liebe halbbraunen Ladies und hallo liebe Porri-Liebhaber. Seid herzlich willkommen beim 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Katrin.
Hast du unsere letzte Episode ausreichend verkraftet?
Ja. Und ich habe sie auch gehört. Und ich habe, es hat so, es wieder mal so Spaß gemacht. Das ist so witzig, weil das ist einfach nur schön, 4 Stunden drüber zu reden, sich dann aber dann 4 Stunden nochmal anzuhören, wie man drüber geredet hat. Es sind dann 8 Stunden Vergnügen. Also toll.
Das ist ja lustig, ne? Weil ich, also ähnlich geht es mir halt auch. Also ja, wir hören auch unseren eigenen Podcast. Wie ich aus Podcaster-Kreisen weiß, ist das gar nicht oft der Fall. Also natürlich die, die es dann produzieren, die müssen sich schon anhören, weil sie vielleicht noch vorne und hinten was abschneiden und eine Musik dran flanschen. Aber dass die jetzt wissen, was sie da gesagt haben, ist gar nicht immer so. Wir wissen das aber.
Ja, das stimmt. Also es ist, genau, also das irgendwie bleibt man dann doch irgendwie wie hängen und dann vergesse ich zwischendurch tatsächlich, dass man das selbst ist, der da gerade redet. Das ist schon echt witzig.
Und ich habe zwischendurch vergessen, was ich gesagt habe und denke, jetzt wäre gut, wenn das und das käme. Und dann bin ich ganz überrascht und denke, guck mal, toll, das haben wir an der Stelle dann gesagt.
Ja, mega, oder? Wow.
Also entweder sind wir genial oder eigentlich hilft es auch, wenn man manchmal Sachen vergisst.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, oder? Ach, das habe ich auch gesagt. Aha.
Schlau, ne? Zwischendurch denke ich, boah, super Idee, die wir an der Stelle hatten. Also es ist schön, weil wir können das komplett trennen und sind von unserem eigenen Produkt begeistert. Also ich finde, das muss man auch mal sagen. Wir sind so von unserem Produkt sehr begeistert.
Und das können, nur weil wir das sind, können wir euch so gute Qualität liefern. Das ist doch klasse, oder? Wenn man ja nicht selbstzufrieden ist, dann kann man es ja auch keinem anderen anbieten, ne?
Das stimmt. Und meine Schwester, die ja auch eine sehr treue Hörerin bei uns ist, die meinte, gerade bei der Folge, ich hätte mich gern live dazugeschaltet. Sie meinte, sie hätte auch noch ganz viel sagen wollen zu dieser Folge Nacht in Angst. Ja, von daher habe ich auch wieder gemerkt, ja, obwohl das schon ganz viele andere Podcasts vor uns besprochen haben, war es trotzdem wichtig, diese Besprechung noch zu machen. Also die hat die Welt auf jeden Fall noch gebraucht und du sowieso.
Ja, absolut. Und gerade, weil wir auch das Buch, das hat ja sonst auch keiner so sehr in den Fokus gerückt wie wir. Und ich glaube, dass jeder, der Nacht und Angst kennt und liebt und mag, da auf jeden Fall sich bei sowas sofort einklinken wollen würde. So ging es mir damals bei Recherchen und Archiv ja tatsächlich auch, wo ich auch dachte, oh, ich hätte da jetzt auch so gerne mit auf dem Dachboden gesessen. Ja, also es ging mir sowieso schon oft so und gerade bei der Folge vor allen Dingen. Und ja, ist halt wirklich auch die Folge, aber man erfährt trotzdem manchmal noch ein bisschen was noch über die Folge oder was andere so noch da für Ideen dazu vielleicht auch hatten. Ja, weil es eine super Überleitung zu dem Feedback, was wir nämlich bekommen haben zu der Folge. Und da hat einmal Christian über Insta sich gemeldet und meinte eben, dass er, als er Nacht in Angst so ein bisschen vor sich hatte, klar, sicherlich kann man an Stirb langsam denken, gar keine Frage, gibt genug Parallelen. Er hatte aber einen ganz anderen Film im Kopf, der seiner Meinung nach auch viel besser gepasst hätte. Das ist nämlich Reservoir Dogs von Tarantino.
Ja.
Den ich persönlich nicht kenne. Ich habe den auch bisher noch nicht nachgeholt, mal zu gucken, weil mich das natürlich sehr interessiert hat, was er da gesagt hat, weil da auch sehr, sehr viele Parallelen waren. Auch ein abgeschlossener Raum und 5 Gangster und der eine bescheißt seine Genossen. Dann auch dieses 1-2-3-Spiel. Dann gibt es auch einen Peter, der wohl da auch bedroht wird. Ziemlich lustiger Zufall in dem Moment, gell? Und er hätte sich wirklich sehr, sehr gewünscht, dass Tarantino natürlich da wäre, so ein bisschen die sexiere Variante gewesen als Stirb langsam, meinte er. Und ja, aber leider, wir haben es ja nun wirklich schwarz auf weiß von André Marx ja bestätigt bekommen, dass er Stirb langsam als Vorlage im Auge hatte. Aber auch eine gute Idee, weil der muss wohl auch um die so 92 rum, muss der wohl auch entstanden worden sein, der Film von Tarantino. Und da hätte das ja zu 99 ja auch, sage ich mal, noch einen 90er Bezug gehabt, ne? Hätte durchaus auch sein können.
Ja, toll, auf was ihr noch so kommt. Und Tobias hat uns eine lange Mail geschrieben und fand das auch gut, dass wir diese Folge genommen haben. Und er hat sich so an seine Kindheit erinnert und meinte, wenn er Peacock früher gehört hat, hat er immer an Heinz Erhardt, an den Schauspieler und den Komiker gedacht. Und er meint, obwohl die Stimme ja ganz anders ist. Und dann habe ich mir so Heinz Erhardt vorgestellt und konnte Tobias aber folgen. Und dachte, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, so ein bisschen trottelig nicht, aber so ein bisschen was Liebenswertes hat er ja durchaus und so ein bisschen nervös. Ja, aber also ich Heinz Erhardt in der Besetzung hätte durchaus gepasst.
Ja, fand ich auch. Ich habe nämlich auch gleich nochmal so geguckt und nochmal überlegt und das fand ich auch sehr naheliegend, ne? Dann hat er noch nachgeforscht, Tobias, ich habe Ruf der Krähen noch nicht gelesen. Bin aber tatsächlich noch am gucken, dass ich es irgendwie kriege. Und bin schon ganz gespannt, habe auch schon ins Hörspiel reingehört. Also ich habe es noch nicht komplett gehört, es ist ja nun letzten Freitag erschienen. Ich habe es mir jetzt schon angefangen anzuhören, aber ich bin dann irgendwie abgelenkt worden, habe es noch nicht zu Ende gehört. Bin ich aber auf jeden Fall dran. Und dann hat er noch Hotel Bigfoot mal gelesen. Das ist nämlich auch ein Comic von Christopher Taubert. Der hat da, das hat er dann auch ein bisschen mal empfohlen. Also ich muss ja sowieso sagen, die Comics, wir haben sie ja auch schon ein paar Mal besprochen. Gerade wenn wir da so einen Film, so einen Fall hatten, den auch Christopher Taubert schon als Comic inszeniert hat, ist immer wert, da auch mal reinzugucken, ne? Weil man da einfach noch mal mit der Bebilderung noch mal ganz anders in die Drei-Fragezeichen-Welt einsteigen kann. Ist halt nicht für jeden was, gell? Gerade die halt schon ihr eigenes Bild haben, ne? Und da vielleicht das nicht konform ist. Und das weiß man ja immer nicht, ob man da den Geschmack trifft, ne? Aber ansonsten sind die Geschichten eigentlich immer mit viel Witz und Charme. Und im Hotel Bigfoot, deswegen kam der Tobias nämlich drauf, ging es nämlich auch so ein bisschen um eine Filmpremiere im schicken Zwirn, die aber durchaus geklappt hat. Also da hatte er dann so den Fokus und dachte, ha, warte mal, Filmpremiere hatte ich doch erst bei Nacht in Angst gehört, bei Das Geheimnis der Bücher. Jetzt lese ich es hier im Bigfoot. Food, ne? Also ja, das also vielen Dank, Tobias, für deine Ergänzung.
Hast du noch mehr Feedback?
Ja, die Evelyn hat sich noch über Instagram gemeldet und hat uns erstmal beglückwünscht für das tolle Buch, das wir besprochen haben. Ja, gerne, bitte. Gern
Da können
geschehen.
wir ja relativ eigentlich nichts für das tolle Buch, aber wir nehmen Dank immer gern.
Genau, aber das muss besprochen haben, dafür bedankt sie sich sehr. Und weil sie das Buch eben auch so mag, weil halt jeder der drei Fragezeichen halt so seinen Moment hat, gell? Also das ist natürlich, haben wir ja auch gesagt, dass das auch das Besondere daran ist, dass so jeder da so seine Stärken so ein bisschen ausspielen kann. Und wir sollten, also sie hat uns mal so ein bisschen nahegelegt, wir sollten vielleicht auch mal Fälle besprechen, wo wir zu den Hörspielen nicht so einen guten Zugang haben. Fand ich auch mal ganz spannend, ne? Also da kann man ja mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal irgendwo eins finden, wo wir sagen, boah, das Hörspiel ist so mies, so, also oder gefällt uns nicht. Mal gucken, was das Buch hergibt, ne?
Die Evelyn will also was zum Draufhauen.
Ja, anscheinend. Oder eben uns überraschen, dass wir sagen, okay, Hörspiel juckt uns jetzt nicht so an, aber vielleicht kommen wir dem Buch sehr viel abgewinnen.
Ja, da hätte ich
Und
schon Kandidaten, also mit
ich
Hoffnung aufs
auch.
Buch.
Ja,
Ich
ich
glaube, wir
auch.
denken an das Gleiche. Ich glaube, wir haben da auch schon mal
Ich
drüber
glaube, wir haben darüber
gesprochen.
gesprochen, obwohl ich echt denke, also das kann auch das Hörspiel nichts dafür, dass das so ist, wie es ist. Also das muss an der Vorlage liegen, die so grausig ist, oder was? Und wollen wir es doch sagen? Was hast du gedacht?
Bei mir kommt ein Drache vor.
Ja, bei mir auch, okay.
Ja. Und es ist was Neueres und sie sind nicht in Rocky Beach.
Ja,
So.
also nein, weiß ich nicht. Also das wär mal spannend. Eigentlich müssten wir den irgendwann mal machen.
Ja.
Ihr könnt ja mal ein bisschen miträtseln, von was wir gerade gesprochen haben.
Genau, also so
Die
Trash-Folgen, vielleicht,
genau.
ne, suchen wir uns noch eine schöne Trash-Folge.
Die Evelyn ist ja auch ein großer Recherchen-Archiv-Fan gewesen und sagt, wir sind aber das beste Trostpflaster, was sie sich dann vorstellen. Sie hört auch noch den Spezialgelagerten und so, aber hat uns dann natürlich als Trostpflaster sehr lieb gewonnen, wo ich sage, Dankeschön. Und sie konnte die Barfußerfahrung, von der du gesprochen hast, Katrin, letztes Mal sehr gut nachvollziehen. Sie war nämlich auch im Zoo und hat so einen 5 Meter Barfußweg gemacht und hat innerlich, also sie hat es dann noch geschafft, das nicht nach außen, aber innerlich geflucht wie sonst was. Also da auch eine
Das braucht
Gleichgesinnte.
man nicht. Also bequeme Schuhe sind was sehr Feines.
Nein. Ja, ich finde ja die krass, die in den Barfußschuhen rumlaufen. Ne? Also meine Kollegin und so, die hat ja auch nur noch diese Barfußschuhe. Und die gibt es ja nun auch für schlechtes Wetter, für gutes Wetter und sowas. Ne? Und
Da
das
habe
finde
ich
ich
auch
halt
ein
auch krass.
Modell.
Ja.
Also so, aber das ist nicht, wo die Zehen separat sind. Da habe ich nur ein
Nee.
paar Socken. Das fand
Ja.
ich auch mal irgendwie ein bisschen komisch. Nee, ich
Ja.
habe mir auch mal ein paar gegönnt und die trage ich aber trotzdem mit Socken, weil irgendwann finde ich es fies, weil barfuß macht bei mir ganz fiese Sachen mit Schuhen von innen und so. Aber die Sohle ist halt sehr viel dünner und natürlich erlebt man den Untergrund dann ein bisschen anders. Da ist keine Dämpfung dann drin, aber also ab und zu trage ich die auch und die sehen auch gar nicht so schlimm aus. Also die gehen sogar
Die sind richtig
optisch.
schön, also da gibt es super schöne Modelle. Also sehe ich jetzt immer mehr. Ich denke, ja, irgendwann muss ich vielleicht auch mal
Wie gesagt, muss
mir
man
eins
nicht, aber ich war
gönnen.
eine Zeit lang mal, da habe ich mich sehr mit Gehen und so auseinandergesetzt und wie man richtig geht und so.
Ja.
Genau.
Ja, das ist wichtig, ne? Also gerade was da alles dann noch so draus resultieren
Ja.
kann, wenn man den falschen Gang hat, gell, dann würde man sich so einige Wehwehchen ersparen sonst, die man nicht hätte, ne? Genau. Nee, also vielen Dank für eure Einsendungen, ne? Also ihr dürft uns gerne immer mal wieder was schreiben, gell? Also fühlt euch da ganz frei.
Und ich habe auch ein paar Hausaufgaben gemacht. Also ich habe ja letztes Mal mir sehr viele Hausaufgaben aufgegeben und erst sah es so aus, als könnte ich davon überhaupt nichts machen. Und dann habe ich gedacht, ist auch nicht so schlimm, weil es ja unser Podcast und wir können ja hier machen, was wir wollen. Ich bin ja nicht mehr in der Schule, ich bin ja schon groß. So. Und dann habe ich jetzt aber die letzten Tage versucht, also ich bin noch nicht ganz, also noch nicht ganz fertig geworden, weil ich zwischendurch eingeschlafen bin, aber ich habe mir Schrecken aus dem Moor Folge 126 angehört und ich wusste, dass die gut ist, die Folge. Also ich hatte sie noch in guter Erinnerung, aber wie gut die ist, habe ich erst jetzt beim Hören gemerkt und da sind wir ja wieder im Statham Museum. Da gibt es ja einen neuen Direktor und so und Pete, also es gibt so viele Anknüpfungspunkte zu Nacht in Angst und Peter ist da ja Nachtwächter und der hat, also der ist so lustig in dieser Folge, der hat so viele gute Momente und es gibt auch noch ein, also spätestens, wenn diese Moorleiche am Telefon ist, also das ist schon sehr gruselig, wenn die durch die Gegend läuft und immer so Zombie-Geräusche macht, also da war ich zwischendurch wieder wach. Also das lohnt sich jetzt eigentlich, also wenn ihr gerade wieder Lust gekriegt habt bei Nacht in Angst, dann hört doch einfach als nächstes Schrecken aus dem Moor, das ist super.
Ja, die ist der Wahnsinn. Ja, ich auch mal. Das ist eine schöne Peter-Folge zum Besprechen mal irgendwann.
Ja, total. Und ich hatte auch da wieder, ich glaube, die habe ich vorher auch nie wirklich bis zum Ende gehört. Also ich war immer noch, also ich habe die jetzt dreimal versucht zu hören und wer es dann nachher wirklich ist, das ist so ein bisschen im Nebel. Aber die hat, also diese Szenen in diesem Museum sind einfach so toll. Und da ich ja Peter-Fan bin, ist das, genau. Das ist eine sehr, sehr gute, also die anderen sind auch ganz okay, aber das ist eine wirklich hervorragende Peter-Folge und das hat sich sehr gelohnt. Also von daher ein bisschen Hausaufgaben habe ich gemacht, Tauchfahrt, Dingsbums muss ich noch, Meuterei auf hoher See, das
ja,
war's, glaube ich. Das höre ich jetzt noch.
Ja, also, hatte ich irgendwann auch mal angefangen. Ja, weil ich das immer, ich höre das ja immer, wenn ich so zu den Hausbesuchen fahre und sowas, ne? So, und dann höre ich dann immer mal und dann irgendwann vergesse ich dann, dass ich das eigentlich angefangen habe. Und dann mache ich wieder andere Musik rein und denke dann, ah, das wollte ich ja auch noch weiterhören. Da weiß ich nicht mehr, wo ich war. Also muss ich wieder von vorne anfangen.
Ne? Wir müssen doch
aber
so ein Hausaufgabenbuch
unbedingt,
führen.
Ja, das stimmt. Ja. Ich denke, aber da wir ja jetzt in Urlaub fahren, heute Nacht noch, und wie immer während der Fahrt auch Hörspiele hören. Und wenn die Kinder wissen, dass ich mitfahre, da will ich natürlich mal drei Fragezeichen Hörspiele hören. Da werden wir uns gleich die beiden auf jeden Fall reinziehen und auch Schrecken aus dem Moor auf alle Fälle. Weil das ist dann hell und dann haben die Kinder nicht so einen Schiss. Ja.
Und du auch nicht.
Und ich auch nicht. Obwohl ich mich ja echt wirklich gerne grusel, muss ich ja sagen.
Ja, und da kann man sich auch ein bisschen gruseln, während bei Nacht in Angst ist ja nicht so viel Grusel. Von daher habe ich da dann meinen Gruselmoment bekommen im Museum. Mhm. Und mir ist eingefallen, also ich habe ein bisschen recherchiert auch und es ist mir wieder eingefallen, weil ich aber erzählt habe, dass ich eine zweite Erzählerstimme bei den drei Fragezeichen kenne. So.
Ja.
Ja, und zwar war es in der Folge 200 im feurigen Auge. Und da haben sie sich zu dem Erzähler nämlich noch einen zweiten Erzähler gegönnt, so wie ich es gesagt habe, und zwar Udo Schenk. Auf den bin ich auch noch sogar mit meiner Resterinnerung gekommen, dass ich so überlegt habe, wie war die Stimme. Und wer Udo Schenk kennt, also das ist ein sehr prominenter Schauspieler, also auch in Serien, in Krimis, im Fernsehen und so. Und auch ein sehr gut beschäftigter Hörbuchsprecher. Und eben im feurigen Auge, dann sagt er so Sachen wie Sonntag, 14. September.
Ja, geil, ja.
Also keine Uhrzeiten, aber Tageszeiten und Wochentage. Mehr sagt er auch nicht.
Ey, cool,
aber
ja.
Hört da mal rein und ich war dann froh, dass ich nicht mir das eingebildet habe, sondern...
Ja, schön, dass du es auch dann so dann auch wusstest, was genau, ne? Wenn man immer so kurz davor ist und sagt, ach, das muss mir doch einfallen, ich muss auch wissen, ja.
Das hat auch nur funktioniert, weil mir irgendwann Udo Schenk einfiel und da ging es dann zum Googlen.
Konntest du dann direkt
sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Also da kann man auch nochmal reinhören und die habe ich auch, dadurch, dass die ja so lang ist, dadurch, dass das ein Dreiteiler ist, die habe ich teilweise nicht so oft gehört. Ja. Aber da, genau, also da sind sie dann, also da hat Herr Minninger das mal gemacht, was er vielleicht schon in Nacht in Angst hätte machen können.
Hätte man machen können, stimmt, richtig. Wäre auch mal spannend, wenn man das mal so gehört hätte oder so. War das dein Drei-Fragezeichen-Moment tatsächlich?
Ja.
Oder hast du noch was anderes erlebt in der Richtung?
Nee, weil erst dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet, keine Hausaufgaben gemacht und so. Aber nein, also ich habe eine Kombination aus Udo Schenk und Schrecken aus dem Moor gehabt.
Das ist doch cool. Sehr schön.
So außer der Reihe des Vorbereitens.
Sehr geil. Und ja, bei mir ist es natürlich das Vorbereiten gewesen und ich habe tatsächlich heute meinen Drei-Fragezeichen-Moment mir noch erkauft. sozusagen. Ich war nämlich nochmal in der Buchhandlung und habe mir, sind ja wieder ein Schwung neue Bücher rausgekommen und habe mir den im Band des Barracuda gegönnt. Ja, den will ich jetzt mit in Urlaub nehmen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass der liebe Hendrik Buchner uns bei unserer letzten Folge, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir da besprochen haben, ach, Schande über mich, Schande über meine Kuh, wir hatten nämlich gesprochen und dann hat er gesagt, weil wir nach der Alissa, ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er ja angekündigt, dass in seinem nächsten Fall die Alissa vom Blauen Biest nochmal vorkommt. Die wir ja noch kennen, dieses Mädel, das da Bob so ein bisschen im Griff hatte. Und in dem neuen Fall jetzt im Band des Barracuda kommt sie nämlich wieder vor. Und jetzt werde ich da mal nachlesen, was es da so mit ihr auf sich hat. Hoffentlich löst sich das irgendwie so ein bisschen auf.
Und das Cover, was ich gesehen habe, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr schick und ansprechend mit so einem schäbigen Fisch vorne.
Ja, drauf. Der ist so richtig gruselig, hässlich sieht der aus, aber cool. Und mein Sohn hat sich das auch gerade angeguckt und hat gesagt, oh, das ist ja ein tolles Cover. Und ich habe auch schon mal die Kapitel mir angeguckt. Der ist schon wie ich, ne? Ist schon total abgefärbt und hat sich schon mal die Kapitelüberschriften angeguckt. Die haben ihn auch gleich sehr angesprochen. Also ich denke, ich werde es wohl laut vorlesen müssen. Oder wir lesen uns, also wir teilen uns rein im Lesen. Ja, da haben wir mal wieder so ein kleines Leseprojekt. Ist auch schön.
Und dann habe ich aber ja cool bei euch.
Ja, nicht nur gesehen, dass im Band des Barracuda ja rausgekommen ist, sondern das ist jetzt auch eine super Überleitung zu unserem heutigen Fall, denn die Kari Erlhoff hat das Phantasmophon nämlich auch auf den Markt geworfen.
So spricht man das. Ich war nämlich Phantasmophon, weil genau, ich las nämlich auch als nochmal bei der Vorbereitung jetzt für den Fall, dass das jetzt im Juli 2024 rauskommt. Ich denke, das ist es doch, ne? Die Folge 233.
Oh wow, so weit schon, Wahnsinn.
Phantasmophon, nix mit Fanta und Ofen.
Fanta, der Fanta-Ofen. Das ist auch geil. Ja, und das Cover finde ich auch stark. Also das ist auch richtig geil. Das ist wirklich so wie so ein altes Grammophon und dann ist da irgendwie so ein Kasten und so viel Licht. Und also guckt euch das Cover mal an. Also das finde ich auch ziemlich geil. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob es der Andi Ruch oder die Silvia Christoph gemacht hat. Aber ja, also das ist ja nun egal, wer von den beiden. Ne? Also auch der Barracuda und auch das Phantasmophon ist echt mega, mega cool geworden wieder mal.
Ja, cool. Und was auch raus ist, ist der blutrote Kondor aus dieser Sonderreihe mit anderen aus dem Drei-Fragezeichen-Universum. Und diesmal ist Ginny Norris derjenige, der ermittelt. Und das ist auch von ihr. Und sie hat ja schon Tante Mathilda ermitteln lassen in Tödliche Törtchen. Und davon war ich sehr begeistert. Das mochte ich sehr.
Ja, das ist auch cool. Da wäre ich auch mal gespannt, so wie Ginny sich da so schlägt. Ne? Also das ist auch mal eine spannende Herangehensweise.
Genau. Und ansonsten, sonst war ihr letzter Fall ja die Gesetzlosen, den fand ich ja persönlich nicht so prall,
da aber es ist ja eine Geschmacksfrage. Weder das Hörspiel noch das Buch gelesen oder gehört. Also
da ist ein Pferd auf dem Cover.
Ja, das weiß ich genau. Also das wirklich, also wie die Cover mal aussehen, kann ich dir genau sagen. Aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Da habe ich auch noch Road sehr viel Movie. Hausaufgaben zu machen, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht kann man ja auch mal was weglassen.
Vielleicht ist auch Road Movie nicht so mein Genre. Aber ansonsten, ne, nach Biss der Bestie, also sie kann alles machen.
Ja. Von daher. Ja, mega. Und sie kann auch das machen, was wir uns jetzt rausgenommen haben. Wollen wir es schon verraten? Ne, ihr wisst es ja schon, ihr habt es ja schon
im Ihr wisst es gesehen. Ja schon.
Ihr wisst es ja schon, was wir euch eingebrockt haben.
Genau. Folge 161 von 2011. Vorher hatten wir die geheimnisvollen Botschaften. Das ist, da ist doch dieser Professor und ein Buch und die Tochter heißt Barbara. Genau. Und dahinter ist der Fußballteufel, da geht es um ein junges Fußballtalent, was von so einem Typ mit Pferdefuß bedroht wird bei den Büchern. Und im Hörspiel ist es auch die Folge 161, da gibt es auch vorher die geheimnisvolle Botschaft und hinten den schreienden Nebel, also davor und dahinter.
Genau, ich verwechsel immer die geheimnisvolle Botschaft mit dem Fall mit Jelena.
Geige?
Nee, das ist ja dann ihr erster Fall quasi, wo sie das erste Mal auftaucht und dann taucht sie ja noch mal in, wo sie da diese Geheimtinte da erfindet.
Das heißt da, ähnlich da hab mit Botschaft. Da habe ich Botschaft. Immer nur Fragmente, da habe ich, also, ja.
Und das verwechsel ich
bin ja nicht
ich immer.
So ein Jelena-Fall.
Ja, und dann da gibt's doch, ist das nicht auch der eine, wo dann so ein Indiana-Jones-Verschnitt mit, ist das geheimnisvolle Botschaften? Ja, gell?
Ja.
Ja,
und genau. In dem Fall finden sie Barbara noch ganz cool. Dann machen sie fast aus ihr ein viertes Fragezeichen. Und die kommt, glaube ich, noch mal im gelben Schatten. Gelb, auf jeden Fall ist da so ein gelber Vogeltyp drauf. Und das heißt, glaube ich, der gelbe, der gelbe Schatten.
Okay, das sagt
Und da ist Barbara wieder da. Ja. Da beauftragt sie sie nämlich, weil sie so einen komischen Nachbarn hat. Und da tun die so, als hätte die die Pest oder Lepra oder so. Da wollen sie mit ihr irgendwie nichts zu tun haben und meinen so, oh, ist die nervig und so. Oh da Gott. Hat Barbara leider, ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber da hatte sie einen ziemlichen Abstieg bei den Jungs.
Die Arme.
Und ich meine, da ist dieser, ich glaube, das ist der Fall, wo auch so ein Dr. Jones noch vorkommt.
Okay.
Oder ist ein dritter Fall. Aber ich meine,
ja.
Vielleicht sagt ja auch gerade die Börse, die spinnt gerade wieder. Was erzählt die denn da für ein Quatsch? So, die hat so viel Frühschichten gehabt, die ist schon ganz doll im Kopf.
Nee, ich habe mit dem einen, ich glaube, das war aber mit dem Botschaftenfall, wo der so immer so einen Cowboyhut aufhat und so eine Peitsche.
Vielleicht ist das auch genau, vielleicht ist das der erste Fall, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist doch
irgendwas. Wo die Barbara noch cool ist.
Da ist sie noch, da ist sie noch ja. dabei, da finden sie sie noch ganz, ganz gut und ganz nett.
Ja, genau.
Also, ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich gesagt haben, wie unsere heutige Episode heißt.
Nee.
Dann?
Die blutenden Bilder machen wir heute von der Kari. Das war auch langsam Zeit. Wir mussten mal so ein paar Figuren mal auftauchen lassen jetzt hier in unserem Podcast, ja. über die wir mal ein bisschen sprechen müssen, glaube ich.
Und da gibt es ja jede Menge. Und bevor wir uns direkt reinwerfen, ich habe noch mal Cover. Wollen wir noch mal Cover?
Ja, wir müssen unbedingt über das Cover sprechen, weil ich es eben ziemlich cool finde eigentlich.
Ja, das stimmt. Also, wir haben sehr, ich glaube, in der Phase sind sowieso sehr viele Blau- und Lila-Töne immer auf den Covern. Mhm. Gerade wenn man so im Schnelldurchlauf sieht.
Ja, stimmt.
Und es ist eine Leinwand ohne Rahmen, die man sieht. Ist ziemlich bildfüllend. Und da ist so, ich würde sagen, ein junger Typ, dunkle Locken, so Typ Prinz, oder?
Ja.
Oder auf jeden Fall höfische Kleidung.
Du das siehst, dass es männlich aussieht, ne? Also ich sehe da eine Frau.
Okay, ja,
also ist kann eine
beides,
Frau.
Stimmt, es kann könnte beides sein.
Ja, weil sie ist auch so wie so ein der Junge umhat, ne, also irgendwie so ein bisschen ja. wie so eine alte Tracht, also irgendwie so ein bisschen so gewandartig, ne.
Ich, ja, genau, und deshalb habe ich so an Prinz gedacht, so höfische Kleidung, aber nicht modern, sondern halt auch,
genau.
ne,
alt. So wirklich altmodisch, altbacken, ja.
Und natürlich sieht man von, da klafft halt ein Schnitt im Bild oder ein Riss. Es kann halt beides sein.
Mhm.
Und viel rote Farbe drauf.
Ja, und
oder
es sieht
Blut.
Schon, genau, also ich finde, es sieht schon auch sehr bedrohlich aus, so als wäre es schon wirklich auch Blut. Ne? Also
ja.
Das ist schon, und ich find diesen klaffenden Schnitt, finde ich auch sehr geil inszeniert. Also das macht schon richtig so, als könnte es Haut sein. Ne? Also das ist
es
schon
ist ein sehr gutes Cover, finde ich auch. Und das passt total gut zu diesem sehr eindringlichen Titel, die blutenden Bilder.
Ja.
Weil man auch, also wenn man das mal gehört hat, weiß man, kann man sich noch an Teile vom Inhalt erinnern. Also das hat so nicht wie geheimnisvolle Botschaften, dass du denkst,
genau, ist es jetzt das oder ist es das?
Ist es ein Buch oder ist es, was ist es jetzt? Aber bei blutenden Bilder weiß man ziemlich genau, selbst wenn man keine Details mehr weiß, aber da weiß man noch was. Und habe ich eben erst, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich noch mal hier in mein Superbuch geguckt.
Ja, das habe ich so gehofft. Ich habe das so gehofft.
Und es gibt wirklich auch ein Alternativcover.
Yes,
und das
da habe ich drauf gehofft.
Pass auf.
Yes.
Pass auf. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich versuche, ich halte es dir mal hin.
Ja.
Und zwar.
Bitte.
Pass auf, warte. So. Da.
Ach, okay. Das sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen.
Richtig, genau. Da ist ein Mädchen drauf. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt was, das sieht ein bisschen aus wie Rotkäppchen. Also es ist auch ein Bild, ne? Ein gemaltes Bild, was da zu sehen ist. Und das heißt die blutenden Bilder.
Also ich finde, es sind ja, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Also bei dem einen, ja, okay, da klafft so ein Loch, ne? Da ist es nicht so ein Schnitt,
das
sondern es ist irgendwie reingeschossen oder rausgerissen, ja. Und bei dem anderen sehe ich ja gar nicht irgendwie was da irgendwie an
Verletzungen
ist. Nee,
das andere,
Verletzung
da ist das gleiche Mädchen, aber da ist es maskiert. Sie hat eine Gesichtsmaske
oder eine
Augenmaske.
Sie hat eine Maske auf, stimmt.
Und man sieht halt Blut im Hintergrund so ein bisschen. Es könnte aber auch irgendwie was auf dem Bild, also im Hintergrund sein, dass da irgendwie ein rotes Pferd vorbei ist.
Genau, wo gesagt, rotes Pferd. Also wirklich aus, da hat das rote Pferd.
Und da ist der Titel auch anders. Das heißt,
stimmt.
Die maskierten Bilder.
Ah,
weil
auch
da
cool.
die Figur halt eine Maske trägt.
Ja, okay, es ist auch gut. Ich finde aber natürlich hier blutende Bilder sind natürlich nochmal effektheischerisch, ne? Also das ist natürlich nochmal viel geiler als die maskierten Bilder, ja, okay.
Genau,
ne?
Und dann, aber was man halt auf dem einen Bild, also das kannst du hier nicht sehen, das konnte ich halt sehen, ich habe wirklich vorhin mit der Lupe geguckt. Und
ach, geil.
Da, wo das Mädchen, wo das so aufgerissen aussieht.
Ja, ja.
Guck mal, kannst du da reingucken?
Ja, da ist was, ich sehe da was Helles, aber es ist formlos für mich.
Also das,
Was
was
ist
hinter
das?
diesem Mädchen ist, da wo es aufgerissen ist, da sieht es so aus, als würde, als könnte man ein Gesicht dahinter erahnen.
Geil.
Und
Oh,
daraufhin,
ja.
Pass auf, und das ist mir noch nie aufgefallen. Und wenn du dir, hast du das Cover von den blutenden
Ja.
Bildern da?
Ja.
Schau doch mal genau in diesen
Ich habe eine Gänsehaut.
Riss.
Ja.
Ich würde sagen, vielleicht ist da ein Auge zu
Ja,
sehen von
man
irgendwas
sieht da
hinter der Leinwand.
was.
Und das ist mir, also wenn man das auch nur ganz. Deshalb solltet ihr euch das nicht bei Spotify anhören, weil dann ist es ja nur witzi, itzi, bitzi klein.
Da ist
Aber wenn
was
man da ist was
drunter.
in dem Riss und das habe ich jetzt zum ersten Mal
Ist das
gesehen.
Geil.
Und
Das
das
ist
kann
so
man hier.
cool.
Pass auf, ich habe hier noch eine andere Kosmos-Variante von dem, was wir halt auch haben, mit dem Jüngling oder dem Locken. Siehst du, da kann man noch, da kann
Mach
man
mal ein
dahinter
bisschen.
vielleicht eine Frau
Ja,
erkennen.
na klar, auch oh, jetzt, ja. Ach, wie cool. Ja, richtig intensiv sieht man das da.
Weil da kann man
ja,
wirklich
und
in diesem
jetzt,
Riss oder
wenn
im
man,
Schnitt eine Frau erkennen, die
wenn
vielleicht
man,
ein grünes Kleid trägt.
Richtig, wenn man sich das so anguckt, so im Seitenprofil ist die und guckt so ein bisschen nach links und wenn man das weiß, sieht man es auch in dem, auf dem Buch. Weil vorher, also habe ich so keine Anhaltspunkte,
Ja.
aber wenn ich das mir angucke aus dem Buch und mir dann das Buchcover angucke, dann sieht man das Seitenprofil und ihr Auge und wie sie da so drunter ist. Mega.
Mega, mega.
Jetzt
also
war das noch
guckt
ein schwarzer Krater und jetzt ist da auf
Ja.
einmal was drin. Wie geil.
Also nehmt euch vielleicht, wenn ihr das Buch habt oder wenn ihr die CD habt, nehmt euch das doch mal vor, holt euch eine gute Lampe und guckt mal genau hin. Manchmal hilft ja sogar eine Lupe und ein bisschen mehr Licht. Also da ist noch mehr versteckt, als man eigentlich so denkt. Und das hat mich auch sehr gefreut, als ich das eben entdeckt habe.
Ist das geil.
Geil, ne?
Ey, fetzt. Also, das ist wirklich, also Hut ab auch an Silvia Christoph, gell, die hat das Cover gemacht, ne? Also
ja.
toll. Also richtig, richtig schön. Und wir können ja gleich nochmal dann, wenn wir in die Story einsteigen, überlegen, wer das sein soll auf dem
Ja.
Foto, ne? Und ich habe da schon so eine im Kopf. Ich denke, du auch. Ja,
Nein.
nee, weil also so von der Beschreibung her im Buch passt es natürlich nicht. Ne? Also ich habe natürlich
Ja.
gedacht, das ist Mrs. Kretschmer, passt aber mit der Beschreibung
Nein.
nicht. Was aber wieder passen würde, weil ja manchmal die Cover auch entstehen, bevor die Story,
ja, eben.
bevor die Story überhaupt fertig ist. Ne? Deswegen ist ja da damals beim Poltergeist ja auch die Hand da aufgetaucht, weil das Cover erst ja nachträglich wahrscheinlich gezeichnet wurde oder so, gell? Oder vorher schon. Ja, deswegen, aber ich habe dann wirklich gedacht, das könnte Mrs. Kretschmer sein, ne, so, aber es passt nicht zu der Beschreibung, die wir dann kriegen von ihr im Buch,
Nein.
ne, aber das werden wir dann noch sehen.
Da kommen wir gleich noch hin, aber ich wollte nur sagen, ich habe mir doch in der vergangenen Podcast-Episode, habe ich ja noch gesagt, ich liebe Museumsfälle und schwuppdiwupp haben wir sofort wieder einen, aber das war keine Absicht. Also als
Ja.
wir das überlegt haben, hatte ich jetzt nicht im Kopf, ich will wieder einen Museumsfall. Also dass es so stark im Museum spielt, hatte ich vergessen.
Ja, fand ich aber cool, weil es ist ja genau das, was uns gefällt.
genau das, was wir brauchen. Genau.
Richtig.
Ja, ich finde, dann können wir ja auch mal nach einer halben Stunde schon ganz schnell ins Buch hüpfen.
Ins Buch hüpfen, genau. Und das fängt ja auch gleich schon wieder sehr effektheischerisch an mit Mord in Rocky Beach. So.
Ich finde, ich würde es spektakulär nennen.
Ja.
Also es fängt an, stellt euch vor, Mrs. Kretschmer wurde ermordet, sagt Tante Mathilda am Anfang vom Buch. Und dann denkt so, what?
Was? Und so genau so sind die ja auch, ne? So, hä, was? Das ist ja krass. Und hä, wie kennen die doch? Und das ist doch die vom Frauenclub. Und wer und was? Die sind auch gleich dann ganz interessiert. Gell? Wurde sie erstochen? Wurde sie erschossen? Also, was? Was ist
und
passiert?
Und Bob ist noch so, ne? Der hat noch richtig Anteilnahme. Aber Peter ist so richtig im Detektivmodus. Der
ja,
hat auch
total.
Schon so eine, der hat direkt eine Tatverdächtige an der Hand. Und meint so, ah, da hätte er schon eine Idee.
Ja, die hat ja ständig mit irgendjemandem Zank und Streit, ne, vom Frauenclub. Ja. ja.
Aber, und dann kommt Tante Mathilda direkt mit der zweiten Bombe um die Ecke. Nee, das hätte Mrs. Kretschmer ihr selber erzählt beim Einkaufen.
Ja, geil. Hä? Genau, da kommt halt raus, dass ihr Porträt quasi entwendet und verstümmelt wurde. Ja, und dann reden die so ein bisschen, da erfährt man eben auch, dass da wohl gerade ein Bildermörder sein Unwesen treibt. Ne? Der halt immer mal Bilder entwendet, aber halt vorwiegend Porträts. Dann die Besitzer quasi erpresst, ne, sagt, wenn sie ihr Bild wieder haben wollen, dann bezahlen sie Summe X, bitte, da ist Übergabeort und dann kriegen sie ihr Bild unversehrt wieder. Ne? Wenn nicht, dann wird es halt aufgeschlitzt und mit Blut, also mit Farbe besudelt. Ne? Und für die meisten ist natürlich ja gerade so ein Porträt, hat das ja meistens eher einen ideellen Wert, ne, als ein
Und das finde ich einen total guten Move. Also wenn man Kohle braucht, Also so, dass die Polizei, gut, wenn man da vorher einbricht und dieses Bild entwendet, aber insgesamt ist es ja, also für die Polizei ist dieses Bild ja nichts wert. Das ist ja, hast du gerade gesagt, ist so ein emotionaler Wert von so einem Bild, wenn da die Mutti selber drauf ist. Ja. Und dann auch die Summe ist immer nicht so hoch. Also am Anfang sagen sie noch nicht, wie hoch. Später geht es mal um zum Beispiel $400. Das fand ich schon relativ hoch. Aber ja, wenn man so denkt, so weiß ich nicht, für 100, $200, ah, komm, ne? Dann bezahle ich das und dann krieg die Mutti wieder auf dem Bild.
Ja, genau.
Also das fand ich sehr kreativ. Und da ist man, obwohl man ja so schön heimlich noch im auf dem Schrottplatz ist, hat man direkt eine ziemlich gute Geschichte. Und das haben sie eins zu eins im Hörspiel auch übernommen. Ja. Das ist auch super, wenn man so eine gute Vorlage hat. Warum soll man das da jetzt irgendwie verschlimmbessern?
Eben, ist wirklich,
dann nimmt man das.
Ein super Aufhänger. Und die drei sind auch gerade dabei, hier irgendwelche Sonnenschirme zu flicken, die sie verkaufen wollen und so. Und hat der Mathilde das natürlich hier, macht mal und hier, ne, dass das mal fertig wird. Und sie werden aber trotzdem irgendwie unterbrochen, weil ja da auch jemand auf dem Schrottplatz gefahren kommt, in einer Limousine, ja, und da gleich raushechtet und da ziemlich dringend wohl mit jemanden sprechen muss, ne?
Genau, und das ist wieder ein Museumsdirektor, John Greenwald, und so von der Beschreibung her leicht untersetzt, schütteres Haar, und dann denke ich, ach, typisch, irgendwie sehen die ja alle so aus.
Ist schon wieder so, ist schon wieder so ein halber Peacock irgendwie, gell? Also es passt schon wieder mal, gell? Wir haben aber vorher noch erfahren, sie haben sich vorher noch über den neuen Gehilfen unterhalten. Der kriegt vorher schon mal so eine kleine Erwähnung, das ist wichtig. Denn auf dem Schrottplatz gibt es keinen Kenneth und Patrick mehr, die sind ja wieder nach Irland gegangen. Und sie haben jetzt gerade aktuell eine neue Aushilfe, nämlich den Brock Duff. Ziemlich geiler Name eigentlich. Ja.
Und Justus will auch nicht, dass sie den um Hilfe bitten, weil der sagt, also der verbreitet nur Chaos. Und wenn, der quasselt die ganze Zeit über seine Farm von seiner Familie und über seine komischen Schwestern, die alle Mary heißen.
Ja, das ist auch so geil, ey. Was sind Mary Beth, Mary Lou, Mary irgendwas?
Mary Jane, ja.
Mary Jane, oh Mann, ey, ja. Genau, also da ist, also springt da noch jemand mit rum. Die wollten den eigentlich wegen ihren Schirmen hier was fragen, sind die bloß nicht, der macht nur Blödsinn. Und dann kommt der Mr. Greenwald und will mit Mathilda reden und die Jungs sind
ja eigentlich mit Onkel Titus, aber er muss dann doch mit Tante Mathilda reden, aber er macht sie schon auf ordentlich wichtig und so. Und er ist nämlich von der Art Gallery Hall aus Rocky Beach. Die kennen wir schon aus dem Poltergeist und später aus, oder nee, da noch aus dem rätselhaften Erbe, und im dunklen Taipan ist auch dieses Museum ein Spielort.
Ja, genau. Und das ist ziemlich cool. Und dann will der mit Mathilda was besprechen. Und dann verziehen die sich nämlich ins Büro, wo die Jungs ein bisschen traurig sind, weil die da gerne mal gelauscht hätten. Machen sie dann auch und sind total neugierig, weil Justus auch schon so ein bisschen sagt, da ist doch irgendwas im Busche. Ja,
geiler und Aufhänger. Vor allen Dingen dieses geile Aufhänger. Und ich meine, Schirme reparieren ist jetzt auch nicht gerade so die Erfüllung. Und das ist auch schön, sowohl im Hörspiel als auch im Buch. Tante Mathilda hat ihre Sklaven da schon am Start.
Ja.
Und die regen sich auch im Hörspiel auch so schön auf. Also gerade Peter, er sagt, der ist doch total kaputt. Nee, Bob ist es.
Ja.
Und den kann man gar nicht mehr reparieren. Und sie sagt, nee, und die werden hier auch abgeholt. Die sind hier für so einen Kaffee, macht mal.
Genau. Ja, sind doch irgendwie, weißt du, über 30 oder so, sind ein Haufen Schirme. Mhm. Also wenn du überlegst, so klar, ja, mal so 3-4 Schirme kannst du mal flicken. Aber das sind ja halt wirklich auch massig an Schirmen, ne? Wo ich sage, oh, ihr armen Kerle, ey. Aber naja, sie wollen ja ihren
Kühlschrank auch
verdient haben, gell? Dann lieber lauschen.
Das stimmt.
Ja, und wir sind schon
und auch das ist schön, das ist auch schön inszeniert im Hörspiel. Ich höre Katzenjaulen oder Kindergeschrei im Hintergrund.
Ja, das kann schon sein. Das sind sowieso wieder ähnliche Soundkulissen, ne? Oder auch mal was anderes, ne? Wo ich auch denke, hä, was ist denn da jetzt auf dem Schrottplatz los? Aber ja, so, also gerade wenn so Kindergeschrei kommt, aber vielleicht ist jetzt ein Kindergarten nebenan oder so.
Vielleicht, man weiß ja nie, was sich da alles noch so rumtreibt. Ich höre halt nur nie Hühner, die da
wohnen genau, die sollen. Eigentlich wohnen sollen, genau. Die hört man dann nie.
Genau, aber wir hören dann zusammen mit Justus, Peter und Bob, die dann halt am offenen Fenster lauschen, dass Mr. Greenwald 13 Bilder sucht von Kunststudenten, aus Versehen verkauft, und die sollen wohl irgendwie hier auf dem Schrottplatz gelandet sein. Nee, genau, die wurden geklaut. Und die Diebe sollen sie, das weiß er nämlich von der Polizei, die Diebe haben sie schon geschnappt und die haben erzählt, ja, sie hätten die Bilder auf dem Schrottplatz verkauft. Und deshalb ist er gekommen.
Genau. Und also einen haben sie einkassiert, einen
Dieb, und scheinbar gab es da wohl mehrere.
Genau.
Viel mehr erfahren wir aber nicht, weil da die Kreissäge angeht.
Ist auch so geil, gell? So, das ist dann nicht Titus, der flext, sondern da ist dann Brock, der da hier einmal die Säge anschmeißt, ne? Und der natürlich, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Gerade an der spannendsten Stelle, ne? Nee. Mhm.
Deshalb sagt Bob halt auch so schön im Hörspiel, Trottel.
Ja, geil. Richtig. Vollkommen richtig. Gut, der konnte es nicht wissen, gell? Aber letztendlich, Peter lauscht dann noch ein bisschen und hört dann noch so ein bisschen was. Jetzt müssen sie natürlich mal Brock fragen, weil
Mathilda nee, sagt halt ja auch nicht. Nee, sie diskutieren erst noch mal und meinen, dass sie ja das Museum noch kennen. Das machen sie, glaube ich, nachdem sie unterbrochen worden sind und nicht mehr
zuhören. Ja, da gibt es so schöne Rückbezüge, so schöne Reminiszenzen an andere Fälle. Ja, wie zum Beispiel Poltergeist, ne?
Genau, weil da war ja die grüne Eisenfrau, ne?
Genau, die grüne Eisenfrau wurde ja da
von Ed
gestohlen.
Stingwood.
Genau, richtig.
Und da erinnern wir uns doch sehr an Kellys schlimme, schlimme Tante Eleanor. Mm-hmm. Madigan.
Genau. Miss Madigan, genau. Nicht die Bilder! Nicht die Bilder!
Genau an die.
Ja, genau.
Genau. Und Peter sagt aber mittlerweile, nee, also damals war da wohl die Sicherheitsmaßnahmen, wir kennen das aus den Museen, die Sicherheitsmaßnahmen sind überall relativ grütze,
veraltet.
Aber es heißt jetzt wohl, nee, dass die hätten da schon ordentlich aufgerüstet nach der Geschichte mit dem geklauten Stingwood, aber Peter meint, da hängt jetzt nur so unbekannter Kram, also das lohnt sich eigentlich nicht mehr. Und Bob meint, ja, nee, da ist aber was Größeres gerade am Laufen.
Mhm. Ja, irgendwas ist da gerade geplant und da gab es wohl auch einen Artikel darüber in der Rocky Beach Today. Genau. Und
dann gehen sie doch zur Säge, oder?
Dann gehen sie zur Säge, dann gehen sie zu Brock, weil Mathilda sagt, na, eigentlich quittieren wir unsere Käufe, aber es ist keine 13 Bilderkäufe, sind jetzt nicht hier im Kassenbuch quittiert worden. Und dann müssen sie natürlich mit Brock reden, weil der ist der Einzige, der natürlich da irgendwie was gedeichselt haben könnte. Und den sprechen sie auch an und der sagt, ja, na klar, da war einer, der hat mir hier 13 Bilder verkauft. Die habe ich für $60 pro Stück angekauft. Was?
Und den Eintrag habe ich wohl vergessen.
Ja, hupsi.
Und man denkt schon, okay, er ist nicht die hellste Kerze, da ist überhaupt kein Licht an zu Hause.
Ich habe in Klammern geschrieben, nicht ganz helle, der Gute.
Ja, man soll sich ja nicht drüber lustig machen. Also
nein,
so,
Entschuldigung.
Also, nee, ich habe
mich nicht auch. Aber er wird schon ziemlich geil eingeführt, finde ich. Also eigentlich, er kommt schon so rein und man merkt ihm das halt leider halt sofort an, gell, dass er da halt überhaupt keine. Aber er hat da auch, es ist ja auch, es ist für ihn halt auch überhaupt nicht schlimm, ne? Also er hat das halt
nö, einfach ist nicht nachtragend.
Und genau, und er ist halt, nö, es tut mir leid. Und ja, ich habe sie für $60 gekauft und für 12 weiterverkauft. Wie, sie haben sie schon weiterverkauft? Jetzt kommt er auch noch heraus, er hat die 13 Bilder. Das denkt natürlich erst Mr. Greenwald, ja cool, ich kriege jetzt meine Bilder wieder. Aber nee, er hat ja schon welche verkauft. Ja, und nicht
gerade
wenig. Und
deshalb ist er eigentlich stolz, weil in seinem Universum hat er, also er hat, ich glaube, er hat 12 gekauft und 4 schon wieder verkauft.
Ja, also das kann er ja schön.
Oder 13? Ja, keine Ahnung.
Ja, aber er hat die ganzen 13 gekauft, ne? Und hatte aber dann schon 4 weiterverkauft. Und das war ja auch für einen guten Zweck, weil es kam ja, also das erfahren wir ja erst später. Aber also 8 Bilder sind aber noch auf dem Schrottplatz und die will er gleich im Schuppen zeigen, aber der ist ja abgeschlossen.
Genau, und Bob, und man sieht, genau, die holen die dann auch raus und Bob erkennt dann, okay, also da sind so maskierte Menschen drauf. Genau. Und Bob erkennt direkt, das ist eher Kram aus dem Baumarkt.
Ja, und das sagt er das da schon? Also, dass er der Mr. Greenwald schon sagt, das ist, ich habe es vergessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Tetramoderner, naiver Realismus. Und da muss ich sagen, Respekt, Mr. Greenwald. Also, das mal sich mal eben so aus dem Ärmel zu schütteln, das ist geil erfunden an
geil,
der Stelle.
Oder?
Das ist ein ganz neuer Trend. Also, der ist so neu, das weiß man noch gar nicht. Und genau, und dann packen die Jungs mal die Bilder für ihn ein. Und
aber schön denkt, vorsichtig, bitte.
Ja, weil das waren ja, also es ist uns wichtig mit diesen, die sollten nicht verkauft werden, das erzählt halt Tante Mathilda und sie sind halt von Studenten, aber trotzdem sollten sie eigentlich nicht auf dem Schrottplatz
verkauft
werden.
Waren für eine Ausstellung gedacht, genau.
Genau, und da sagt auch im Hörspiel, also etwas vorher noch, also nachdem Brock halt sagt, ja, habe ich gekauft, habe ich wieder verkauft und dann sagt, Justus, also Oliver Rohrbeck, da hat Brock uns ja was eingebrockt.
Eingebrockt, ja. Das war dann unser Zeichen für unser Rätsel. Wir haben euch auch was eingebrockt.
Genau. Ich stehe eigentlich nicht so auf Wortspiele, aber das finde ich gut.
Das fand ich irgendwie auch niedlich. Und das ist auch
und im Brock Buch ist auch so. Gut. Im ja. Buch und auch im Hörspiel, der ist auch gut besetzt, ja. taucht auch nie wieder auf. Ne? Also ich glaube, das ist sein einziger Auftritt. Ja. Udo Schick sagt mir jetzt auch von der Stimme her eigentlich nichts, finde ich aber sehr gut besetzt.
Nee, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also da nimmt man ihm das wirklich ab, so dieses unbedarfte, doch sehr, sehr, sehr naive und also einfach da auch sich gar keine Platte drüber zu machen, dass er ein Riesenverlustgeschäft da eingefahren hat, gell? Also ich meine, jeder, der so, naja, also er ist ja auch nicht der Geschäftsmann, gell? Es ist eigentlich auch, dass er solche Aufgaben überhaupt übernehmen konnte, war vielleicht auch gar nicht so klar, also dass er das
irgendwie
hätte machen dürfen, ne? Also
ist dann eher eine Frage ans Management, ne? Wen man da so lässt und nicht, soll er halt sägen.
Richtig, genau. Wenn also das gut macht, ne, und weiß ich, irgendwelche Tische da reparieren kann, ist es immer noch dann besser. Und um die geschäftlichen Sachen sollte er sich halt auch so gar nicht kümmern, ich meine, ne? Also das haben sie jetzt wohl auch verstanden.
Das glaube ich auch. Von daher, sich dann aufregen, ist eigentlich auch ein bisschen zu spät. Genau, da muss man sich schon bei der Einstellung, also ich meine, jetzt guck dir den mal an. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der beim Bewerbungsgespräch sich so als Hochschulabsolvent ausgegeben hat.
Ja.
Mit dem Doktortitel. Also ich glaube, der hat sich direkt so, also ich könnte mir vorstellen, dass sich Brock direkt so präsentiert hat, wie er ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja keiner, der sich in irgendeiner Art und Weise verstellt oder verstellen muss. Der kommt halt so daher, wie er halt ist, so ganz unbedarft und ganz irgendwie jovial, ja, aber sonst ist da eigentlich nichts, ja.
Von daher sollten wir vielleicht mal ein größeres Herz für Brock haben.
Ja, schon. Und,
ja, von wegen Trottel ist gemein.
Ja, ich meine, das ist klar, ist ein bisschen trottelig, aber... Er kann ja nichts dafür. So.
Nee, finde ich auch. Also, und wir sind dann, glaube ich, in der Zentrale im nächsten Kapitel.
Ja, genau.
Brock also erinnert sich.
Genau, also Brock etwas. Erinnert sich etwas. Das ist auch schön, ja. Also, das ist ja in dem Hörspiel heißt das Kapitel ja wirklich nur Brock erinnert sich. Und dann, aber im Buch hast du noch so Punkt, etwas.
Und da habe ich direkt an dich gedacht und dachte, ah, das gefällt dir, Jenny.
Ja, das finde ich cool. Sowas mag ich, solche kleinen Spielereien da im Kapitel.
Und wir sind direkt bei Bob, der natürlich als ausgewiesener Kunstexperte, da hat er sich ja in vielen Folgen schon mittlerweile so etabliert, hat sofort angebissen und regt sich auf und meint so, der hält uns wohl für bekloppt.
Ja, so, ich meine, der kann er ja machen, gell? Ich meine, der geht ja nicht davon aus, dass da drei sind und dann sich einer wirklich mit Kunst so ein bisschen auskennt. Also ein Peter hätte gesagt, oh ja, das ist durchaus, klingt das wie eine krasse neue Kunstrichtung, ne?
Ja, finde ich auch. Ja. Haben wir vielleicht nur noch nichts von gehört.
Ganz genau.
Also kriegen sich auch fast noch, die kriegen sich noch fast irgendwie in die Haare.
Ja.
Weil Peter fand die Bilder auch ganz hübsch und
Bob sagt, ja, toll. Ja, genau.
Schon. So. Und währenddessen erinnert sich Justus an die Signatur, weil ein Bild hat er halt besonders gut eingepackt und hat er versucht, die Signatur auf dem Bild sich anzugucken.
Ja.
Und das ist schön, weil er sagt, er weiß nicht mehr, was da stand, aber er kann es aufmalen.
Geil, Justus mit seinem fotografischen Gedächtnis, ne? Also da gefällt er mir auch richtig gut.
Ja.
Und weil da ist auch wieder so der absolute Detektivmodus und das so Detektivarbeit, ne? Also wirklich diese kleinen Details sehen, daran denken, sich das anzugucken.
Ja.
Und dann kann er es aufmalen und dann überlegen die nämlich, ist es ein T, ist es ein J, ist das ein, ne? Also total geil. Das könnte so und so heißen, das könnte so und so heißen, ja.
Und es ist schön und vor allen Dingen im Hörspiel ist es gut umgesetzt. Also da erfahre ich nämlich auch, oh, die haben jetzt so eine Art Whiteboard in ihrer Zentrale, weil ich höre nämlich einen Edding über dieses Whiteboard quietschen.
Aber haben wir das nicht in dem einen Fall tatsächlich sogar, weil das im Buch so richtig etabliert wurde? Sie haben jetzt auch ein Whiteboard? Das hatten wir doch erst vor kurzem.
Ich glaube auch. Neue Anschaffung und jetzt höre ich es auch.
Ja, geil, oder?
Gerade wenn man es über Kopfhörer hört und es kitzelt mich im Ohr. Also es sind so manche, für manche ist es so klassisch die Kreide über die Tafel. Ich finde sowas eher, also das ist so ein Geräusch, das finde ich eher nicht so schön. Und ich rieche auch schon dieses Lösungsmittel von dem Stift.
Ja, so geil. Also es ist alles, es spricht ja alle Reize an hier. Hörspiele für alle Kanäle.
Genau, und sie überlegen jetzt, was sie halt machen, nachdem sie glauben, der heißt J. DeFore oder DeForge oder so.
Ja.
Und überlegen so, sollen wir den Brock nochmal fragen? Aber vielleicht nur als allerletztes Mittel. Man könnte natürlich auch so eine Telefonlawine machen. Oder mittlerweile heißt das Ding ja Internetlawine. Aber da sagt Justus, und das finde ich ganz, ganz gut, er sagt, er will es eigentlich gar nicht so publik machen. Weil scheinbar will Greenwald, da scheint ja irgendwas, also es sollten vielleicht nicht zu viele Leute wissen. Und deshalb heben sie sich das lieber auf.
Ja,
man kann ja auch nochmal Cotta fragen.
Genau, finde ich auch gut, dass sie den nochmal mit ins Boot holen wollen, ihn auch nochmal ansprechen wollen, weil da überlief das ja, nachdem die da geklaut wurden, ne? Und dann ist ja auch die Mrs. Kretschmer quasi, nee, das ist ja noch gar nicht Thema, aber später dann. Aber trotzdem ist es schön, dass der Kotter schon mal da auch dass an ihn gedacht wird, ne? Und sagt, okay,
ja, fürs Grobe kann man den dann immer nochmal.
Genau, könnte man den ja auch nochmal befragen. Noch mal
fragen. Ne? Genau, aber sie gehen nochmal zu Brock, also gut, sie müssen nochmal an eine Schirme. Genau. Aber sie gehen dann auch zu Brock und wollen ein bisschen mit ihm plaudern. Und deshalb fragen sie ihn irgendwie schon, ob er eine Cola möchte.
Haben wir auch Bier? Also ich fühle ihn ja. Ich würde auch dann
direkt nehmen. Ich in meinem Kopf, nein. Also nach Bier fragen ist sofort disqualifiziert. Das geht gar nicht. Und im Hörspiel übrigens
Es ist eine Brause, gell?
Oder? Ja, genau, da ist es eine Brause und ja. Er ist gerade dabei, übrigens Gipsbüsten zu stapeln.
Ja, stimmt, genau.
Aber sie auf jeden Fall im Buch ist es wirklich so, er fragt nach einem Bier und dann wird, ich glaube, Peter losgeschickt. Auf jeden Fall, er kriegt ein Bier. Man muss die Zunge ja irgendwie lösen.
Ja, richtig.
Und genau. Da denke ich, wie, er kriegt ein Bier? Näp, näp, da habe ich direkt, das, nicht nur danach fragen ist schon disqualifiziert, aber auch noch eins kriegen und trinken am helllichten Tag, das ist ja, nee.
Kein,
das ist ja
kein Bier vor vier, ne?
Also. Genau, gleich fängt er auch noch an zu rauchen.
Das wär's ja noch.
Nee, also so, na gut.
Ich war auch überrascht, muss ich sagen. Ja, also dass das auch so dann so im Buch auch drinne war, ne? Ich war dann auch ganz überrascht, dass dann im Buch dann die Brause kam, ne? Aber das fand ich dann wieder okay. Ja, aber da war ich halt auch überrascht, dass er auch ein Bier kriegt und dass es halt auch dann so weitergeht. Und dadurch erinnert er sich auch ein bisschen, ne, nicht dadurch, aber danach erinnert er sich auch ein bisschen, dass dann diese 5 Bilder von einer Lady mit Klapprad gekauft wurden. Und Peter will sich dann schon mal ein bisschen schlau machen, glaube ich, gell? Also das...
Genau, der will seine Mutter anrufen, während sich Justus noch aufregt. Also da nochmal so, meine Güte, was? Seitdem Patrick und Kenneth nicht mehr da sind, läuft hier halt nichts mehr. Und man denkt sich auch, ehrlich gesagt, ne, wo haben sie den eigentlich aufgegabelt?
Ja, nur noch Nulpen unterwegs hier.
Ah, schade, mir fehlt eigentlich noch Peters Mom, weil so, die höre ich ja auch immer gerne. Die ist ja immer so schön, die ist ja so schön resolut, aber das wird nur fernmündlich gemacht und Peter kommt relativ schnell wieder und sagt, ja, der hat schon rausgefunden, wo die Frau mit dem Klapprad vielleicht irgendwie, wofür die was machen wollte. Und ja, es gab einen Flohmarkt für einen guten Zweck, der ist aber schon vorbei.
Der war gerade eben erst, genau, also wirklich so typisch Bad Timing, ne? Hat gerade stattgefunden und sie sind dann nach erfolgreicher Sonnenschirmverkaufsaktion dann dabei, alle zusammen Abendbrot zu essen mit Tante Mathilda und Onkel Titus, der auch ein Bier trinkt. Und und da habe ich so, ich weiß nicht, also es ist ja gerade im Kino, wir haben es auch erst geguckt, alles steht Kopf 2 im Kino gewesen. Und ich habe so, wenn ich da diese Szene mir vorstelle, wie Mathilda mit Onkel Titus spricht, der überhaupt nicht zuhört, ja, der sagt dann, ich will auch kein Bier mehr, ne, so, da bin ich voll bei alles steht Kopf, wenn ich mir überlege, was in Onkel Titus Kopf da gerade vorgeht, wie im Film auch, wo der Mann auch seiner Frau manchmal nicht zuhört und dann, oh Gott, sie hat was gesagt, haben wir vergessen, den Müll rauszubringen, was sollen wir jetzt tun, sag's nochmal, wo dann Wut ist, bei dem ist ja Wut so ein bisschen an der Macht hier bei dem, im Film. Und da habe ich alles steht Kopf-Vibes gehabt. Das war so witzig.
Sehr schön. Da hat doch auch einer einen Schnäuzer. Die Wut hat
doch genau,
auch einen
Schnurrbart. Ja, genau. Die Wut hat. Genau. Das hat dann so zum Onkel Titus so total gepasst. Und dann denke ich mir auch so. So, dann ist dann auch so: Okay, sie hat mich jetzt gerade was gefragt. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Was mache ich denn jetzt?
Genau, auf jeden Fall, Tante Mathilda ist ziemlich in Rage, weil sie hat halt gemerkt, da fehlt ein Bier. Was soll denn das? So, also von daher, es hat Konsequenzen.
Und vor allen Dingen verdächtigt sie ja sofort die drei, gell? Also da sagt er wirklich, das habt ihr euch unter den Nagel gerissen, das kann ja wohl nicht sein, hier wird kein Bier getrunken und so, gell? Was sie in Amerika auch gar nicht dürften, gell? Also bei uns ist ja mit 16 Bier kein Thema, gell? Aber in Amerika 21, Freunde, ne?
Von daher wissen wir ja auch, dass wie alt Brock ist. Also da muss der schon halt über 21
oder
sein.
Oder es ist ihm halt egal, weil da, wo er herkommt, ist es vielleicht auch wurscht. Wie auf dem Dorf halt, ne? Also da trinkst du mit 9, 10, 11 auch dann, wenn da keiner guckt, ne?
So hier auf dem Schützenfest, genau. Ja. Nee, aber ich glaube, das wäre, ich glaube, dann hätten, also obwohl sie ja seine Zunge lösen wollten, ich glaube, die drei Fragezeichen hätten ihm keinen Alkohol gegeben, wenn er nicht gedurft hätte.
Das stimmt. Und ich denke auch, dass er absolut Ü21 auch ist. Also jetzt nicht hier weit, ne? Aber wenn er jetzt wirklich, vielleicht ist er auch direkt 21 von mir aus, gell? So. Also ja, das passt auf jeden Fall.
Genau, und diese Szene gibt es zum Beispiel auch im Hörspiel halt nicht, diese Abendbrotszene. Und das, was als nächstes kommt, gibt es auch nicht. Deshalb können wir euch noch ein bisschen was erzählen. Und das ist richtig spannend, denn wir werden nachts wach mit Justus. Und der hat noch ein bisschen Hüngerchen.
Ja, passt doch so schön, gell? Es ist so richtig typisch. Weil es ist ja auch sehr warm, glaube ich, gell? Es ist auch immer wieder so ein Fall, der auch sehr, sehr warm ist. Und es ist Sommer und Justus kann nicht schlafen und macht sich was zu essen. Und wird dann tatsächlich hellhörig, weil auf dem Schrottplatz sich was tut. Also es ist immer wieder so diese typische, wir sind nachts mit Justus wach und irgendwas raschelt, macht, tut. Ne? Und dann sieht er wirklich, dass jemand da auf dem Schrottplatz sich rumtreibt, den er dann schnell verfolgen will.
Und der Typ hat eine Skimaske auf, er spricht ihn auch noch an, der rennt aber weg. Mhm. Und Justus rennt hinterher, mal quer, nicht nur über den Schrottplatz, sondern auch raus auf die Straße im Pyjama, immer schön hinterher. Und holt auch auf und dann wird er vom Auto überfahren.
Ja, bam. Ja, und auch so, dass er wirklich dann auch hier Sterne, bla 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 und bewusstlos. Na, also der tritt dann wirklich auch mal kurz weg. Wird dann irgendwie wieder wach. Er hat natürlich ja einige Blessuren, die er da davon getragen hat und schleicht sich dann wieder zurück und dann hofft er noch, dass er von Nachbarn nicht gesehen wird. Schleppt sich dann wieder nach Hause rein und sagt so, ja, eigentlich müsste man ja auch mal die Polizei rufen und eigentlich müsste man auch mal Tante Mathilde noch mal eine Nachricht hinlegen. Und auch
aber ich bin zu fertig.
Er will auch einfach nur noch ins Bett jetzt. Das reicht. Wahrscheinlich hat er doch Gehirnerschütterung und wacht gar nicht mehr auf. Also kann man ja erstmal ins Bett gehen.
Der arme Kerl. Und am nächsten Morgen, bevor er wach wird, ist schon Tante Mathilde auf den Beinen und findet dieses geknackte Schloss von dem Einbrecher.
Der merkt in den Schuppen rein, ist nichts
geklaut. Ja. Genau. Ja. Und
genau, und sie überlegen auch, dass sie Sicherheitsvorkehrungen brauchen, also dass da jetzt auch nicht sicher ist. Also der Lagerschuppen muss nochmal ein bisschen abgesichert werden. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, hier das erste Mal das Wort Szenenwechsel.
Ja, beziehungsweise, also wir sind halt zeitgleich, also so Split, vielleicht nennen wir das auch Split-Screen, weil zeitgleich, das ist am nächsten Morgen dann, ne?
Genau.
Am nächsten Morgen sind wir dann auch in der gleichen Zeit bei Bob.
Genau, weil der hatte nämlich jetzt den Auftrag, mal nach dem Maler, also nach der Signatur mal zu forschen. Und sie hatten sich dann darauf geeinigt, dass der dann doch auch The Forge heißt, ne? Und dann hat er Bob rausgesucht, okay, wo kann er mit den Initialen jemanden finden? Und fährt dann auch zu dem hin.
Zu dem Maler. Josh DeForge.
Josh DeForge.
Genau, hat er im Internet gefunden, das ist ein Auftragsmaler und da klingelt er dann an und der ist natürlich so ein typischer Künstler, ne? So vor 12 Uhr stehe ich auch nicht auf.
Genau.
Aber er lässt ihn rein, ne?
Ja, und redet auch mit ihm. Der ist auch ganz, ganz sympathisch auch, ne? Also das haben sie im Hörspiel auch schön gemacht, ne? Also der nimmt er den gleich mit rein und Bob guckt sich da so ein paar Werke an und fragt ihn dann auch, sagen wir, haben Sie hier mal 13 Bilder mal für die Art Gallery Hall gemacht? Ah, da kann ich mir nicht so erinnern und weil er muss viele Auftragsbilder malen und
dass er sich nicht mehr erinnern kann, genau.
Genau. Aber schon irgendwie, dass er doch weiß, ja, das waren irgendwie viele, mit die irgendwie Masken auf hatten, ne? Also immer Menschen, die irgendwas mit Masken hatten, ja. Da sollte er viele malen, ja.
Ja, und er weiß halt auch schon, dass das, was er so als Auftragsmaler macht, eigentlich keine Kunst in dem Sinne irgendwie ist, ne? Aber es verkauft sich halt gut.
Ja.
Und irgendwo von muss der Mann ja auch leben, ne? Von daher, also nur von der Kunst alleine, ne, kann man auch seine Brötchen und seinen Kaffee nicht unbedingt verdienen.
Genau, ja, weil er guckt sich ja auch so ein Bild an, Bob, ich glaube, im Hörspiel ist es ja auch so, wo er sagt, oh, schön, also wo er dann versucht, auch so, ach Quatsch,
Schleimer.
Erzähl doch nicht, genau, also es ist doch hier so eine Rammstein, die hier im Baumarkt kaufen kannst, das ist doch bescheuert.
Genau, weil erst erzählt er das und dann,
genau, richtig.
Naja, und dann kommt Bob irgendwie nicht weiter und fährt wieder weg.
Ja, aber wir haben Mr. The Forge mal kennengelernt und wissen, okay, aha, das ist der die Maskenmenschen da gemalt hat.
Genau, kommt aber eher unauffällig daher. So.
Und also unsympathisch erstmal. Und sympathisch mit und, nicht un. So.
Genau. Und dann sind wir schon wieder auf dem Schrottplatz. Und Justus denkt, ah ja, ne, Moment, hier in Schuppen eingebrochen und so, wir brauchen hier mal ein Sicherheitssystem.
Genau, und wie ein alter Bekannter ist mal wieder in Rocky Beach, nämlich der Ty Cassidy, das ist sein Cousin. Und den kennen wir aus, wo war der mit, bei Automafia?
Giftiger Gockel.
Giftiger Gockel war er
und
dabei.
Und die Automafia und Botschaften aus der Unterwelt auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber habe ich gelesen.
Und ich denke bei Kelch des Schicksals auch, weil da geht es ja so ein bisschen sehr um Justus mütterlicherseits Familie.
Ja.
Weil der Ty Cassidy ist doch auch von Justus Mutterfamilie, ne? Oder ist der von Titus?
Ja, der ist Mathilda. Also der ist so. Der Sohn von Mathildas Cousine. Also die sind eher,
aber
die
Vetter, sind eher, ne? sehr. Der sagt ja manchmal auch Vetter und hier stand aber Cousin, gell? Also es ist manchmal auch so ein bisschen.
Ist das bisschen, das Gleiche?
Ist das das Gleiche?
Ja.
Achso, aber ist es dann der Cousin, wenn das von ihrer Cousine? Ja, doch, ja.
Ja, so also auf einer gewissen Ebene.
Weiß ich immer nicht, wie man das dann betitelt, gell? Aber ja, doch, stimmt. Ach nee, klar, ist Mathildas Verwandtschaft, stimmt. Ja, wie habe ich den jetzt bei der anderen Familie reingesteckt? Na, egal. Ja. Stimmt, ist von Mathilda die Familie, stimmt. Genau, der will seinen VW-Bus reparieren, gell? Der ist mal wieder da. Und guckt auch Justus dazu, ne? Der hat nämlich vor, der will eine Lichtschranke da reinbauen in den Schuppen und eine Falltür. Also wenn da jemand kommt, der wird dann direkt im Schuppen gefangen.
Und Ty meint, naja, dann wirst du aber wahrscheinlich täglich den Brock fangen.
Ja. Der hat das auch schon ganz gut durchschaut.
Der Ty kennt den auch schon, ja. Aber Justus meint, nee, das machen wir dann erst, ihr aktiviere ich erst nach Ladenschluss.
Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Wenn der dann weg ist, dann kann man das machen. Genau, soll nicht irgendwelche Rollläden noch runtergehen oder sowas, gell, dass dann irgendwie alles richtig verbarrikadiert ist oder sowas, gell?
Und also so eine Art Lebendmausefalle für einen Einbrecher. Ne? Genau. Also wenn der da reingeht, gehen alle Schotten zu und man hat dann den Dieb hoffentlich in einem Teil.
Ja,
genau.
Sehr geil. Genau, und dann als nächstes überlegen sie noch, bevor sie da jetzt irgendwie, also wie sie jetzt weitermachen. Und dann haben sie natürlich jetzt die Frau noch nicht überprüft, ne, die da die Bilder gekauft hat, wo sie aber jetzt schon wissen.
Nee, das wollen sie gleich machen. Also währenddessen kommen dann die anderen beiden Fragezeichen und sehen halt, wie Justus aussieht.
Ja, na eben, stimmt.
Der sieht ja ein bisschen verbeult aus, ne? Und sagen, was war denn hier los? Und dann hat er halt kurz erzählt, was da in der Nacht los war. Und haben halt überlegt, dass es eventuell der zweite Dieb gewesen sein kann von den Bildern, weil der eine Dieb wurde ja von der Polizei geschnappt, aber der andere war ja wohl noch unterwegs. Und deshalb überlegen sie, vielleicht ist der auf den Schrottplatz eingebrochen und wollte die Bilder irgendwie zurückklauen oder so. Und Bob erzählt ein bisschen von dem Mr. DeForge.
Genau, dass er da auch gar nicht viel erfahren hat, ne? Und dass er als nächste Möglichkeit dann nur wäre, jetzt mal gucken, welche Frau da für den Bazar das gekauft hat, ne? Dass sie das irgendwie herausfinden.
Genau. Sie wollen gucken, ne, wer ist denn diese Klapprad-Lady, die Brock die Bilder verkauft.
Richtig, also ab zum Frauenclub.
Genau. Und dann sind wir auch wieder im Hörspiel. Da, also zwischendurch haben die da auch mal ein bisschen was weggekürzt. Also diese Falle kommt nicht vor und Ty kommt im Hörspiel nicht vor. Wenn ihr das haben möchtet, dann müsst ihr das Buch lesen. Mhm. Aber wir treffen jetzt im nächsten Kapitel Mrs. Kretschmer.
Es wird Zeit, genau. Wenn sie fahren nämlich zum Frauenclub und da ist sie schon. Und sie ist ja so eine, also ich weiß nicht, also klar, also wenn ich ihre Beschreibung höre, ja, es passt. Ne? So eine blonde, schlanke, ja, ich weiß gar nicht, ihr Alter. Kam das?
Nee, das kam nicht, aber so, sie wird als, du sagst schlank, im Buch ist sie sehr, als sehr dünn
bezeichnet. Sehr, sehr bezeichnet. Dünn, ja, genau, also sehr
große
dünn.
Große Brille, kurze Dauerwelle, so ein bisschen was Pudelhaftes.
Ja, genau.
Und da denke ich mir auch so, habe ich mir die so vorgestellt?
Ich nicht, definitiv
und
nicht.
Ich auch nicht, weil sie erzählt ja dann auch, dass sie zwei Töchter hat und die klingen ja noch relativ, also so wie sie erzählt, dass es halt noch Kinder sind. Mhm. Chastity und Charity.
Mhm.
Und dann denke ich, wie alt ist die? Also die müsste, so wie die optisch beschrieben wird und wie sie auch stimmlich dargestellt ist im Hörspiel, jenseits der 50 vielleicht schon so an die 60 sein. Ne? So ein bisschen wie Tante Mathilda. Aber
genau.
Vielleicht ist Tante Mathilda auch viel jünger.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht, weil ich finde, also ich finde ihre Stimme ja fantastisch. Ne? Also die, wer ist das? Du hast den Namen parat im Hörspiel?
Du meinst die Mrs. Kretschmer, das ist Monika Werner.
Ja, die ist fantastisch. Die interpretiert
genau,
die so geil.
Genau, ich kenne die sonst nicht, also als Schauspielerin. Also die ist auch Schauspielerin, aber so wüsste ich jetzt, habe ich die nie gesehen und ist die nirgendwo aufgetaucht. Ich finde die auch hervorragend die besetzt, dieses nervige. Ja. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich die höre, aber ich finde sie trotzdem geil.
Ja, mega. Also muss ich auch sagen, super umgesetzt, aber die Mrs. Kretschmer optisch, also auch mit der Stimme, die war für mich immer dunkelhaarig, auch nicht dünn tatsächlich. Die war für mich immer ein bisschen korpulent.
Oder normal, also jetzt nicht so heuschreckig.
Genau, also ich habe die jetzt nicht so wie so eine Art Heuschrecke oder sowas da interpretiert und auch nicht blond. Also ich weiß, die ist ganz, ganz merkwürdig, obwohl die eigentlich schon so eine typische Karen ist. Ja, also so als Bild, gell, für so eine typische Amerikanerin, ne, die halt wirklich da mit ihren ganzen Vorurteilen und Fehlinterpretationen und ne, ihrer Hochnäsigkeit und ihrer.
Und ich meine, die nennt ihre Kinder Charity und Chastity.
Ja, Reinheit und Keuschheit.
Und Wohltätigkeit.
Ja, Wohltätigkeit, genau. Wohltätigkeit und
Das ist ja
Keuschheit.
das ist Charity. Ich musste auch,
Also.
Chastity, das hatte ich jetzt auch nicht so auf der Pfanne,
Ja,
dass
das ist
das Keuschheit,
Keuschheit.
Reinheit
Oh,
heißt.
furchtbar. Chastity, Charity. Ich habe die immer dann so im Ohr noch hier vom, die kommt ja noch mal im Spur des Spielers so geil vor. Und da kommen ja
Da ist
da
das,
tauchen
ne?
ja die Kinder auch dann richtig auch als
Ja.
Rollen auf mit Stimme und so. Und die klingen wie 10. Also wenn die Kinder
Ja.
10 sind, dann ich denke, wenn sie die halt dann doch auch vielleicht spät gekriegt
Spät
hat,
bekommen,
gell,
ja.
dann ist die vielleicht auch schon an die 50, gell, und hat sie halt mit 40 oder Mitte 40 vielleicht gekriegt, ne? Da sind die 10, ist sie 55 oder so, gell? Also alles durchaus möglich, ne? Aber
Wir möchten mit Anfang 50 so nicht sein, das mal fürs
Nein, das ist
Protokoll.
schon mal klar, genau. Und
Die hat auch nur ein Problem, und zwar ihr großes Problem ist ja, die Kuchenliste ist weg.
oh mein
Nein,
Gott.
aber natürlich auch, dass das Bild entführt wurde. Deshalb, das besprechen sie
Ja,
halt
das
auch mit
besprechen sie
ihr.
auch, genau. Und dass es halt ganz, ganz schlimm war und dass es halt auch sehr entstellt war. Das war ja ihr Porträt und dann die Kinder haben da bestimmt sich auch sehr geängstigt und so, ne? Und irgendwie kommen sie ja dann auf. Wie kommen sie denn auf den Gärtner dann, sag mal?
Da kommen sie noch gar nicht drauf. Also eigentlich will sie die drei Fragezeichen loswerden, weil sie will sich mit der Sache eigentlich mit dem Bild gar nicht mehr auseinandersetzen. Das ist ja jetzt auch Sache der Polizei. Und Justus fragt aber nach dem Flohmarkt.
Genau.
Und dann sagt er, ja, da wurden Sachen vielleicht fälschlich verkauft. Und da weiß sie ja sofort, das kann nur die neue gewesen sein, denn die
Genau.
kommt aus Minnesota.
Das ist ja ganz fatal, ja. Also, da hat sie sehr was dagegen. Und genau, und dann erfahren wir ja,
Da.
das war dann der Aufhänger. Das sind ja ganz schlimme. Und die hatten Gärtner, der ist Mexikaner. Und das geht ja überhaupt nicht. Und da fängt sie ja an, so richtig schön mit der
Genau, da kann sie
Rassistenkeule
mal
um sich zu
alles,
schwingen.
genau, mit Verdächtigung und Diskriminierung und genau, und dann spricht sie auch Justus noch mal an, ne, mit ihr,
Also.
so, ihr hattet doch auch mal Iraner da auf dem
Oh
Schrottplatz und
ja.
wahrscheinlich habt ihr jetzt einen Mexikaner. Und sie hat aber einen amerikanischen Gärtner. Und Amerikaner kann sie empfehlen.
Also.
Hallo AfD. So, ich hätte da schon mal ein gutes neues Mitglied. So.
Also wirklich. Nee, sie ist einfach nur mega unsympathisch und ich finde, die Jungs machen das aber ganz geschickt, ne? Die gehen da nicht so wirklich drauf ein und bügeln das auch so ein bisschen ab, gell? Und sagen hier, komm, laber nicht. Wir wollen jetzt hier mal über die Bilder sprechen. Wir wollen wissen, wer hat jetzt die Bilder gekauft. Und dann bekommen sie auch den Namen von Mrs. Field, ne? Also, dass eine Mrs. Field ist. Und dann sehen sie auch das eine Bild noch stehen, nämlich von dem maskierten Zauberer. Und dann ergreifen sie sofort die Gelegenheit, sehr super, und sagen, hier, wir wollen das kaufen. Jetzt ja, macht dann aber $12. Sagt der Justus, ja, wir geben ihnen sogar 15, ja, weil es ja für einen guten Zweck, du dumme Eule.
Genau, weil sie sind mittlerweile im Frauenclub, weil da ist sie ganz nett, da will sie denen auch die Adresse geben und da finden sie dann die übrig gebliebenen Sachen vom Trödel oder vom Flohmarkt. Und genau, eben nicht nur dieses Bild vom maskierten Zauberer, sondern auch noch ein paar Aschenbecher und ein paar
Ja, da
Zierteller,
werden
die
sich die
keiner
Kinder
wollte.
im Kinderheim natürlich super drüber freuen. Finde ich Bob auch so geil, so schön ironisch, ne? Wie geil das auch im Hörspiel dann auch sagt, ne?
Ja, genau, weil Mrs. Cratchman nämlich sagt, ja, das schenken wir dann halt dem Kinderheim, die Sachen, die übrig geblieben sind. Genau.
Da werden die sich bestimmt riesig drüber freuen, na
Und
klar.
das ist im Hörspiel auch super gemacht. Und auch wenn Justus dann das Geld bezahlt für das Bild und sie so sagt, gib her!
Ja, genau, das ist so geil. Ach, sie ist einfach, also sie ist, ach, es ist so eine
Genau.
ambivalente Figur. Also irgendwie findet
Ja.
man sie geil und dann findet man sie so abartig. Also sie vereint irgendwie so beide Gefühle in einem irgendwie.
Ja, und da merke ich ja auch, also ich kann ja sonst auf diese schrillen Frauen nicht so, aber sie ist schon noch ein bisschen anders. Also von ihr, ja, ich kriege zwar ein bisschen Kopfschmerzen, aber sie hat, also irgendwie mag ich das schon. Also sie geht mir total auf die Nerven, aber
Ja,
irgendwie finde ich es auch gut.
aber genau, und diese Reiberei, das ist eben gerade das, ne? Und dann ist sie halt auch so permanent so neugierig und weiß auch alles. Und ach, wollt ihr jetzt die Adresse noch? Die kann ich euch geben, ne? Also sie ist ja auch so überhaupt nicht. Ich habe da gar keinen Rust bei euch, das einfach da zu geben. Ob die das jetzt will oder nicht, die Field, das ist ihr doch scheißegal, ne? Also ich gebe euch alles, was ihr braucht, ne? So, da will sie dann wieder hier die sein, die hier alles hilft. Ja, fragt mich ruhig, wenn ihr was wissen wollt. Ich weiß sowieso alles. Ja.
Aber wir haben auf jeden Fall ja einen Erfolg gehabt. Wir haben ein Bild
Doppelten
von
sogar,
den
ja.
Gesuchten,
Ja.
ne? Haben wir auf jeden Fall schon mal, haben wir was wiedergekriegt und wir wissen jetzt, wo Mrs. Field wohnt. Und
Richtig.
da fahren sie dann auch gleich hin.
Ja,
Und
genau.
im Gegensatz zu den anderen da in der Nachbarschaft, gibt die mal auf ihren Garten gar nichts. Das ist ja skandalös,
Oh
diese
ja, das
Person.
geht ja gar nicht. Nein, ich finde das mega sympathisch. Natürlich. Das ist schön, alles Wildwuchs und alles schön, ne? Und die macht halt, was sie macht oder eben nicht, ne? Und sie erzählt halt ein bisschen, ja, sie hat halt, wollte an dem Basar halt mitmachen, sie hat aber nach dem Tod ihres Mannes alles verkauft und alles weggegeben und so, konnte sie nicht mehr ertragen und so, gell. Und dann hat sie halt gesagt, naja gut, bevor du halt gar nichts hast, ist ja für einen guten Zweck. Dann ist sie halt, weil sie gehört hat, das ist eine sichere Bank hier beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas, mal vorbeizukommen. Und da war der Brock auch so lieb und hat ihr so günstig doch die ganzen Bilder verkauft. Das ist ja wirklich ein ganz tolles Geschäft gewesen. Ja, und dann kann sie sich natürlich aber nicht erinnern, an wen sie die Bilder verkaufte, weil sie zwischendurch mal weg war. Und dann hat das wohl eine Freundin übernommen für sie, die Bilder zu verkaufen. Na, erstmal wieder ein kleiner Rückschlag für die Jungs. Aber
das stimmt. Aber wir haben ein Bild und wir haben Mrs. Kretschmer kennengelernt und
richtig.
Das ist für ein Kapitel schon ganz schön viel.
Das reicht doch erstmal, genau.
Und wir gehen direkt ins nächste Kapitel mit, ja, ist wieder schön.
Es wird nach Porries gefragt. Gefragte Porries. Hallo, Porries.
Gefragte Porries. Genau, so steht es nämlich im Buch. Das ist sehr geil. Also nicht der Lauch. Im Hörspiel heißt es dann Porries. Gefällt mir auch gut. Mit auch einer etwas schlecht. Anderen Betonung.
Ja.
Also wir sind bei Brock, der direkt erzählt, Mann, hier ist was los. Da alle war schon Porries. Wieder einer. Alle wollen Porries. Genau.
Und ich fand das so schön, weil ich weiß ja immer nicht, wenn wir unsere Folge starten, Katrin, was du dir für den ersten Slogan überlegst, so als kleine Hinweise. Mhm. Und ich hatte dann so gehofft, dass die Porries vorkommen, deswegen habe ich mich so gefreut. Aber das war prädestiniert dafür, ja. Und genau, also alle interessieren sich auf einmal für die Porries. Und ein Mann kam auch vorbei und wollte unbedingt so ein Porree kaufen. Und dann hat natürlich Justus, ja, was hast du ihm erzählt? Naja, natürlich alles. Dass die welche da schon wegverkauft wurden, dass welche wieder zurückgegangen sind an den Besitzer und dass ihr Detektive seid und dass ihr das alles gerade herausfinden wollt. Also eigentlich habe ich prühwarm ihm alles erzählt.
Genau, aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern, also wie der aussah. Also der war groß, ja, so mittelgroß, ja, genau. Oder doch eher klein.
Nase und er hatte zwei Augen.
Augen?
Und ansonsten doch, zwei Beine.
Doch, Schirm mit so Sonnenbrille.
Ja. Ja, doch. Rotbart mit Sonnenbrille. Das klingt nach Verkleidung, das wissen sie wohl. Schwarzbart mit Sonnenbrille.
Genau, und während sie dann noch mit Brock beschäftigt sind, kommt da eine rothaarige Frau im Auto auf den Schrottplatz gebraust.
Mhm.
Das ist auch sehr schön.
Das ist so niedlich. Das haben die das im Hörspiel auch so übernommen? Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm, dass die Peter dann eine Detektivübung macht mit, also Justus mit Peter.
Nee, die Übung haben sie nicht, aber erst die. Nee, also genau, dann erzähl doch mal von der Übung. Also da kommt eine rothaarige Frau in einem, ich glaube, Cabrio, auf den Schrottplatz gefahren.
Ja, genau, also genau, die kommt dann mit ihrem Auto an und steigt aus und da sagt, also Bob will schon das Bild reinbringen, weil die haben ja gerade den Zauberer gesichert und Bob sagt so, ja, ich gehe schon mal in die Garage, als sie hier kommt, ne? Damit das Bild da erstmal wegkommt und Justus sagt, ach, das ist doch die perfekte Gelegenheit, Peter, ein kleines Detektivübung zu machen. Du kannst ja mal die Frau angucken und sagen, was die will. So, und dann fängt Peter an und sagt, okay, die hat kein teures Auto, die macht sich nichts aus ihrem Wagen, sie hat jetzt nicht die schickste Kleidung an, sie wird also nicht so viel verdienen. Und er, was ich mir ganz aufgeschrieben habe, wissen wir jetzt nicht, aber er sagt, das ist dann Justus, der sagt, die will ein Geschenk kaufen für ihre Freundin oder so, aber sie kommen irgendwie drauf, dass sie auch einen Notizblock dabei hat, also sie ordnen sie schon in die Journalisten-Ecke ein.
Genau. Und das ist sie auch. Also das sagt sie jedenfalls von sich. Drew Wondracek und Brock sein, die ist ja hübsch.
Ja. Und Justus, ja, geht so. Das ist ja auch so geil. Ja, geht so.
Okay. Also Justus scheint nix für rothaarige, hat nichts für rothaarige Frauen übrig, scheinbar.
Er braucht eine Blonde. Ich weiß ja gar nicht, Lys de Kerk, wie die beschrieben ist, weiß ich gerade nicht. War die auch blond?
Weiß ich nicht, aber Lys ist für mich immer blond. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Und wir hatten doch aber im giftigen Gockel, oder war das? Doch, da hat doch Justus über Mädchen nachgedacht und da fand er doch kurzhaarige, dunkelgelockte.
Ja, stimmt. Das hat ihm gefallen. Süß. Ja, stimmt.
Aber ich glaube, das wechselt halt mal gerade so, wie es. Also, vielleicht glaub, so richtig festgelegt
ich sind. Ich wollte gerade sagen. Und vielleicht hat er aber auch einfach nicht. Nur, war er auch vom Brock genervt, dass sie gleich so, der ist so, oh, ja. Oh, die ist ja hübsch. Mir läuft die Sappe aus dem Mund. Ja, geht so. Sei am genau, besten sei ruhig und geh was sägen.
geh sägen. Das ist sehr gut. Und sie sagt, ja, sie schreibt über die verschollenen Bilder mit verkleideten Leuten drauf. Und,
hey, woher hätte wissen die, Sie das denn?
Ja, sie hat mit dem Museumsdirektor heute gesprochen und so.
Mhm.
Und Justus hält sich eher bedeckt und will nichts sagen, aber da hat, also Brock sägt noch nicht. Brock ist noch da.
Von der Bude. Er sagt dann, ja klar, das ist ja hier, ich weiß alles. Die sind auch Detektive, die kümmern sich hier drum, die wollen das alles rausfinden. Und nochmal erzählt er alles. Und Justus immer wieder, ja, nee, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und ja, aber hat nicht euer Freund gerade so ein Bild rein? Ja, ja, sagt Brock, hat der. Und da gibt es ja noch viel mehr. Der vor die Schnauze.
Der ist auch schwer zu bremsen, der Gute. Total. Weil klar, er will natürlich dieser hübschen jungen Frau irgendwie imponieren und so. Aber er quatscht und quatscht und ist halt echt nicht zu bremsen.
Nee, wirklich nicht. Aber irgendwie zieht sie dann doch von dannen, weil sie einfach nicht weiterkommt. Und ja, jetzt will auch einfach nur ganz schnell Justus und Peter auch in die Zentrale, um das Bild zu untersuchen.
Genau, also sie ist dann halt weg und wir sind in der nächsten, im nächsten Kapitel sind wir in der Zentrale. Und das ist auch im Hörspiel ziemlich 1:1,
ja.
Wie genau sie jetzt dieses Ding unter die Lupe nehmen und was sie alles mit dem anstellen und sich so überlegen. Und das finde ich auch gut, dass sie überall so ein bisschen rumstochern und alles mal so abklopfen, also auch an Theorien und Möglichkeiten.
Genau, weil sie ja auch überlegen, Mensch, ist da irgendwie was drauf? Ist da, kann man das mit UV anleuchten? Ne? Da lernen wir nochmal, was kann man alles mit UV sichtbar machen? Ne? Also alle möglichen Körperflüssigkeiten. Dann ist da vielleicht was im Rahmen versteckt. Ne? Also weil der Rahmen sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus. Der ist auch nicht so.
Der ist auch alt.
Der ist alt, ne? Und dieses Bild ist ja eigentlich neu. Und Justus hat dann wirklich dann irgendwann dann wirklich die Idee, wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal den Rahmen auf und ich gucke jetzt mal, ob da noch was drunter ist. Ja, also ob da irgendwie noch was ist. Bob soll danach nach der Truvondra-Check mal sich erkundigen und Peter soll Getränke holen, weil der ist ja auch so.
Na. Genau, und sie haben halt auch gemerkt, die Leinwand sieht sehr dick aus. Bob meint auch so, also im Malkurs ist das alles ein bisschen anders. Und es ist zum Beispiel auch, also als sie den Rahmen abgemacht haben, sehen sie halt, dass die Leinwand von einer Seite, dass sie dahinter angenagelt ist. Und bei sonst bei Bildern ist es oft an der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so hundertprozentig bei jedem Bild sagen kann. Ich glaube, das kommt immer auch darauf an, wie viel Leinwand man hat und wie viel Keilrahmen da drunter ist. Aber auf jeden Fall sieht das Ding halt auch von hinten brandneu aus. Da ist erstaunlicherweise hinten auch nochmal eine Leinwand, was irgendwie komisch ist. So, also man kann von hinten nicht sehen, was von vorne soll, weil sonst ist es ja eher ein bisschen durchscheinend.
Stimmt. Genau.
Aber das ist ein ganz gutes Kapitel und ich finde es auch schön situativ im Hörspiel, dass sie so genau überlegen, was könnte das denn sein und Peter auch mal so einwirft, naja, vielleicht ist ja irgendwie im Rahmen, vielleicht sind da ja Diamanten drin oder Daten versteckt. Das finde ich ja durchaus gut von der Idee, kann
absolut
ja alles sein.
Wäre nicht das erste Mal. Ne? Und es ist auch wieder schön, ich mag auch total, wie die auch schon wieder miteinander interagieren. Also ich mag die sowieso auch im Buch, muss auch sagen, also das geht hier vielleicht auch so, da können wir später nochmal genauer drüber sprechen, dass auch Justus kein Ätz-Justus ist, also dass der wirklich auch ein sehr, also einfach irgendwie, der gefällt mir total gut in dem Buch, ne?
Da kann ich wenig meckern. Ich glaube, hinten kommt eine Stelle, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich jetzt das Buch war. Aber insgesamt ist er ist auch selber mal Mann der Tat und schickt nicht nur die anderen vor.
Genau,
also zum Beispiel auch dieser Einbruch auf dem Schrottplatz, dass er dann halt den Skimaskenmann verfolgt.
Ist das da schon,
Frau
dass er da überlegt in der Szene und wieder seine Unterlippe knetet und auf einmal merkt so, das ist ja noch angeschlagen. Er hat sich ja die Lippe verletzt oder kommt das später
erinnere ich
erst?
Mich nicht, kann
weil das
sein.
Das fand ich eine süße Szene, ne? Weil er hat ja so sein typisches Lippenkneten, ne? Wenn er da so doch intensiv über was nachdenkt. Jetzt, wo die halt so sinnieren, was mit dem Bild so ist. Und er fängt auch wieder an und sagt dann auch, vielleicht muss ich mir eine andere Angewohnheit einfallen lassen oder eben nicht mehr von Autos angefahren werden. Also irgendwas, das fand ich irgendwie auch sehr niedlich, so mal so ein kleiner Zwischengimmick irgendwie. Ja.
Das ist aber eine sehr weise Entscheidung. Sich einfach nicht mehr von Autos anfahren lassen, finde ich, kann man unterstützen. Wäre ich auch dafür.
Oder?
Eine ganz schlechte Angewohnheit. Also.
Und Angewohnheiten sind immer so schwer abzulegen. Ja, genau. Auf jeden Fall, so werden wir erstmal entlassen. Und dann heißt das 9. Kapitel, wir sind übrigens schon bei Kapitel 9, Wahnsinn, der Vampir. Hä? Wo kommt jetzt ein Vampir her?
Und es geht mit einer Überraschung los, denn Justus hat die Leinwand vom Keilrahmen abgemacht, aber da ist noch ein Tuch drüber, weil er möchte sein Geheimnis ein bisschen später lüften und möchte jetzt erstmal wissen, was Bob erfahren hat, was es mit dieser Reporterin auf sich hat.
Und das pinst ihn auch so ein bisschen an, gell? Ja, dann bleib du wieder zum Schluss, wenn du noch irgendwas hast, was du uns hier erzählen willst. Dann erzähle ich es dir halt, ja. Natürlich kennt keiner eine Truvondra-Check. Also die arbeitet nicht für die Rocky Beach Today. Und keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Die kann auch eigentlich gar nichts wissen von diesen Bildern, weil nämlich, also zumindest nicht von Mr. Greenwald, weil der war nämlich mit seiner Tochter verabredet an dem Morgen zu irgendwelchen Ausstellungen. Also die konnte gar nicht mit ihm im
Genau.
Museum geredet haben.
Das hat er ihnen nämlich erzählt, weil er meinte, ihr könnt mich jederzeit anrufen, wenn ihr Bilder gefunden habt, nur morgen
Morgen
früh
nicht.
bin ich mit meiner Tochter verabredet.
Genau,
Genau.
richtig.
Stattdessen macht Justus jetzt, lupft das Tuch und wir sehen eine Folie.
Genau, und da sagt Peter, oh toll, eine Silberfolie, wie wertvoll, super. Suchen wir jetzt nach 13 Silberfolien oder was? Die kann ich so auch im Laden kaufen.
Genau, und die macht Justus aber auch ab. Und darunter finden wir ein Bild einer rothaarigen Frau, die sich über einen Mann beugt. Und Bob erkennt dieses Motiv
Ja,
und
und
sagt,
flippt übelst aus und sagt, oh mein Gott, es ist ein Munk.
und Peter erinnert sich so, Moment, Munk, hat er nicht auch den Schrei gemalt?
Mit dieser ziemlich krass verdrehten Glühbirne.
Hysterischen
Hysterische
Glühbirne vor
Glühbirne.
brennendem Himmel. Und das ist
Ja.
einfach sehr, also den Schrei so zu beschreiben, das ist vielleicht auch ein Bild, was ihr schon mal gesehen habt. Oder guckt es euch, wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch mal im Internet an. Also eine hysterische Glühbirne vor brennendem Himmel ist eine hervorragende Beschreibung dieses Bildes von Edvard Munch.
Ja, also perfekt einfach nur, ja.
Ich liebe Peter. Also
Ja.
das ist, also einer, also wenn ich einen Satz finden sollte, glaube ich, ich säge Mrs. Jonas. Und, oh, die ist aber hübsch, aber ich finde, nein, nein, die hysterische Glühbirne vor brennendem Himmel, finde ich, ist
Es ist
Knallersatz.
Top 1 Zitat in diesem Buch, ja.
Und Bob erklärt auch so, da haben wir wahrscheinlich in unserer Zentrale ein Bild des sehr berühmten norwegischen Malers Edvard Munch. Möchtest du ein bisschen Recherche zu Herrn Munch haben?
Ja, bitte. Freue mich sehr drauf. Ich dachte, das ist genau dein Metier. Also besser kann es nicht
So,
sein. Hau
ihr wisst, ne,
raus.
ich habe 5 Jahre Kunstgeschichte, für
Ja.
irgendwas muss es ja gut sein, um irgendwann in der Zukunft diesen Podcast zu machen und was über Bilder zu erzählen. Also, Munch lebte von 1863 bis 1944 und malte in der Zeit seines Schaffens über 1700 Gemälde, zahlreiche Grafiken und Zeichnungen. Also der war extrem produktiv, dieser Mann. Der gilt als Bahnbrecher für die expressionistische Richtung. Und zwar gegen die Tendenz des Naturalismus, eher auf so einer expressiven Ebene. Weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber Expressionismus ist halt, dann sieht es nicht so aus wie in der Natur, könnte man ungefähr so sagen. Und also damit hat eigentlich die moderne Malerei so richtig angefangen. Und seine Werke stellen eigentlich immer Menschen und ihre Emotionen in den Mittelpunkt. Und wichtige Motive hat er auch immer und immer wieder gemalt in verschiedenen Versionen. Und 2012 zum Beispiel wurde der Schrei, also das mit der Glühbirne, eine von 4 Varianten in New York für fast 120 Millionen Dollar versteigert. Das löste damals dann den Akt mit grünen Blättern und Büste von Picasso als teuerstes bei einer Versteigerung versteigertes Bild ab. Also da, zu dem Zeitpunkt war das dann das teuerste jemals versteigerte Gemälde der Welt. Hat sich mittlerweile geändert. Es ist nicht mehr der Schrei. Mittlerweile ist es aktuell Salvator Mundi von Leonardo da Vinci für 420 Millionen Dollar. Also wir sind ja jetzt ein paar Jahre weiter.
420 Millionen.
Das kannst du da mal sagen. Genau. Aber damals waren es also vor 12 Jahren waren es halt 120 Millionen
Wow.
Dollar für den Schrei von Edvard Munch. Also für so Munch. In der Zentrale muss man schon 3,50 € mindestens mal hinlegen. Und Bob erkennt, ah, das Bild, was wir da sehen, das ist der Vampir. Und das stimmt auch.
Ja.
Und Justus und Bob beschreiben das auch. Also Justus sagt auch, das gehört zum Lebensfries. Das gehört auch, also Munch hat solche Bilder immer, das sind so die zentralen Bilder in seinem Schaffen. Und es gibt auch eine Studie zu dieser Serie, das ist die Liebe und dazu gehört also die Stimme, der Kuss, der Vampir, die Madonna, die Melancholie, der Schrei. Ne? Und diese Bilder hat er halt so oder anders immer und immer wieder gemalt, weil das einfach Themen waren, die haben Munch unheimlich beschäftigt.
Ja.
Und Bob sagt dann an der Stelle auch, dass das Bild, also der, nicht der Schrei,
Der
sondern
Vampir.
der Vampir, gerade für vor einiger Zeit für 30 Millionen Dollar versteigert wurde. Es passt auch ungefähr in die Zeit.
Wahnsinn.
Und deshalb, also wir sehen, ne, wenn ihr euch nochmal vorstellt, wir sehen eine rothaarige Frau, die sich über einen Mann beugt. Vielleicht beißt sie ihm in den Hals.
Ja.
So. Also es lohnt sich mal ein paar Munk-Bilder im Internet sich anzugucken, damit man weiß, was auf den Bildern auch so
drauf ist. Das ist fantastisch und es ist so schön, dass das wirklich reale, echte Bilder sind, weil ich habe es geliebt, während des Lesens mir diese Bilder anzuschauen. Und klar, ich kannte den Schrei, das ist natürlich, ja, hat man im Kunstunterricht absolut behandelt und wir haben bestimmt auch andere Bilder von Munk dabei gehabt, aber ich konnte mich nicht mehr an alle erinnern, aber die, die ich mir jetzt angeguckt habe, ich war begeistert und dachte mir, geil, was ist das für ein geiler Maler gewesen, ne? Was hat der für tolle Bilder gemalt und jetzt kann man sich die auch alle angucken, weil manchmal hast du dann halt die grüne Eisenfrau,
ja.
Fiktiv, ne? Den Maler gibt es nicht, kannst dir nichts vorstellen.
Oder bei den rätselhaften Bildern, ne? Mit den bunten Pferden und so, es gibt zwar Künstler, die so ähnlich gemalt haben, aber wie gesagt, das fand ich auch toll, weil Munk hat es halt wirklich gegeben und wir haben alle so eine Vorstellung, ne, wie du sagst, vom Schrei und jetzt lernen wir noch ein paar andere Bilder kennen.
Und es gibt eine Bezifferung, wie was die wert sind. Ne? Wir haben jetzt wirklich auch reelle Wertvorstellungen, die sie da jetzt in der Zentrale haben, wenn man sich überlegt.
Und dass die stimmen. Also das passt ja ungefähr. Ich habe ja gerade gesagt, was in den letzten Jahren so versteigert wurde und das passt halt auch, wenn wir da von 30 Millionen Dollar reden. Das ist halt
irre. Wahnsinn.
Und die haben da gerade irgendwie an der Leinwand rumgefummelt, wo ich nachher auch denke, oh Gott, ach, du Scheiße,
wenn du das kaputt machst oder irgendwas, gell? Ich meine, das ist ja dann so absoluter Wertverlust, ne? Also vielleicht.
Und deshalb wird Bob auch langsam, der wird auch nervös, weil dem wird langsam so klar, was haben wir da auf dem Tisch liegen?
Ja, und
wir sollten mal aufpassen mit der Cola.
Ja, richtig, erstmal mit der Cola und dann geht der Schuh ja noch weiter. Jetzt wissen die ja, okay, es ist schon jemand eingebrochen. Es gibt da also welche, die hinter den Bildern her sind und Menschen machen für manchmal so für einen geringen Wert schon echt schlimme Sachen. Ne? Also was ist jetzt, wenn jetzt rauskommt, ne, dass die das Zeug da jetzt da haben? Wie doll wollen die Gangster ihr Zeug zurück? Ne? Also was sind die bereit, Dinge zu tun, ne, um das wiederzukriegen?
Genau, und sie überlegen auch, was weiß Greenwald, also der Museumsdirektor davon, wusste der, dass der Vampir unter der Folie und unter dem Zauberer war. Und Justus ist eingefallen, der hat, glaube ich, noch einen Artikel in der Zeitung wiedergefunden über die geplante neue Ausstellung in Rocky Beach. Und zwar soll die heißen Rätsel hinter der Leinwand. Und da geht es um ein Gemälde Munks, da hat er sich dann noch dran erinnert, das vor Jahren zufällig in Deutschland hinter einem anderen Gemälde entdeckt wurde. Und es gibt auch wohl mehrere, die hinter Bildern versteckt wurde und das ist so das Thema dieser Ausstellung. Und jetzt macht auch die neue Rückseite von dem Bild halt Sinn, weil das ist natürlich für die Tarnung gut, sonst könnte man ja sehen, was vielleicht drauf ist.
Genau.
Und jetzt beschließen sie mal, sie könnten sich mal an den Museumsdirektor wenden, weil sie wissen ja jetzt jede Menge.
Richtig, wieder mal ein Museumsdirektor, der mit Sicherheit viel weiß und irgendwas eingefädelt hat hier.
Also ich bin schwer begeistert von diesem Kapitel, weil es ist so ein tolles Ermittlungskapitel. Ja. Also wir erfahren, diese Frau ist nicht Reporterin, für die sie sich ausgegeben hat. Und unter diesem komischen DeForge-Bild steckt ein echter Munk.
Wahnsinn, ja.
Geil. Toller Kniff.
Toller Kniff, tolles Kapitel. Und wir wollen natürlich jetzt erfahren, was der Museumsdirektor weiß. Und sie fahren zur Art Gallery Hall mit Titus Pickup. Danke. Darf er ja auch ab und zu mal nehmen. Ist wichtig, finde ich.
Ich habe doch letztens im Eisenmann gefragt, weil da fährt er den ja. Und jetzt lese ich, okay, dann du hast recht gehabt. Du hast nämlich gesagt, ab und zu fährt er den, aber nur den Pickup.
Genau, nur den Pickup. Weil die haben ja auch kein anderes Auto, glaube ich. Also ich glaube, die Jonasse haben den Pickup und dann haben die keinen weiteren Wagen, glaube ich. Und dann werden sie von einem Auto verfolgt. Und ich habe zum Glück nachgeguckt, weil was es für ein Auto ist. Es ist nämlich der A-Team-Van. Ich habe mir jetzt immer nur A-Team-Van aufgeschrieben.
Geil.
Ja, fand ich cool.
Und Justus ist jetzt auch nervös wegen dieser wertvollen Fracht, die sie da an Bord haben. Und überlegt auch, ist die Art Gallery Hall überhaupt sicher genug? So, aber sie kommen da halt hin und sehen, ah, guck mal, ne, vergitterte Fenster mittlerweile und Überwachungskameras und Sicherheitsschleusen und so, als sie da rein wollen.
Das ist ja richtig Alcatraz, ja, so, und die müssen auch erstmal alles ablegen und alles, bevor sie kommen, sagen, naja, sagen Sie mal Mr. Greenwald Bescheid, wir sind hier die und die, der weiß dann schon Bescheid und kommt dann auch gleich und sagt auch sofort, ach, ihr habt ja den Vampir. Also er sieht ihn doch gleich, oder? Sagt doch auch gleich, der ist das, oder? Ich habe gedacht, die machen das ein bisschen versteckter.
Also,
also er kommt dann einfach so an und sagt, ach, ihr habt den Vampir, wie schön.
Genau.
Also er spielt das ein bisschen runter, ne?
Und dann spielt er es runter und sagt, ja, also das muss wohl einer von den Mitarbeitern irgendwie mit einem Druck
aus Versehen dran geheftet haben. Hä?
Genau.
Na klar.
Irgendjemand, ne, genau so. Und Justus sagt, so, wir kriegen jetzt $66 und ein Gespräch. Das ist Weil so wir haben geil. ja 60, wir haben ja $60 irgendwie, glaube ich, fürs Bild ausgegeben.
Richtig. Und 10%, er wollte 10% dann, wenn sie dann hier, damit sie auch was dran verdienen, ne, wollte das zurückkaufen und 10% dann noch extra, so. Ne, also $66 on the cash und ein Gespräch im Büro. Okay.
So richtig Bock hat Greenwald nicht drauf, aber.
Aber ja. Ist in Ordnung. Machen sie einfach mal. Das finde ich ziemlich geil. Die werden dann da in diesen Raum und dann sind so Hocker und dann sagt der Greenwald, nee, setzt euch mal. Und Justus will sich aber nicht setzen. Und ich finde die Erklärung mega geil, weil er will keine untergeordnete Gesprächsposition haben, weil er muss dann zu Greenwald hochgucken. Das ist wieder so ein richtig typischer Justus, zeigt mit seinen 16 Jahren, dass er den Erwachsenen sehr ebenbürtig ist. Ja.
Ja, und da musste ich auch, habe ich auch drüber nachgedacht. Und solche Sachen werden wir jetzt teilweise erst bewusst. Und das hat wirklich viel mit Psychologie zu tun. Also gerade so, oder wenn ihr mal ein Chefgespräch habt oder so. Also es ist was anderes, wenn ihr beide sitzt. Aber wenn zum Beispiel der Chef steht und man selber sitzt.
Ja.
Und der motzt einen vielleicht auch noch für irgendwas an. Das ist keine gute Position zu sitzen. So, und dann ist es vielleicht auch wirklich in so einem Moment ein guter Move, auch mal aufzustehen. Weil du hast sofort, das macht ja, also manche machen das absichtlich, manche machen das rein intuitiv, aber der von oben mit demjenigen spricht, der da unten sitzt, du hast eine andere Perspektive.
Ja, absolut. Das fand ich ziemlich, ziemlich schön, dass das eben auch wichtig war und dass das eine Erwähnung findet. Ne? Und jetzt erfahren sie natürlich alles, wie das abgelaufen ist. Ne? Also der wollte für die Ausstellung diese Bilder, der hat eben, also das ist auch in Zusammenarbeit mit Deutschland, gell, die haben aus Bremen, sagt er doch, sind doch die Bilder dann gekommen und die sollten dann hergeliefert werden für diese Ausstellung. Und da hatten sie eigentlich sich überlegt, die in einem anderen Transporter dann herzubringen und dann ist es schiefgelaufen, ne? Der wurde dann der falsche Transporter überfallen oder so, gell?
Naja, es war eine Überlegung von Greenwald im Vorfeld. Also, ja, sie haben es sind Leihgaben von der Kunsthalle in Bremen, das stimmt. Und das war auch alles so abgekaspert. Und mittlerweile ist das Museum auch wie eine Festung, sagt er. Also hier ist alles sicher. Der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte war letztendlich der Transport vom Flughafen bis zum Museum. Und da hat er sich halt überlegt, da war er wohl auch inspiriert durch seine eigene Ausstellung, ich verkleide diese Bilder und mache zwei Transporte, einmal mit den falschen und einmal mit den echten Bildern. Und die lasse ich dann irgendwie in so, ne? Also die einen fahren wirklich mit dem Sicherheitstransporter dahin und die anderen halt lasse ich in so einem schammeligen Transporter irgendwie bringen. Und deshalb hat er halt DeForge gebeten, ihm so ein paar Bilder zu malen, mit denen er halt die echten Munks verkleiden konnte. Das war seine, ich finde, gar nicht so schlechte Idee.
Ja, super Idee.
Und seine Tochter hat ihm dabei geholfen und ein Künstler namens Hans Jorgensen.
Ja.
Den kennt Justus auch, das finde ich ganz lustig, das wissen wir auch nur aus dem Buch, denn der hat den Zaun vom Schrottplatz bemalt.
Ja, ziemlich cool. Ja.
Also da, wo das kalte Tor ist, mit den Fischen drauf und den Brand von Los Angeles, glaube ich, auf einer Seite.
San Francisco.
San Francisco, irgendwas brannte. Auf einer Wand brennt irgendwas. Und das hat also dieser Hans Jorgensen gemalt. Genau, und leider sind dann halt die schammeligen Transporter überfallen worden. Da weiß Greenwald halt auch nicht genau, warum. Mhm. Also nicht die, wo die vermeintlich echten Bilder drin waren, sondern die Transporter, wo die echten, aber verkleideten Sachen unterwegs waren.
Genau.
Und dann muss irgendwas bei dem Coup falsch gelaufen sein. Also wahrscheinlich wussten die Diebe gar nicht genau, was sie klauten. Denn die haben das ja nachher auf dem Schrottplatz verkauft. Und wenn die gewusst hätten, das sind echte Munks, hätten sie die, glaube ich, nicht beim Brock für $60 nee, das Stück verkauft.
Da hätte Brock wiederum was richtig Gutes eingebrockt. Mhm. Wenn der für 60 Euro ein paar Munks kauft.
Da wäre Tante Mathilda dann vielleicht doch stolz auf ihn gewesen.
Genau, gut gemacht.
Naja, und weil dieser unorthodoxe Transport, den hat Greenwald halt nicht abgeklärt. Also davon wusste auch weder die Kunsthalle in Bremen noch die eigentlichen Besitzer der Bilder was.
Ja.
Und die Versicherung halt auch nicht.
Ja.
Weil das ist natürlich eine gute Idee von ihm, aber letztendlich ist das ein mega Sicherheitsrisiko. Ja. Ist halt die Frage, ob die Versicherung in so einem Fall überhaupt zahlt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und davor hat er ja so viel Angst, gell? Und das ist halt eben genau das Ding, dass er jetzt aber sagt, okay, ich hatte jetzt eben nur noch diese Chance, dieses entweder alles wieder zu beschaffen und es ist hoffentlich glimpflich ausgegangen, alles ist noch heile. Oder er muss jetzt langsam wirklich alle einschalten und das sagen, ne?
Also er hat halt mega Druck. Also in 5 Tagen soll diese Ausstellung sein. Ja. Von daher hat er ja noch die Hoffnung, die Bilder irgendwie wiederzukriegen. Ja. Und er ist ja auch schon dabei. Aber diese Angst, dass die Bilder geklaut sind, das ist eine durchaus berechtigte Angst, die Greenwald hat. Denn er erzählt auch, dass sogar mal, also die Munks werden unheimlich gerne geklaut. Ja. Das ist so. Und sogar an einem am helllichten Tag in einem Museum in Oslo sind maskierte Täter rein und haben sich da ein paar Munks von der Wand geklaubt. So beschreibt er. Und das stimmt auch.
Ja, das ist auch, ist auch wirklich schrecklich, so aus seinen aus seiner Warte her, gell, wo du wirklich sagst, oh Gott, ey, du hast dich dafür entschieden, das zu machen. Klar, du wusstest, ob das Risiko, aber wenn da wirklich alles schief geht und du hast da jetzt Millionen Schaden.
Ja, also das ist ganz, das ist total furchtbar. Ja. Und wenn das natürlich alles gut geht, ist das halt ein Riesending für dieses Museum, weil Munks, selbst wir kennen, ne, so, du, mich nimmst mal raus, aber du hast davon schon mal, jeder hat da schon mal was von gehört, von dieser, ne, von diesen Bildern. Richtig. Und das wäre ein mega Erfolg für das Museum. Richtig. Wenn man halt noch, wenn einem die Bilder nicht unterm Arsch weggeklaut werden. Und er sagt dann auch irgendwie, ja, er hätte aber auch schon, er hat ja noch Zeit, um die Bilder wiederzukriegen. Er hat auch mittlerweile schon eine Detektei engagiert, die ihm helfen will. Mhm. Da arbeitet aber auch keine rothaarige Frau. Nee,
genau, deshalb, da fragen sie auch nochmal nach. Das finde ich auch gut, weil er hätte auch denken können, die ist von da. Mhm. Aber das ist nicht so.
Und naja, und dann wundert sich Greenwald auch noch, dass er eigentlich mit dem Typ aus der Detektei, der Morrissey heißt, schon seit einer Stunde verabredet ist und der kommt nicht. Aber na gut, passiert ja dauernd irgendwas.
Ja.
Und Greenwald bittet dann auch die 3 Fragezeichen um ihr Stillschweigen und bietet ihnen auch ein nettes Taschengeld an.
Ja, und dann sagt aber Justus, so Mr. Greenwald, wir sind nicht käuflich, also einzig richtige Antwort. wir machen das schon und wir versuchen unser Bestes. Und wir gehen natürlich immer sensibel mit unseren Informationen natürlich. Um, ne?
Wenn's, weil wir sind total diskret.
Wenn's,
also wir sind nicht käuflich.
Wenn es sein muss.
Und da denke ich, super Justus, das richtig so in your face. So, nein, wir sind nicht käuflich.
Genau, das passt dann wieder so diese Augenhöhe. Ne? Ich setze mich jetzt nicht hin, du redest nicht mit mir, als wäre ich hier ein Untergebener. Und du kannst mich auch nicht kaufen. Ja, mega.
Ach, da manchmal bin ich ja auch stolz auf den Justus.
Ja, also der macht wirklich eine richtig gute Figur hier in dem Buch.
Ja.
Echtes Blut, das catcht mich wieder. Oder wolltest du gerade noch was sagen?
Nein, aber nein, also ich wollte nur noch mal, ich wollte Justus mal ausnahmsweise sehr loben. Und in so Verhandlungen ist er wirklich gut.
Ja.
Also das kann er von den dreien wirklich auch am besten.
Ja.
So. Ah, jetzt sind wir beim Blut, ne? Da bist du.
Da bin ich wieder all in. So. Sage, wer blutet und warum? So.
Ich glaube, wir dürfen wieder Sachen auf irgendeine Tafel schreiben, weil sie machen so eine kleine, sie machen so eine kleine Liste.
Genau, welche Bilder haben wir schon? Bilder
sind da, was haben wir schon, was ist weg, damit man, das ist auch wichtig bei so vielen Bildern, weil ich habe mittlerweile auch so ein bisschen den Überblick
absolut
verloren.
Und das ist total schön, dass es auch im Buch auch wirklich so dasteht. Und dann ist eben auch, was ist eigentlich, was ist für ein Munk und was ist jetzt für eine Verkleidung auch dran? Mhm. Weil ja auch der Greenwald auch sagt, okay, wir haben jetzt das und das wieder, der und der Munk ist wieder da, der und der Munk fehlt noch und der ist so und so verkleidet. Ne? Also, dass die auch wirklich wissen, okay, nach welchen Bildern müssen wir jetzt nach Ausschau halten, nach welchen Verkleidungen und auch, was ist da schon für ein Munk drunter, ist auch ziemlich, ziemlich schön, das einfach jetzt schon mal so zu sehen. Da konnte ich ganz viel mir Bilder angucken. Ne? Also, aber nächstes haben die ihn da noch gar nicht.
Da noch nicht, das kommt dann
schade,
später.
Das kommt später erst, sehe ich auch gerade. Nur welche sie schon sichergestellt haben und welche noch verschollen sind. Es sind dann auch nur noch 4 mittlerweile.
Genau, aber trotzdem
aber
4.
Das heißt nur noch, es sind immer noch 4, sagen wir es mal so.
Ja. Ja.
Genau.
Und ich glaube, geht das da schon los?
Sie gehen jetzt.
Ich glaube, dann sind sie für den Tag sind sie dann irgendwie fertig, glaube ich. Und Peter meint so, auf dem Rückweg könnte er noch bei
richtig.
Mrs. Field vorbeifahren.
Genau.
Vielleicht ist der ja noch eingefallen, wo sie irgendwie, an wen sie die Bilder verkauft hat. Auf
richtig,
dem
weil die erreichen sie nämlich telefonisch nicht. Die wollten sie nämlich vorher anrufen, die ist aber nicht rangegangen. Ja. Und er sagt, Peter, naja, komm, ich wollte sowieso noch mal ein bisschen mich bewegen. Ich habe noch keinen Sport hier gemacht. Ich fahre radel da jetzt mal schnell vorbei. Und das macht er auch. Es steht auch ein Auto draußen vor der Tür, aber es ist jetzt auch nicht dieser A-Team-Van, ne? So, also das kennt er jetzt nicht. Aber
und Mrs. Field hat ja kein Auto, die
richtig.
Fährt ja nur Klapprad.
Genau. Und die Tür steht so ein bisschen offen, das ist ja immer verdächtig, ne? Und er geht dann halt wirklich rein und, ne, und findet sie dann geknebelt und gefesselt im Haus, ne?
Die
So
Arme.
Furchtbar, die Arme, ey. Kein Wunder, dass er nicht
und die
ins
hat da
Telefon
wohl,
gegangen ist.
und die hat schon ein paar Stunden da wohl gelegen. Die ist dann wirklich sehr froh, als er sie dann
Ja, wenn du
befreit
halt
und sie.
alleine lebst, gell? Ich meine, wenn jetzt keiner mit dir verabredet ist und du hast dann wirklich, ne, und liegst da halt stundenlang rum, gell, musst ja auch mal auf Toilette oder irgendwas oder mal was
Ich
essen,
krieg
was
gleich einen trockenen
trinken.
Hals.
Ja. Oh, man kann richtig mitleiden mit der Guten. Und genau, die sagt, es war jemand im Haus und hat sie bedroht. Er wollte die Bilder, die sie ja nicht mehr hat, ne? Und er ist dann auch
Er hatte eine
wieder.
Strumpfmaske auf.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie er aussah, war aber wohl ein Mann.
Es war eine Nylon-Strumpfmaske. Nylon ist Gift für die Haare. Haar will atmen. Haar. Habe ich gleich Otto im Ohr. Oh Mann. Ich bin geschädigt. Zitate Tourette.
Und sie hat aber noch, während der Typ dann rausgelaufen ist, nachdem er sie da verschnürt hat, hat sie draußen Stimmen gehört, noch vor der Tür.
Ja, genau. Also da muss irgendwo noch mal jemand gewesen sein. Das passt ja auch zu dem Auto, das da noch steht. Und Peter geht dann halt auch mal raus und guckt eben auch und geht dann mal so ein bisschen um die Ecke, so um den Busch.
Ach so, er
Und
guckt vorher ins Auto und sieht, was da so liegt.
sieht er da auch den Namen von dem Büro?
Ja, ich glaube, da
Ja.
liegt eine Mappe auf dem Beifahrersitz, und da steht Morrissey und Partner oder so
Genau,
drauf.
also diese
Und
Detektivfirma, die der Greenwald engagiert hat.
das
Und
Handschuhfach, genau, da findet er auch Visitenkarten.
ja, genau. Und das Auto ist offen, wa? Ja, klar, der wird den Namen Auto überfallen haben.
Der
Der kann richtig reingucken, ne? Der kann richtig
Wagen
rein.
ist auf, deshalb
Ja.
kann er auch ins Handschuhfach
Ja.
reinschauen. Und dann sieht er Blutspuren.
Und den folgt er dann und die führen dann irgendwie in so ein Gebüsch rein und dann liegt da auf einmal eine Leiche. Oh mein Gott.
Und
Blut
die
überströmt und sie
stöhnt.
stöhnt und dann sagt er, oh, da ist eine Leiche, aber die lebt irgendwie. Das ist so süß, Peter.
Und dann kommt Cotter, weil zwischendurch hat Mrs. Field halt Cotter angerufen, weil klar, sie wurde ja überfallen und
Klar.
Peter hat gesagt, rufen Sie mal den Cotter an, der weiß Bescheid und der kommt dann sofort. Und also da ist Peter ja komplett außer Fassung.
Oh, der
Mit der
Arme,
blutigen
ey.
Leiche, die noch lebt irgendwie.
Ja.
Das ist im Hörspiel, haben sie auch schön
Ja,
umgesetzt. Da darf
total.
er so richtig, also ich meine, klar, wenn man da jetzt jemanden findet, der komplett zusammengeschlagen, da irgendwie bewusstlos unterm Busch liegt, vielleicht tot, das
Ja.
ist jetzt auch nicht so ein schöner Moment. Da
Nee,
hat Peter
nee.
schon recht,
Absolut, der
außer
ist ja,
Fassung zu
genau, der
sein.
ist dann auch zu Recht so ein bisschen auch geschockt und hysterisch. Und,
Deshalb bekommen wir im Hörspiel auch gleich so ein Geigenstaccato. Also für den Fall, dass ich da eingeschlafen sein sollte, bin ich da dann wieder wach, Herr Minninger. Herzlichen Glückwunsch, danke.
Genau deswegen, damit du nichts verpasst. Und genau, und dann springen wir aber gleich von, er hat die Leiche gefunden, wieder in die Zentrale, wo Justus mit Cotta telefoniert. Ne? Die haben dann nochmal drüber gesprochen. Und ja, es ist eben der Detektiv gewesen, genau.
Den
Und
Greenwald engagiert hatte, um ihm bei der Suche nach den Bildern zu helfen.
genau, der muss irgendwie verprügelt worden sein, ne? Aber er hat Gott sei Dank, es sah alles schlimmer aus, als es ist, zum Glück, ne? Es ist ja immer so, zum Glück. Genau. Und finden jetzt aber auch heraus, dass doch von Mrs. Field, das mit der Maud Espenson.
Ja, das kommt sofort. Also Peter ist noch ein bisschen in Sorge. Jetzt also der ist eh geschockt von seinem Fund
Ja.
und er ist halt jetzt auch sehr in Angst um diese Damen vom Club, weil da läuft einer rum, der schlägt die Leute zusammen, fesselt und knebelt irgendwie ne, nette Frauen und so.
Ja.
Und dass er denkt so, au, 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 ne, nicht, dass der jetzt so die Runde macht, wer auch immer das war und bei den anderen Ladies mal irgendwie
Da ist er,
vorbeigeht.
seine Mama ist doch auch mit da, ne?
Genau.
Ja.
Zum Beispiel,
Genau.
dass der demnächst bei, ne, dass da einer bei ihm irgendwie vor der Tür steht.
Ja.
Und Justus sagt, ja, die rufen wir irgendwie an und dann sollen die sagen, irgendwie, die Bilder sind alle bei Cotta und dann traut sich keiner mehr.
Ja, oder sie versuchen im Präsidium einzubrechen. So, vielleicht sind die auch so dumm. Mein Cousin ist dumm, der
Oder
macht
so,
sowas.
das wäre total praktisch. Genau. Und dann kommt ein Anruf von Mrs. Field, die
Ah,
sagt, pass
genau so
auf,
war das
Jungs,
richtig.
ich möchte nicht allein in meinem Haus sein, ich bin bei einer Freundin für ein paar Nächte so, dass ich nicht alleine bin. Und interessanterweise, die hat meinen Stand betreut und die weiß, die hat die Bilder verkauft.
Genau, das war hier Kommissar Zufall, der sie genau da ins richtige Haus geschickt hat. Und dann erfahren wir, dass es die Maud Espenson ist, die wiederum Peter kennt und sagt: Oh nein, nicht die Espensons, die sind
Die
doch
sind
so
noch
ätzend.
schlimmer als die Kretschmers.
Und das geht.
Und dann erzählt Peter, also Peter kennt auch den Sohn, der hat mal beinahe, weil er eine Wette verloren hat, eine Tube Senf gegessen. Da denken wir schon, obwohl ich habe als Kind auch Senf gegessen.
Ich liebe Senf. Ich esse es auch immer noch löffelweise. Also, alles ist gar nicht so schlimm.
Wir sind nicht so schlimm, aber die sind schlimm.
Die sind schlimm.
Und die fahren auch direkt dahin zu Mrs. Ja. Espensen.
Genau. Dann gibt es Komplikationen in Rosé.
Allerdings.
Also sie fahren also ein dahin. Augenaua.
Und wir sind ja schon ein bisschen vorgewarnt und denken, was, die ist noch schlimmer als Mrs. Kretschmer. Und ja, aha, die ist auch so eine unsympathische. Und wir erfahren, dass sie ein Bild mit einem Drachen gekauft hat. Mhm. Das hat sie direkt an ihre Schwiegermutter verschenkt.
Das finde ich ja wieder geil.
Fand ich auch, ist eigentlich ein guter Move, ne, der Schwiegermutter den Drachen zu schenken. Aber die sei, die hätte sich jetzt, also die wäre, also Dankbarkeit, keine Spur.
Ja, total komisch.
Und das andere Bild, da war ein Cowboy drauf und das hätte sie halt gekauft, weil das, der Cowboy sah ihrem Sohn so ein bisschen ähnlich. Mhm. Und das Bild ist leider gerade entführt worden vom Bildermörder.
Den gibt es ja auch noch, Mensch, der treibt ja auch noch sein Umwesen. Den hat man irgendwie vergessen inzwischen, ne?
Diesen komischen Typ hatten wir schon wieder fast vergessen, bis jetzt. Der hat nämlich den Cowboy entführt und will jetzt $400 von den Espensens haben, sonst wird der zerstückelt.
Oh Gott. Wir wissen, dass es ein Munk ist, aber das wissen die ja nicht.
Und Mrs. Espenson sagt, nö, wollen wir nicht, aber sie hat ja schon die Idee, also wir wollen dem ja nicht das Geld in Rachen werfen, aber mein Sohn und mein Mann, die legen sich auf die Lauer und dann kriegen die den Dreckskerl. So.
Ja, wie geil, Hochwasser, ey. Ja.
Und dann wirft sie die drei auch schon wieder raus.
Genau, und jetzt aber raus hier.
Aber sie gibt noch die Adresse von der Schwiegermutter, das ist ja noch, also ja, mit Adressen wieder, sind sie relativ freigebig, die Damen im Club.
Absolut,
ne?
Ja, ich weiß, was ich gebe dir das, die anderen sind mir ja vollkommen egal. Könnt ihr euch dieses hässliche Bild ja wiederholen, ne, so.
Und die ist im Hörspiel auch geil, finde ich, also das macht die, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber ich weiß auch gar nicht. Unangenehm.
Ja, so, und das sehr ist, und das finde ich ja immer toll, ne? Also ich meine, das ist ja, wenn die das genauso umsetzen, auch die Kretschmer, dann, wenn man denen das wirklich abnimmt, dass die so ätzende Persönlichkeiten sind, finde ich das toll, ne? Also ich möchte das sehr loben.
Genau, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn zum Beispiel eine Mrs. Field eher unauffällig ist von der Stimme.
Das stimmt, genau.
Damit halt die, auf die es ankommt, dass sie richtig eine Bühne haben. Richtig. Und Mrs. Espenson ist auch jemanden, wo man denkt, ach nee, die möchte ich jetzt, da möchte ich auch nicht nebenan wohnen.
Genau, also da bin ich jetzt auch schnell wieder weg. Und wir gehen jetzt in die nackte Madonna, also ins 13. Kapitel. Und
was im Hörspiel nur Madonna heißt übrigens.
Mhm. Ja, wenn man sich das Madonna-Bild ja mal anguckt vom Munk, ne?
Machen wir gleich, genau. Erstmal treffen wir aber eine ganz nette Oma, also die Schwiegermutter von Mrs. Espenson. Mhm. Und die hat das Bild nicht weggeschmissen, sondern aufs Klo gehängt.
Da ist ja immerhin auch von ihrer Schwiegertochter.
Ja, das hing da auf dem Gästeklo und dann sagt die, ach nee, das könnt ihr aber auch haben. Also sie gibt ihnen oder verkauft ihnen das Bild, das weiß ich gar nicht
das
genau.
Weiß ich
aber
auch nicht
auf
mehr.
Jeden Fall haben sie jetzt den Drachen und sie fahren direkt zum Museum, glaube ich, ne? Und bringen Greenwald direkt, also die lagern das gar nicht, sondern sagen, die heiße Ware, die muss direkt.
Genau, ist auch gut so, weil die wollen ja auch, die wissen ja auch, es ist auch jemand hinter ihnen her. Also so, sobald sie das irgendwo hinbringen können, wo es sicher ist, ist immer gut, ne? Also.
Genau, und unter dem Drachen finden wir das Bild Die Hände. Mhm. Und wenn man sich das Bild anguckt, da sieht man ganz viele Hände, die nach einer nackten Frauengestalt greifen. Also es ist auch ein sehr eindrückliches Bild von Munk, was es auch gibt. Und jetzt fehlt nur noch, also zwei fehlen jetzt noch, das Kind und der Tod.
Drei.
Also es fehlt auf jeden Fall das Kind und der Tod. Und das soll unter der Katzenfrau sein. Mhm. Also eine Frau, die sich als Katze verkleidet hat. Mhm. Und auch da habe ich noch recherchiert, dieses Ölbild von 1899 zeigt ein kleines Mädchen und ihre tote Mutter. Das hängt heute auch in der Bremer Kunsthalle. Wenn ihr in Bremen seid, geht da mal vorbei. Und 2005 wurde darunter wirklich eine zweite Leinwand mit einer Version des Motivs entdeckt. Und zwar durch Röntgenaufnahmen, die man gemacht hat. Wahnsinn. Und darunter, also dieses Bild, was da drunter ist, zeigt ein Mädchen und drei Männerköpfe. Warum dieses Bild unter dem anderen Bild war, das ist bis heute immer noch nicht wirklich geklärt worden. Und beide Bilder wurden in der Ausstellung Edward Munk Rätsel hinter der Leinwand 2011/2012 in Bremen gezeigt. Also das ist wirklich der originale Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Also es hat, wäre ich auch sofort reingegangen in
Mega.
Die Ausstellung.
Ja, total, sofort. Super.
Und also genauso wie sie es hier auch in der Geschichte beschreiben, war es dann auch. Und unter dem entführten Cowboy-Bild von den Espensens ist die nackte Madonna. Richtig. Oder die Madonna. Die Madonna. Also
genau.
Das Bild nackt. Heißt die Madonna. Die Kapitelüberschrift heißt die nackte Madonna. Und die Frau ist halt nackt. Auch nackt. Genau. Wie Peter sehr moralapostelig merkt. Und ist ein bisschen entsetzt, so als er feststellt, die ist ja nackt.
Ja. Hey.
Und er geht auch auf diesen seltsamen Gesichtsausdruck der Frau ein und sagt so, die sieht aus, als hätte sie ein schauriges Geheimnis oder als wäre sie schon tot.
Mhm.
Und wenn ihr euch dieses Bild anguckt, der Madonna, also man sieht eine nackte, dunkelhaarige Frau von ungefähr vom Scheitel bis ungefähr zu den Knien. Und das ist ganz spannend, weil dieser Gesichtsausdruck schon verschiedentlich auch in der Kunstgeschichte interpretiert wurde. Und da war so ziemlich alles vom Orgasmus bis zur Nähe zum Tod dabei. Und das kann man alles so reindeuten in ihren Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall ist Peter ein bisschen überfordert.
Ja.
Mit ihrem Gesichtsausdruck. Und Greenwald sagt dann auch, also neben dem Schrei ist die Madonna eigentlich mit das berühmteste Munkwerk überhaupt. Und das stimmt auch. Das sind beides Schlüsselwerke des Künstlers. Und Justus hängt dann auch nochmal den Kunstkenner gleich irgendwie raus und beschreibt sehr richtig, dass das natürlich früher durchaus so Ende des 19. Jahrhunderts durchaus ein Skandal war, eine nackte, verführerische Madonna statt lieblich und keusch. Also ne, Madonnenbilder sind ja in der Kunst sehr lange schon verbreitet und ja, also man hat schon mal eine Brust gesehen, gerade wenn die Madonna halt den Jesus säugt, zum Beispiel Mutter mit Kind, aber so wie sie da dargestellt wird, ist es schon unüblich.
Ja, genau.
Und interessant übrigens auch, die Madonna wurde auch schon zweimal gestohlen. 1990 aus der Galerie Kunsthuset in Oslo, ist 3 Monate später wiedergefunden worden. Und 2004 ist sie halt mitten aus dem Öffnungsbetrieb wurde sie da halt geklaut. Das habe ich eben schon erzählt. Ja. Der Schrei und die Madonna wurden geklaut am 22.08.2004 aus Oslo. Und interessanterweise 3 Jahre später wiedergefunden.
Wahnsinn.
Und wurden sie dann, da gab es dann Hinweise und dann wurden sie in der Osloer Unterwelt sichergestellt.
Wahnsinn. Aber dass sie dann auch mal wieder auftauchen, gell? Also das ist ja auch wieder
ist
gut,
geil, ne?
Aber wenn du überlegst,
es
passiert nicht immer, ne? Also das ist aber mal ziemlich cool, aber nach so einer langen Zeit, gell? Wenn du sagst, nach 3 Jahren, da hast du es eigentlich schon nach einem Jahr vielleicht schon aufgegeben oder so, ne? Und dann doch auch irgendwelche Zufälle gibt es dann immer noch, dass sie dann wiedergefunden werden, ne?
Ja,
oder halt auch intensiv also danach gesucht wird, ne?
Ja.
Auf alle Fälle.
Und es sind halt auch sehr eindrückliche Bilder, von daher. Ja, also seid vorsichtig.
Oder sie hängen irgendwo mal bei jemandem im Haus wie die grüne Eisenfrau. Da hängst du doch.
Genau, und Justus verspricht dem Museumsdirektor auch, er will auf jeden Fall verhindern, dass die Madonna vom Bildermörder ermordet wird, weil wir erinnern uns, wir wissen zwar, da ist die Madonna drunter, aber da ist ja noch, also das ist ja eigentlich vom Bildermörder entführt und es ist ja eigentlich der Cowboy-Junge.
Ja.
Und ich denke auch, ja bitte, also das wäre schon.
Das wäre jetzt echt krass, wenn das kaputt ginge, ne? Wenn man so was der da für Schlitze reinschlitzt und was der für Farbe draufkippt und so, also das ist nicht auszudenken, ja. Und die sind dann aber nochmal dabei und wollen nochmal
Sie müssen sich trennen, glaube ich, schon wieder. Also
sie fragen ja den Tai vorher noch. Das sind sie ja noch zusammen,
ja,
oder?
Nee, sie überlegen sich, glaube ich, dass abends irgendjemand die Espensens
überwachen
muss.
Genau.
Das soll mal Bob machen. Und bis dahin kann er noch mal Recherche in Sachen Bildermörder betreiben.
Genau.
Und er soll auch zu Cotta fahren.
Ja,
also,
genau.
Der hat einiges zu tun.
Der hat schon einen guten Plan.
Und Justus und Peter überlegen, wer könnte denn der letzte Kunde gewesen sein? Wollen wir nicht doch nochmal Brock fragen?
Ja.
Dann fragen sie aber Tai, glaube
ich. Genau, weil der ist nämlich gerade auf dem Schrottplatz. Und dann sagen sie, Mensch, hier, du warst doch auch mit hier immer am Start. Hast du vielleicht was gesehen? Du bist doch ein bisschen aufmerksamer als Brock. Und der sagt, ja, ich habe da einen gesehen, so einen langhaarigen, weißbärtigen, ein bisschen zauseligen Mann. Und da wissen die aber auch sofort, wer es ist, nämlich Alexander
Potter.
Ja,
barfüßig Potter. Und im Nachthemd.
Genau,
da
wissen wir es auch. Ja, den kennen wir ja schon.
Da habe ich auch gerufen, der Potter.
Der Potter.
Wie Peter. Und es ist total, also wir erinnern uns an den alten Töpfer aus der flammenden Spur.
Genau.
Und also auch wieder eine Reminiszenz. Und ganz süß, Tai kennt den halt nicht und hört nur Potter wie Harry Potter.
Ja, genau, Harry Potter.
Der sieht so ein bisschen aus wie Dumbledore.
Ja, genau.
Das ist halt eine moderne Reminiszenz. Ne? Ja. 2011, da war Harry Potter auf jeden Fall auch schon Teil unserer, ja, unserer Popkultur. Und genau, Ty ist dann da eher beschlagen. Und der kennt sich nicht so aus bei den, genau, Urgesteinen von Rocky Beach.
Richtig.
Und dann wird klar, aha, die fehlenden Bilder hat wohl der Potter gekauft. Mhm. Super, also wenn wir den Teil nicht super hätten.
Wahnsinn, ja, also der Brock hätte ja gar nichts gewusst, ne? Und
auch komisch, dass sich Teil, dass sich Brock also an den Potter nicht erinnert, aber.
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht sah der für ihn wieder zu normal aus, keine Ahnung.
Ach so. Ja, gute Idee, weiß weißt du nicht, so, wenn der sonst, ja.
Wer weiß, wo der herkommt, so, der Brock. Dass er den gar nicht so auf dem Schirm hatte oder für ihn ganz normalo war. Mhm. Und auf jeden Fall fahren sie zu ihm und werden dann auch direkt wieder vom, ich nenne es jetzt immer den A-Team-Van, verfolgt. Und genau, und überlegen jetzt auch schon, wie sie das dann halt anstellen. Weil wenn sie jetzt verfolgt werden und gehen zum Potter, können sie natürlich nicht die drei Bilder, oder nee, zwei sind es ja, die zwei Bilder daraus tragen. Ne? Also das geht natürlich nicht. Und dann kann man einen kleinen Szenenwechsel zu, nee, haben wir noch nicht.
Doch.
Doch, ah, da ist ja nicht schon die Geldübergabe, ne?
Nee, wir sind erst bei Potter. Bob ist erst bei Kotter.
Ich sagen, wieso habe ich mir das schon da in das Kapitel eingeschrieben? Bin ich doof? Egal, genau. Nee, also genau, wir sind dann erstmal bei Bob, der mit der zu Kotter geht. Das finde ich aber auch süß, gell? Der geht dann einfach dann rein, gell? Wer hat denn dich hier durchgelassen? Na, ihre Sekretärin? Na, mit der muss ich aber nochmal reden, du. Da kann ich euch einfach reinschicken. Aber die kennt uns mittlerweile schon. Das fand ich irgendwie niedlich.
Und Kotter will eigentlich nichts sagen, aber Bob bohrt so lange, dass er doch was über den Bildermörder irgendwie rauskriegt. Sie hätten auch keine Fingerabdrücke, mhm, und ich glaube, Kotter zeigt ihm sogar das Bild.
Ja,
ne?
Genau, da guckt er auch nochmal und sieht, okay, ja, es ist schon ganz schön niedergemetzelt, gell? Deswegen kriegt er ja erstmal dann wieder so ein bisschen innerlich Schiss und sagt, okay, also wenn der das dann so kaputt macht, ich weiß ja, was unter dem Cowboy ist, meine Güte. Ja.
Ja, und Kotter sagt, ja, aber einen Verdächtigen haben sie nicht so richtig, mhm, weil irgendwie passen die Opfer auch nicht so zusammen. Also das sind zwar alles gut verdienende mittelständische Familien und alle Tatorte waren im Erdgeschoss, mhm, aber ansonsten, und die Besitzer waren weg zu dem Zeitpunkt, wo eingebrochen wurde,
ja,
aber ansonsten gibt es da auch keine Übereinstimmung.
Mhm. Und ist es vielleicht auch so, dass es gar nicht so richtig Einbruchsspuren gab? Weil das wäre auch nochmal spannend dann auf, mhm, das, was dann später noch kommt. Dass es sowieso alles ein bisschen merkwürdig ist, weil es nie wirklich so richtig wie eingebrochen wirkte.
Ja,
ja. Genau. Und auf jeden Fall haben wir dann wieder einen Sprung zu Justus und Peter, die beim Potter sind. Und der zeigt ihnen auch gleich die zwei Bilder und sie weinen ihn auch sofort ein und sagen, boah, das ist ja krass. Und na klar kriegt ihr die wieder. Und jetzt müssen wir uns halt irgendwie eine Strategie einfallen lassen, wie wir jetzt die Bilder irgendwie rauskriegen oder eben nicht rauskriegen. Ne? Und das hat ja mit Tarnen schon mal ganz gut geklappt. Das können wir vielleicht auch nochmal machen.
Genau, und dann fangen sie da an zu basteln. Und der Potter ist auch total entgegenkommend. Und weil Justus hat ihm auch versprochen, ah, sie kriegen andere Bilder. Und es ging nämlich um ein Geschenk für eine Freundin. Da wollte der Potter gerne was verschenken. Und die hat jetzt nicht so richtig Ahnung von Kunst. Und nachdem dann Justus auch verspricht, wir bringen auch Geschenkpapier. Und wir packen es auch ein.
Oh, Wahnsinn. Das ist
da
ja,
sagt Potter, okay, meinetwegen, dann nimmt die Schinken. Und ich habe, genau,
Geschenk.
Und dann fangen sie an, Attrappen. Sie fangen an, Attrappen zu basteln.
Ja, das ist sehr cool. Ne? Also wirklich aus Holz sägen sie da ein paar Rahmen zurecht. Ne? Und da hat er dann auch die Werkzeuge da. Er ist ja nun mal auch Töpfer und so. Er hat zwar kein Holz, aber sie nehmen dann irgendwelche anderen Holz, bauen nicht einen Tisch aus und dann nehmen die nicht irgendwas Material, was irgendwie anderweitig
ist. Stuhl oder irgendwie so.
Und bauen da echt zwei Rahmen und wollen ihr Täuschungsmanöver dann umsetzen und hoffen halt, dass es lange genug reicht, die Gangster dann halt auch zu täuschen und lassen die anderen die echten erstmal beim Potter und wollen die dann später, ja, abholen.
Also finde ich ein ganz, ganz tolles Kapitel und schade, dass dieses also der Kotter-Besuch ist im Hörspiel mit drin, aber der Besuch bei Potter ist überhaupt nicht, also Potter kommt auch nicht zu Wort, er wird nur erwähnt etwas später.
Ja, schade.
Gut, irgendwo muss man kürzen, klar, aber ach, ich finde den Potter halt gut.
Ja, das wäre halt auch nochmal so ein schönes Persönchen gewesen.
Ja.
Und wir sind dann weg beim Potter in der Szene. Kunst oder Leben heißt das 15. Kapitel. Und wir sind aber erstmal bei den Andrews am Armbrutstisch. Und Robert guckt ein bisschen. Robert guckt ein bisschen betröppelt. Ist ein bisschen gedankenversunken. Ich finde es ja süß, seine Mama nennt ihn ja immer Robert. Ja.
Ja, und sie, also die Mamas oder so, die wollen ja auch immer was, ne? Also es klingt fast ein bisschen wie, wie Peters Mom, die will ja auch immer, ne, der Rasen muss noch gemäht werden. Ja. Und jetzt ist es Bob, der muss an Rasen ran.
Ja.
Und Papa denkt, also ich habe eigentlich anderes zu tun.
Mhm. Der Vater ist aber auch so, ach komm, lass den doch, gell. Also das ist ja wieder, der Mr. Andrews ist ja da ja auch immer ganz niedlich. Er hält sich ein bisschen zurück, sagt ja, aber er sagt dann Bob, oh, ich wünschte, wir hätten auch einen Gärtner, wie die Kretschmars und die Espensons, ja.
Und kann es aber noch nicht richtig deuten, aber wir merken so, oh, das ist so ein Peter-Gedankenblitz. Ja. Der sagt ja auch manchmal, oder denkt plötzlich so Sachen und kann das gar nicht so richtig auseinanderdröseln, aber wir merken, oh, da ist irgendwas, vielleicht ist es das.
Mhm. Genau, aber Gärtner kommt so gar nicht ins Andrews Haus, gell, so, und dann sind wir da erstmal wieder weg und dann will er, sagt er, oh nee, ich muss ja zu den Espensons, weil die müssen ja bestimmt bald zur Geldübergabe los.
Genau, und Justus und Peter sind währenddessen mit dem Gebastel fertig und Potter will dann die Originale mal im Schrank einschließen, macht aber noch eine kurze Bildbetrachtung, weil der ist ja auch Künstler und der erkennt schon die Munks und weiß dann schon, was bei ihm da in der Hütte steht. Und Justus sagt, ach komm, das erkläre ich alles später, da ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Und dann steigen sie mit den Deforges, also ihren gebastelten, verkleideten Bildern, ins Auto und werden direkt, da kommt direkt der Van.
Direkt der Van. Und dann ist auch direkt schon der Revolver im Anschlag und sagt, hier los, Bilder her, sonst knallt's.
Genau. Diesmal nimm, zwei mit den Skimasken.
Genau. Nehmt die Bilder, nehmt die Bilder und haut ab. Ja, und das geht dann auch glimpflich aus. Die hauen dann auch ab.
Und Justus spielt auch wieder super
mit. Krass und auch so total so, mach mal und so, ne? Und sie wollen aber dann auch gleich zum Potter, weil die auch Schiss haben, wenn die das jetzt rauskriegen, dass sie gar nicht die Echten haben, dann wissen sie ja, wo sie die Echten kriegen, nämlich beim Potter, weil der kam sie ja gerade raus. Und da müssen wir aber dann zu dem, deswegen überlegen sie auch schon, ob sie nicht auch den Kotter schon mal losschicken. Oder sagen die das da jetzt schon? Oder kommen sie erst später auf die Idee?
Ich glaube, etwas später machen sie sich kurz Sorgen um Potter, genau,
das war erst später,
dass dem eventuell was passiert. Aber genau, um den kümmern sie sich noch.
Aber dann telefonieren sie nämlich mit Bob, der nämlich gerade schon am Hafen ist. Und der sagt, okay, hier die Übergabe, also Lösegeld für einen Cowboy, heißt das Kapitel. Der ist jetzt nämlich schon am Hafen, wo auch die Espensons sich eingefunden haben, wo die Übergabe...
Der ist denen nachgefahren, er hat erst bei denen zu Hause vor der Tür gewartet, bis sie endlich mal sich auf den Weg machen. Und dann ist er ihnen hinterhergefahren. Und dann
sind die mit ihrem Protzauto hier nämlich da...
Zu so einer Bar
gefahren, ne? Scuba Bar und Scuba Bar, Rababa, Abracadabra. Auf jeden Fall haben sie da, also sagt aber auch, die parken dann aber auch so bescheuert, gleich so plakativ irgendwo, wo sie sagen, ja, das fällt jetzt mal richtig auf, wenn die da hier ihr Protzkarre da hinstellen. Und da ist schon so ein bisschen am Zweifeln, ob das irgendwie was wird, ne? Und dann telefonieren sie mit Justus und Peter, die haben inzwischen die Bilder geholt.
Und die wollen die aber erstmal in Sicherheit bringen. Also er sagt, kommt ihr jetzt? Und die sagen, nee, lass uns erst die Bilder irgendwie in Sicherheit bringen. Bleib du mal an denen dran.
Genau. Und die gehen dann zum Schrottplatz und verstecken die Bilder dann in Tunnel 2. Also auch nochmal einer der Geheimgänge von den dreien, wo manchmal, also da haben die mal früher, haben die mal Akten da reingeworfen. Also das ist eigentlich auch ein Tunnel für den, da sind die schon rausgewachsen. Also die können sie wirklich nicht mehr benutzen, um da durchzuklettern, weil sie stecken bleiben würden.
Bisschen eng,
brauchst aber viel Schmierseife. Und da verstecken sie jetzt die Bilder, weil da kommt auch keiner drauf, dass die da sind, weil das ist so schmal, dass da eh keiner durchklettern kann. Und dann würden die auch nicht vermuten, das kennt ja auch keiner, den Tunnel.
Und der Tunnel 2 ist direkt unter der Falltür in der Zentrale.
Ganz,
ne?
Genau, ganz genau. Und sie lassen dann die Streife zu Potter fahren, genau, weil sie ja sagen, Mensch, wir haben jetzt die Bilder und jetzt kommen die vielleicht auf den Trichter, den dann noch zu überfallen. Dann knebeln die den auch und tun dem was ich an. Also den Kotter oder schon mal eine Streife dahin schicken und dann aktivieren sie die Lichtschranke beim Schuppen. Und dann wollen sie
Man weiß ja nie, wofür es gut ist, ne? Genau, und dann fahren sie zu Bob, der bei der Scuba-Bar auf den Erpresser wartet und dann kommt so ein Landstreicher, den sieht Bob und der guckt auch in alle Mülleimer, wo ja schon die Tüte mit dem Geld deponiert wurde. Jetzt weiß man nicht, ist der echt, ist der verkleidet, so. Und der nimmt auch wirklich die Tüte und wird von den Espensons erwischt.
Genau, aber der rennt dann weg und die kriegen den natürlich nicht, weil die halt auch nicht ganz so geschickt sind im Gangster fangen natürlich, und da geht das halt gründlich schief. Der hat die Kohle und das Bild ist nicht
und
da.
Und er hat noch die Madonna und also den Cowboy und jetzt hat Bob natürlich auch Angst so, oh, vielleicht wird das gleich vernichtet, das Bild.
Ja.
Und da kommt ihm dann aber wirklich auch die Idee mit dem Gärtner.
Ja.
Und er ruft dann Mrs. Kretschmar an, die zwar sauer ist wegen der Uhrzeit. Was rufst du denn hier an? Gibt aber wieder Informationen raus. Oh,
da ist er nicht verlegen, geil, oder?
Nee, und sagt so, ja, die Maud Espenson hat ihren Gärtner beauftragt und die kopiert jetzt den Garten. Die will das genauso haben wie ich.
So eine blöde Schlimm. Kuh. Deswegen sage ich dir das auch alles, weil ich gerne Leute in die Pfanne haue. Ja, Auf jeden Fall.
Aber für uns ist es gut,
richtig.
Weil wir wissen jetzt, also Bob weiß jetzt, aha.
Die haben den gleichen Gärtner und der Gärtner arbeitet natürlich auch noch für ein paar andere Muddys da in der Liga.
Also wissen wir jetzt durch Bob und seinen Alleingang, ne, mit der Gärtner-Idee.
Das könnte der
Bildermörder. Der Gärtner ist immer der Mörder.
Ja, wie geil.
Und dieses berühmte Lied von Reinhard May von 1971 geht nämlich genau auf diese Stereotype ein, die wir in vielen Agatha Christie-Filmen und so und Edgar Wallace-Geschichten haben, ne, dass nämlich der Gärtner immer der Mörder ist. Es gibt aber wohl wissenschaftliche Erhebungen, dass das ganz selten der Fall ist.
Ja.
Wir glauben das immer. Ist aber eigentlich, aber hier stimmt's jetzt.
Und das finde ich cool, weißt du, so, weil man so denkt so, ach, es wird doch nicht der Gärtner sein. Doch, es ist der Gärtner und es ist auch ziemlich cool, dass es ist, ja, so.
Ja.
Also könnte, wir wissen es ja noch nicht genau.
Nein, nein, aber jetzt sind wir gerade erstmal auf der Spur vom Gärtner.
Mhm. Und ja, wir wissen auch den Namen, weil das ist nämlich ein Mr. Harris und das weiß natürlich ja Mrs. Scratch mal auch, die hat den ja auch beauftragt, ne? Und
Amerikaner, ne? Amerikaner,
ja,
kann sie empfehlen.
Genau, das ist der Superamerikaner, der ja nie irgendeinen Schabernack plant. Und gibt natürlich auch gleich die Adresse hin, wo der wohnt. Gell? Mrs. Kretschmer ist ja da immer sehr auskunftsfreudig, auch wenn es sonst wie spät ist, aber das gibt so noch Preis. Und dann treffen die sich nämlich dort. Also sagt nämlich Bob auch hier, nee, ist nichts mit, hier Lösegeld ist über, ist schiefgelaufen. Wir treffen uns hier in der Straße.
Zu Peter und Bob.
Genau.
Zu Peter und Justus,
genau, die wollen sich
die telefonieren, genau.
Und sie rufen auch Cotto zur Verstärkung auch dahin, weil sie werden auch wieder von Ben verfolgt.
Richtig, weil die haben mittlerweile rausgekriegt, ah, das waren wohl nur Attrappen. Also das hat, also diese kurze Bastelaktion war jetzt nicht von so sehr dauerhaftem Erfolg gekrönt. Mittlerweile sind wir dann mit Bob bei dem Haus in der Olive Street.
Genau, und Justus und Peter kommen auch gleich und die treffen sich auch nochmal. Aber instant kommen natürlich auch gleich wieder die Skimasken-Fuzzis.
Oh Gott, da ist was los.
Mit ihren Klang.
Und im Hörspiel sind wir mittlerweile auch zusammen, alle am Haus, da wo so viel los ist.
So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt wollen die das haben.
Jetzt
werden Knarren an Köpfe gehalten und dann jetzt gibt die Bilder her. Und dann wollen die aber nicht so ganz. Dann sagt dann Bob, ja, nee, das ist alles nicht so. Und dann wird Bob als Geisel genommen und dann wollen die aber mal da rein. Und dann sagt Bob auch so gleich, ah, da drin ist der Bildermörder. Der will das Bild bestimmt kaputt machen.
Dem ist auch so, die klingeln, es macht aber keiner auf. Genau, und als dann Bob sagt so, da ist der Bilderburner drin, dann kommt der Typ mit der Skimaske und tritt mal einfach die Tür ein, weil der weiß auch, was er zu verlieren hat.
Genau, der will ja da rein und der will auch das Bild. Und genau. Und
dann steht da drin der irre Gärtner mit einem Pinsel mit roter Farbe vor der Leinwand.
Ja.
Vor dem Cowboy.
Genau.
Von dem wir ja wissen,
Dass die
Madonna drunter ist vom Munk.
Richtig. Und dann geht's wirklich los. Dann ist wirklich Skimaskentyp, gib mir jetzt das Bild oder ich knall den Jungen ab. Sagt er, ja, dann mach doch.
Ey, ich bin schon ohnmächtig, weil das Bild hat schon Schnitt und Farbe abgekriegt.
Ja.
Der Junge.
Der Junge aber ist egal, aber das Bild.
Und der lässt sich auch gar nicht abhalten, dieser irre Gärtner, und sagt, er ist noch nicht fertig.
Ja. Also genau, oder und dann ist aber dann so, dass der Skimaskentyp dann doch irgendwie Gott sei Dank die Waffe wegschmeißt und dann irgendwie den da doch überwältigt, ne? Also das.
Nee, aber erst nachdem der Gärtner gesagt hat, so mit deiner Spielzeugpistole, die kannst du mal gleich irgendwie stecken lassen.
Er erkennt
nämlich so, er war beim Militär. So.
Stimmt.
Und erkennt direkt so, ach du Scheiße. Und dann wird gekämpft und zwar ums Bild.
Genau.
Und dann bedroht der Gärtner auch noch das Bild mit einem Skalpell und ich fühle mich ein bisschen erinnert.
Ja, gell? Genau, das war doch hier
an Bob mit unserem dicken Engel.
Ja.
Eben der Fußballfalle.
Ja, genau, Fußballfalle war es, genau, richtig.
Nur, dass da die Bedrohung nicht so dramatisch war wie hier, weil hier ist das Skalpell ziemlich scharf. Und dann kommt mittlerweile schon wieder ein Auto.
Das Vierte mittlerweile. Ist ganz schön was los in der Olive Street, Mensch.
Der Gärtner flieht die Skimaske hinterher, Peter hat irgendeinen niedergeschlagen.
Ja.
Die stolpern übereinander.
Genau, die haben den umgebracht.
Und irgendwie halten die drei Fragezeichen auf jeden Fall alle fiesen Möps irgendwie
in Schach. Richtig, ne? Und Cotta kommt zur rechten Zeit.
Ja.
Und die werden in Gewahrsam genommen. Und das 13. Gemälde hat dann doch noch etwas Glück gehabt, dass es gerettet wurde. Auch wenn es ein bisschen lidiert ist, natürlich.
Oh, das,
also wirklich.
Also im Buch ist das Bild hin. Also da hat das Bild hat ordentlich was abgekriegt, wissen wir dann. Ah, das ist sowieso, da ist ganz viel Aufklärung am Ende von
richtig,
dem Kapitel.
Richtig, da gibt es dann nochmal ganz viel, was dann aufgearbeitet wird. Na, der Täter, wissen wir ja jetzt auch, also Bob hat das sehr messerscharf, nämlich dann trotz Skimaske nämlich schon erkannt, weil der hat nämlich Lösungsmittel gerochen und er hatte das schon mal in der Nase, nämlich als er unseren George oder De John, wie heißt der? John?
Josh DeForge.
Das könnte mir eine schöne, muss ich mir mal also für die den, Arbeit mitnehmen. Josh DeForge.
Den Porträtmaler vom Anfang.
Genau, das ist nämlich unser Gangster, der jetzt versucht, die ganze Zeit die Bilder an sich zu bringen.
Der mit der Skimaske.
Genau. Und der hat das durch Zufall, also kriegt man ja auch später erst
serviert. Das kriegen wir später mit. Aber Cotta erzählt noch, dass sie deshalb auch so spät gekommen sind. Mein Mann denkt, oh mein Gott, ne, da verrückte Gärtner und Skimaskenträger und die armen drei Fragezeichen und das arme Bild. Wo ist denn die Polizei wieder? Ja, sie sind deshalb so spät gekommen, weil sie noch auf dem Schrottplatz waren. Und da hätte die Diebesfalle zugeschlagen. Ja, da hätten sie nämlich eine junge Frau festgenommen. Mhm. Und Brock hätte ihnen auch geholfen. Mhm. Aber die Falle sei jetzt kaputt.
Ja. Aber macht nichts, sie haben die wenigstens gefasst, ne? Und,
die Gangster sind geschnappt und die Madonna ist hin.
Und die Madonna ist
erstmal hin, bis dahin gehen wir mal davon aus. Im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Also Cotta rettet auch da alle. So. Es gibt Goodwin.
das ist, soweit war ich noch gar nicht, ich habe es, glaube ich, gar nicht bis zum Schluss gehört gehabt.
Okay, ja, Goodwin darf kommen und sagen, verstanden, Inspektor, kommen Sie. Wo ich denke, ey, für alles wird hier weggespart und gut. Und die Falle gibt es im Hörspiel nicht. Da ist die Rothaarige mit in dieser Szenerie dabei. Da sind zwei Skimaskenträger. Mhm. Und,
ja, die ist Komplizin von The Forge, ne?
Genau, ja. Das ist die Komplizin. Die gestehen auch, wie sie bei Greenwald draufgekommen sind, wie das mit den Munks zusammenhing. Das kommt gleich im Buch noch etwas genauer. Mhm. Und Bob guckt sich vor Ort den Schaden am Munk an im Hörspiel. Und sagt so, okay, der 13. Munk, die Madonna, unversehrt. So ist es dann im Hörspiel.
Also nicht ganz so richtig.
Aber sie mussten halt sehr viel wegkürzen. Also sie haben halt das letzte Kapitel vom Buch komplett aus dem Hörspiel rausgenommen. Deshalb passt es schon ganz schön, genau, wie das im Hörspiel gemacht ist.
Ist in Ordnung.
Aber wir sind ja jetzt, also das war ja jetzt schön der große Gangster-Showdown mit Geiselnahme und Bedrohung und irren Leuten und einem kaputten Meisterwerk am Ende. Und jetzt Schlusskapitel.
Jetzt dürfen wir nochmal in die Art Gallery Hall, weil jetzt ist natürlich alle wieder da. Jetzt kann die Ausstellung auch stattfinden. Und genau, alle, also Brock darf mit, der ist dann auch im schicken Zwirn, fühlt sich jetzt nicht ganz so wohl, weil er so an seiner Krawatte rummacht, ne? Und betrachtet sich so.
Und die stehen halt neben dem Vampir und das macht ihn auch nervös.
Genau, ne? Das ist ja schon ein bisschen auch unheimlich, ne? Und auf alle Fälle, ja, gibt Säckchen, Sektchen und sowas, ne? Und sie gucken sich so ein bisschen die Bilder an und sind dann auch nochmal bei der Madonna, die dann doch schon auch noch ihre Farbreste und so ein paar, also es ist, viel hat halt der The Forge abgekriegt, ne, beim Zerschlitzen, aber so ein bisschen hat es halt auch die Madonna getroffen, aber sie überlegen halt auch, dass das auch dem Edward Munk auch gefallen hätte, wenn das so ein bisschen,
erzählt Greenwald.
Genau, ein bisschen ramponiert gewesen wäre, weil er ja auch so ein bisschen auch wollte, dass seine Kunst auch was aushält, ne, also dass die auch was abkriegen darf, ne.
Und das entspricht durchaus den Tatsachen, was Greenwald da erzählt, denn auch die echten Munks, die 2004 aus dieser Ausstellung gestohlen wurden, haben irreparable Schäden davongetragen. Also der Schrei zum Beispiel weist leichte Verfärbungen durch Feuchtigkeit auf und die Madonna hat kleine Löcher und Risse, die teilweise aufwendig restauriert wurden, aber den heutigen Museumsbesuchern deshalb wohl kaum auffallen. Aber das stimmt halt wirklich, was Greenwald gesagt hat. Edward Munk hat auch mit seinen Bildern, man kann schon fast sagen, gekämpft. Der hat sie also oft so eine Art Rosskur unterworfen. Der hat also Naturelemente einbezogen, also der hat sie mal in Regen gestellt und er hat, wie gesagt, selber mit den Bildern gekämpft. Das heißt, er hat die wirklich angegriffen, der hat an denen rumgerissen, er hat die mit Füßen getreten. Und das war so seine Auseinandersetzung mit der Kunst und das sah man den Bildern halt auch an. Von daher mutmaßt Greenwald durchaus zu Recht, die Schäden hätten dem Munk wahrscheinlich sogar gefallen.
Ja, das find ich aber auch ziemlich cool, ne? Weil das macht dann so ein bisschen so dieses, oh, das arme, schöne Bild, ne? Wenn es dann wird doch dem Künstler gerecht irgendwie, man kann ihn nicht mehr fragen, gell? Aber irgendwie finde ich das dann immer schön, ne? Wenn man dann sagt, okay, vielleicht hätte es sogar dem Künstler auch gefallen, ne? Wie es letztendlich, was für ein Abenteuer dieses Bild auch jetzt hinter sich hatte, ja.
Genau, also wir sind bei dieser Ausstellungseröffnung und es ist sogar eine Doppelausstellung. Wir haben einmal das Rätsel hinter der Leinwand und Verwirrung der Diebe heißt die andere ja. Ausstellung. Und sehr schön ist auch, also Brock möchte irgendwie Bier trinken und Bob möchte Sekt trinken. Und wir erfahren übrigens auch, dass Brock nächste Woche als Gärtner bei den Kretschmers anfängt.
Ja, interessant.
Jetzt sind wir ihn los.
Spannend, ja. Das wäre aber auch mal geil, wenn man sich das vorstellt, wie der dann dort sich aufführen würde.
Wird wahrscheinlich nicht so ein langes Arbeitsverhältnis sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Ey. Aber sie hat ja anscheinend Pech mit Gärtnern. Also vielleicht solltest du doch mal Mexikaner einstellen.
Ja. Oder Mönche oder so. Egal. da gibt es doch auch irgendwie noch einen Fall mit. Ja, mit einem verwirrten Mönch, der Angst hat vor...
Vor Mrs. Crash.
Feuerwerk? Nein, egal. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen ab.
Ja, aber auf jeden Fall sind jetzt alle froh, dass es so knifflig ausgegangen ist. Und eben auch der Mr. Greenwald natürlich sehr, sehr dankbar ist, dass die drei Fragezeichen so toll geholfen haben. Und wir sie auch nicht ohne Präsent zurücklassen. Und hat ihnen dann ein schönes Poster überreicht.
Genau. Bevor wir zum Poster kommen, müssen wir noch kurz erwähnen, dass der Maler de Forge und die rothaarige Freundin von ihm mittlerweile im Gefängnis sitzen. Mhm. Aber, und das ist ganz spannend, seine Bilder, also diese maskierten Leute da, sind mittlerweile Teil der anderen Ausstellung.
Ah, ja, ja.
Und das ist natürlich auch, also ich meine, er sitzt zwar im Knast, aber seine Bilder sind quasi in einer Parallelausstellung zu einer Munk-Ausstellung da. Also das ist eigentlich auch ziemlich cool.
Das stimmt.
Und Greenwald erzählt noch, er ärgert sich halt, ne, ihn überhaupt engagiert zu haben. Denn der hat halt, während er bei ihm im Büro war, Wind davon gekriegt, dass Greenwald vorhatte, die Munks zu maskieren und irgendwie heimlich wegzuschaffen. Und da hat er sich gedacht, als er die Unterlagen im Büro gesehen hat, wo er kurz alleine war, die klaue ich.
Ja, das ist natürlich...
Das wäre eine gute Idee.
Klar, also kann man auch sein Motiv durchaus nachvollziehen. Ne? Also ganz, ganz naheliegend. Ne? Er ist der Künstler, ne? Der muss jetzt um jeden... jeden Dollar hier malochen, gell, und einen Haufen Bilder malen, dann kann er natürlich da, wenn er da so, also das ist natürlich die Gelegenheit, macht Diebe, gell.
Richtig, und ich meine, da sind wir mal, also ich meine, das ist ja auch grob fahrlässig von so einem Direktor, so Unterlagen lässt man halt auch nicht
man rumliegen. Man schreibt sie nicht alles auf, so ganz, das sind wieder diese Museumsdirektoren, die alles aufschreiben müssen, ja, und irgendwas rumliegen
alle
lassen.
Alle entlassen.
Meine alle entlassen. Einmal mit Profis arbeiten.
Oder einmal mit Profis arbeiten, kannst du natürlich auch sagen.
Ja.
Ja. Und die Rothaarige erfahren wir dann auch noch. Die hat diese Diebe beauftragt. Mhm. Und bei der Übergabe ging was schief wegen einem falschen Straßennamen. Da hat sich irgendjemand was falsch aufgeschrieben. Das kann nämlich auch sein. Nicht nur so.
Machen alle Fehler.
Und, ja. Und Bob wird auch noch dafür gelobt, ne, dass er auf die Idee mit dem Gärtner gekommen ist.
Das stimmt.
Er darf trotzdem keinen Sekt trinken.
Nee, das erlaubt sie trotzdem nicht. Tante Mathilda greift
genau, und dann
ein,
und dann gibt es Jahreskarten für alle.
Oh ja, auch schön.
Also für die drei Detektive als Dank, weil sie ja dem Museum so geholfen haben. Genau, und dann gibt es das Poster.
Jetzt gibt es das
Jetzt bist
Poster.
Du wieder.
Genau, und dann rollte das aus.
Was ist da drauf auf dem Poster?
Die Madonna ist drauf. Und also als Poster abgebildet, gell, und dann... das wollen sie in der Zentrale aufhängen, gar keine Frage, gell? Sie wissen auch sogar schon, wo, da ist so Platz, ne? Und dann sagt Tante Mathilda, krapscht sich das Poster und sagt, also so Kunst hin oder her, aber auf dem Schrottplatz wird das Rekeln ohne Bekleidung nicht erlaubt.
Und damit ist das Buch zu Ende mit einem, also wirklich tollen Schluss. Und im Hörspiel ist es ähnlich, aber ein bisschen anders. Da gibt es diese Ausstellung halt nicht. Und ich höre es auch ich habe auch zum ersten Mal den Schluss gehört beim Hörspiel. Ja. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und da ist es noch so, sie sind noch in der Olive Street und Bob sieht halt, erkennt, ne, die Madonna ist unversehrt, was ein Glück. Und meint so, ach, das wird sich aber auch schön bei uns in der Zentrale machen, das Bild. Und Justus dann erwidert, naja, aber Tante Mathilda wird auf dem Schrottplatz keine nackte Frau dulden.
Ah, schön. Ja, das ist auch schön gemacht, ja.
Und das ist super schön gemacht, weil da passt auch mal so ein Abschlusslacher. Da habe ich auch gelacht.
Ja.
Und es ist halt schön, obwohl man natürlich das Hintergrundwissen braucht, um überhaupt drüber lachen zu können, weil man muss schon dieses Bild von Munk kennen und wissen, dass die Madonna nackt ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber ich finde beide ich finde beide schön auf ihre Art und wirklich. Also tolle Schlussi.
Nein, das ist krass, ja. Oder wird es zu Ende? Wie krass, was für ein Ritt.
Gut, ne?
Also
Und ich liebe
gut.
Museumsfälle. Ich weiß, oder
Ja.
ich liebe Museumsfälle, vor allen Dingen liebe ich Kunstfälle, merke ich.
Ja.
Also es muss nicht immer ein Museum sein, aber wenn es um Bilder geht, finde ich super.
Ja, und es ist halt wirklich stark, dass das echte Bilder waren.
Ja.
Ja, wirklich Bilder, die man sich angucken kann, wo man dann auch wirklich ein Bild dazu hat, wenn man dann auch wirklich weiß, okay, es sind echte Gemälde, ne, die wirklich Millionen von Dollar wert sind, ja, und also wirklich.
Und wenn, also wenn die Realität nicht so genial wäre, würde man ja fast denken, was ist denn das für eine Erfindung?
Ja.
Also das ist halt wirklich, dass die Bilder auch permanent geklaut wurden,
Ja.
dass sie wieder, dass Munch selber mehrere Bilder übereinander gepackt hat. Und
Und das finde ich ja
also da liegt
sowieso
die Geschichte.
generell immer so spannend, wenn man sich so überlegt, was ist überhaupt so hinter anderen Bildern und dann wurde was versteckt und wenn dann sowas so auch gefunden wird, also da könnte ich auch stundenlang, würde ich mir da was drüber durchlesen oder was hören drüber, ne? Wie cool, also einfach auch das als Aufhänger für einen Drei-Fragezeichen-Fall zu nehmen.
Du, aber ich habe es selber mal gemacht. Also ich habe ein großes Bild und dann ist in meinem Leben was passiert, wo ich dieses Bild nicht mehr anschauen wollte. Aber ich wollte es halt auch nicht wegwerfen oder zerstören. Und dann habe ich es mit einem Stoff bezogen, der auch besonders bedruckt war. Also für den Fall,
Toll.
dass ich vielleicht doch an das alte Bild noch mal ran möchte.
Ja,
Also.
weil so ganz ablösen konntest du dich nicht davon, auch wenn du es jetzt erstmal nicht mehr sehen
Ich
kannst,
wollte es
aber
nicht
du
mehr
kannst
sehen,
es
aber ich wollte es
nicht,
auch nicht in irgendeine Ecke stellen. Und dann
ja.
habe ich da sozusagen, habe ich das auch ein bisschen maskiert für mich. Und jetzt
Toll.
manchmal beim scheint es noch so durch,
Ja,
dass man
krass, oh
manche Sachen
ja.
da noch sehen kann.
Ja.
Und das hat was ganz Spezielles.
Oh wow,
So.
ja, das ist auch sehr tief. Ja, krass. Ja.
Aber also das ist halt eine super Geschichte halt aus der Realität, ne? Also von Munk und also dass es, ne, nicht nur diesen Maler gab, sondern auch diese Ausstellungen und so, das ist toll. Aber ich mag auch diese parallel laufende Bildermördergeschichte.
Ja, total. Also das ist ja auch wieder spannend, ne? Wenn da so zwei Sachen dann so zusammenlaufen und dann letztendlich ja dann auch da Gefahr droht, natürlich von der Seite, wo man ja sagt, okay, ja, das konnten wir uns ja auch noch erinnern. Am Anfang war von dem Bildermörder die Rede. Jetzt werden auf einmal Gemälde, die verschwunden sind oder wo man nicht weiß, wo sie hinverkauft sind, gesucht. Und dann hat man ja auch die ganze Zeit die Befürchtung, was ist, wenn der Bildermörder eins in die Finger kriegt, ne? Und dann ist es tatsächlich so. Und oh Gott, wie schafft man das, dem dann wieder abzuluxen, ne? Also toll. Also, es ist ein richtig, richtig
Also
cooles
wirklich
Buch.
zwei sehr, sehr starke Geschichten, die da zusammen laufen, plus ein Buch mit echt vielen Figuren
Ja.
und viele davon schön nervig und sehr einprägsam sind.
Ja, und es ist so toll, dann auch die Mrs. Kretschmer jetzt mal kennenzulernen, ne? Also die ja doch relativ wenig Raum kriegt im Buch letztendlich ja eigentlich, ne? Also, aber ihre Szenen, die sie da hat, eigentlich diese zwei Szenen, die sie da hat, doch aber sehr einprägsam natürlich sind, ne? Also, und gerade so, wie sie da auch eingeführt wird, so diese ganze Szenerie, es ist so schön, dass sie dann doch immer mal nochmal aus dem Hut gezaubert wird, ne? Und ich finde es halt auch spannend, ne? Ich meine, die Kari Erhoff hat sie erfunden in den blutenden Bildern, ne? Sie hat sie erschaffen. Sie wird aber durchaus auch von den anderen Autoren genutzt, ne, bei ja dem Spur des Spielers von André Marx. Auch der darf sich ihr bedienen, ne? Das ist ja, der eine erfindet die Figur und dann können die anderen Autoren auch mit ihr spielen. Und da finde ich sie ja auch super eingesetzt, ne? Also sie bietet so unfassbar viel
Ja.
Raum, ja.
Und wenn ihr sie mögt, dann lest doch oder liest du auch mal die tödlichen Törtchen mit Tante Mathilda, weil da kommt sie auch vor und ist auch, boah, da ist sie auch. Also da ist sie, da hat sie fast schon, da hat sie keine Hauptrolle, aber da hat sie schon mehr als nur einen
Oh,
Gastauftritt. Da kommt
cool.
sie schon richtig viel vor. Und da ist sie halt, da darf sie so sich so richtig nervig auch weiterhin anstellen. Noch mehr als zum Beispiel jetzt die Spur des Spielers.
Ja, geil. Auch sehr schön. Das ist gut. Das muss ich auch mal Hausaufgabe, ja.
Und schön ist halt, also irgendwie, eigentlich ist mir der Brock richtig ans Herz gewachsen.
Ja, irgendwie schon. Also er ist halt einfach auch eine krasse Type, ne? Also den
Ja.
braucht's halt auch, ne? Also
Ja.
ist schon wichtig, dass der auch da ist, ne? Also der kann sich zwar nicht an viel erinnern, aber er gibt dann doch immer so kleine Denkanstöße, wo es dann doch so ein bisschen weitergeht. Hat die zumindest die Klapprad-Lady da auf dem Schirm gehabt und so. Und er ist halt einfach so in seiner, also man leidet halt mit Justus und Mathilda und so mit, gell, wo man
Ja.
sagt, oh, was haben wir da für einen,
Halt die Klappe.
nicht, der kann echt das Geschäft nicht, ne? Also
Halt die
der
Klappe,
sägt
genau
zwar ganz gut,
richtig.
aber jetzt redet nicht so viel, ne? Und kauft nicht irgendwelche Sachen für teuer Geld und verkauft sie für wenig weiter. Aber er ist irgendwie cool. Und ich hätte gerne mal einen ein Fall, wo dann vielleicht Mrs. Kretschmer im Vordergrund steht, und dann ist er, Brock, nämlich dann noch ihr Gärtner. Und da wäre noch was. Wünsche ich mir
Ich
jetzt,
glaube, da müssen
Kari.
wir,
Ich wünsche mir das.
da müssen wir Brock wahrscheinlich retten, sonst frisst die den. Genau. Also das sind halt sehr einprägsame Figuren, aber auch Mrs. Espeson, die ist ja
Ja.
mit ihrer Schwiegermutter, ist ja auch so eine ganz unangenehme. Und, aber ich finde die auch stimmlich total gut
Ja,
besetzt.
total.
Also deshalb auch im Hörspiel, wie das inszeniert ist, deshalb können wir uns, glaube ich, auch an Brock total gut erinnern, obwohl der
Ja.
nur in diesem Hörspiel vorkommt und
Ja,
danach nie wieder.
richtig.
Und Mrs. Kretschmer halt auch. Und es gibt auch andere Figuren, an die, also die auch oft vorkommen und dass man sich trotzdem nicht so gut erinnert. Ich muss aber auch sagen, Tante Mathilda finde ich richtig cool
Ja.
in dem Fall. Und ich meine, der Direktor, ich meine, er ist ein Museumsdirektor, aber seine Idee ist schon eine coole mit. Ich maskiere jetzt die Bilder und versuche, die irgendwie heimlich ins Museum zu schmuggeln. Und ich finde schön, dass der Potter nochmal dabei ist und dass der Tai auch noch irgendwas machen darf und Lösungstipps gibt und Cotta darf wieder alle retten.
Ja. Also sie bietet wirklich alles, ne? Also wir haben wirklich alles dabei. Wir
Ja.
haben auch die drei Fragezeichen, die tolle Detektivarbeit leisten. Jeder darf sein Part übernehmen, recherchieren und nochmal eine Tour machen. Die untersuchen das, die Bilder. Ja, und dann auch so, wirklich so viele Reminiszenzen und dann auch alte Figuren, die da noch mit auftauchen. Eigentlich ist es ein richtiges Feuerwerk von
Ja,
Dingen, die man mag. Ja.
und guck mal, die Klapprad-Lady war noch dabei und
Ja.
der niedergeschlagene Detektiv. Also da ist
Ja.
echt, also es sind wirklich viele Figuren.
Ja.
Du kannst die aber, also ich hatte schon Fälle, da war ich verwirrter.
Ja.
Aber da habe ich zu allem irgendwie ein Bild. Die haben alle eine Funktion, die kann ich alle auseinanderhalten.
Richtig.
Und wie du schon sagst, die Jungs sind halt richtig, richtig gut. Also auch wenn wir nicht so viele Szenenwechsel haben wie in der Nacht in Angst, aber wir haben einen sehr aktiven Bob, was ich ganz gut finde mit seinem Kunstverstand und der darf ja alleine observieren
Der
und
hat den
der hat halt
Geistesblitz.
die Gärtneridee, genau. Und am Schluss ist er noch die Geisel.
Ja.
Und ich finde, Peter darf mal wieder ein bisschen Angst haben und sich auch mit der Kunst auseinandersetzen. Er hat also auch durchaus seine Funktion. Außerdem muss er wieder Autoverfolgungsjagden irgendwie hinter
Ja,
sich bringen.
richtig.
Und ich finde, Justus ist auch Justus, also nicht nur dieses Klugscheißer-Ding, sondern also der blufft sich gut durch die Geschichte, ne? So baut eine Falle und ne? Baut diese Attrappen beim Potter.
Ist auf Augenhöhe
Also
mit dem Gesprächspartner, ne? Also ist er wirklich wieder
zum
dieser
Beispiel.
Justus, der den Erwachsenen halt wirklich in nichts nachsteht, aber es halt nicht so auch so raushängen lässt, ne? Also wirklich auf eine
Ja.
ganz, also Justus ist mir sehr sympathisch da, überhaupt die drei miteinander, ne? Und ich finde es halt total witzig, dass der Bob doch so viel Raum gekriegt hat, weil ich mal gehört habe, dass die Karin mal gesagt hat, also den es am wenigsten greifen kann, ist Bob. Also den findet sie immer am schwierigsten, weil sie ihn manchmal Sachen machen lassen will und dann sagt, nee, das würde der nicht machen, weil der ist ja da zu korrekt und da ist er wieder da zu das und deswegen ist es bei ihr meistens am schwierigsten, ihn irgendwie was also agieren zu lassen, weil der ja halt auch macht, was er will, so nach dem Motto. Und da ist es aber richtig cool, dass er auch dann viel Raum kriegt letztendlich, ne? Und dann auch aktiv dann wirklich auch der Löser des Täters ist, ja.
Ja. Und trotzdem ist es nicht unnatürlich oder unlogisch, sondern
Ja.
es hat sowas Natürliches irgendwie, dass
Ja.
die sich halt auch schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten realistisch bewegen, finde ich.
Ja.
Und nicht, dass da jetzt einer Superman-mäßig irgendwie so einen Mega-Move
Ja.
macht, sondern auch Bob hat Angst, als er die Pistole an den Kopf
Ja,
gekriegt,
ja.
gehalten kriegt, obwohl
Ja.
das nur eine Spielzeugpistole ist, was er ja nicht
Ja,
weiß, ne?
richtig.
Und auch ein Peter macht zwar eine Verfolgungsjagd, aber er hat halt trotzdem Angst vor den Gangstern.
Ja, richtig, richtig. Ja, aber die
Und auch
Bedrohungslage auch
Justus hat Angst,
tatsächlich.
dass ihm die Bilder weggenommen
Ja.
werden und nicht so, oh, ich weiß alles und wir verstecken die so gut, da passiert
Ja, und der
nichts.
lag ja
Oh,
unterm
lass mich
Auto,
mal
ne? Also
machen.
das ist ja halt auch nochmal, wo du sagst, das ist halt auch eine ganz aktive Bedrohungslage, ne? Und dass er auch nicht auf die leichte Schulter nimmt und sagt, naja, ja, war halt so. Ja.
Also da ist ganz, ganz viel drin. Ja, genau. Und Peter auch zum Beispiel, der ja dann auch noch, ne, die Klapprad-Lady
Ja,
befreit und
genau,
den halb
richtig.
totgeschlagenen Detektiv
Ja, was sich
findet
auch da
und
sieht.
der sich aber auch moralisch zum Beispiel mit diesen Bildern auseinandersetzt. Und sagt, die ist ja nackt. Und
Ja,
so, und wie
genau.
guckt die denn? Und
Ja.
so, ja.
Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz tolles Buch. Und es ist eben auch ein Buch, was absolut auch wichtig ist für die ganze Serie. Ne? Eben durch diese Einführung dieser ganzen neuen Figuren hier, Mrs. Kretschmer zum Beispiel, oder eben auch, ja, also wo die drei auch nochmal wachsen mit ihren Aufgaben.
Ja, finde ich auch. Und es ist halt eine wirklich gute Kriminalgeschichte. Das honoriere ich ja auch sehr. Ist gut, es gibt wenig Grusel, außer als Peter die vermeintliche Leiche
Genau,
findet.
ja, richtig.
Also von daher, nee,
schön.
Bin ich mega zufrieden. Und haben wir noch Fragen, Jenny?
Ja, na klar, wir hatten schon auch ein paar Fragen, die wir natürlich der lieben Kari auch gestellt haben. Die war ja schon so lieb und hat uns ja schon mal Rede und Antwort gestanden bei Bis der Bestia. Und da haben wir natürlich wieder gefragt und ja, Kari war natürlich so lieb und hat uns auch wieder geantwortet. Und das wollen wir euch natürlich auch in den, wollen wir euch in den Genuss bringen.
Ja, und sie hat uns erhört und uns geantwortet. Und das hört ihr jetzt.
Für die Podcast-Folge Die blutenden Bilder habe ich ein paar Antworten. Zu Frage 1. Wie entstehen solche Figuren wie Brock Duff und Mrs. Kretschmer? Gibt es reale Inspiration? Die Charaktere Brock und Mrs. Kretschmer sind ganz unterschiedlich entstanden. Bei Brock ist es so, dass er wirklich in erster Linie eine Funktion erfüllt, die den Fall vorantreibt, die gewisse Entwicklungen erst möglich macht. Und er selbst ist jetzt kein Charakter mit vielen Facetten oder ein möglichst realer Mensch, sondern wirklich mehr eine funktionelle oder funktionale Figur, die einen Zweck erfüllen soll. Und deswegen ist er so, wie er ist. Mich fragen auch manchmal Leute, hat er irgendwelche Einschränkungen? Was treibt ihn dazu, solche Dinge zu machen und da so unlogisch vorzugehen? Ich denke, wenn man da genauer hinguckt, ist er auf jeden Fall jemand, der in einer speziellen Gemeinschaft aufgewachsen ist, vielleicht sehr isoliert irgendwo weit draußen in der Natur. Er wird sicherlich in den Dingen, die er gut macht, wirklich sehr, sehr gut sein. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, dass er in irgendeiner Community aufgewachsen ist, in der die Schulbildung vielleicht ganz anders lief oder in der einfach die Werte anders gewesen sind und er jetzt an der kalifornischen Westküste mit vollkommen neuen Dingen konfrontiert wird und vor allem auch mit Dingen, die er vielleicht nicht so gut kann oder mit denen er bisher keine Verbindung hatte. Nichtsdestotrotz ist Brock eigentlich kein Mensch. Also er ist eine Figur, also ein Charakter, der einfach eine Funktion erfüllt. Und Mrs. Kretschmer ist da schon deutlich komplexer, weil sie so verschiedene Merkmale vereint, die man bei Charakteren in Büchern, in Filmen erlebt, aber auch wirklich im echten Leben. Also irgendwo gibt's immer eine Mrs. Kretschmer, die einem begegnet. Das ist jetzt in meinem Leben gar keine spezielle Person, aber es ist einfach so ein Menschentyp, der viel hört, viel sieht, viel falsch interpretiert, gleichzeitig aber auch so Animositäten hat, kleine Fäden mit Leuten, der irgendwie so ein bisschen auch so eine Arroganz, das Gefühl, man ist selber besser, man will es allen zeigen. Ich glaube sogar, dass ein Stück Mrs. Kretschmer auch in jedem steckt. Sie ist gleichzeitig sehr unsympathisch und anstrengend und aber auch irgendwo sympathisch und es macht einfach sehr viel Freude, sie zu schreiben, weil sie viele Funktionen innerhalb der Serie auch übernehmen kann. Einmal als Informationsquelle, aber auch als Person, die etwas verhindert oder verlangsamt. Sie kann falsche Informationen streuen. Sie kann Leute dazu bringen, etwas zu tun oder etwas zu hinterfragen. Das finde ich einfach ganz praktisch. Und ich hoffe, dass mir Miss Kretschmer noch länger erhalten bleibt, dass ich sie immer mal wieder aus der Tasche rausziehen kann. Frage Nummer 2. Die Geschichten sind normalerweise reine Fiktion. Bei den blutenden Bildern gibt es ein reales Vorbild. Bei den blutenden Bildern ist es so gewesen, dass die Kunsthalle Bremen auf mich zugekommen ist. Nicht mit einem konkreten Fall, aber mit der Grundidee, dass man um diese reale Ausstellung tatsächlich auch ein Rätsel machen könnte, was aus dem Bereich der drei Fragezeichen kommt. Es war nämlich so, dass die Fachleute, die dieses Thema aufgearbeitet haben, gesagt haben, Mensch, das ist irgendwie wie ein Drei-Fragezeichen-Fall. Und so sind die da drauf gekommen. Die Inspiration kam also von außen. Ich wurde gebeten, den Fall zu übernehmen und habe mich dann in der Kunsthalle umgesehen, habe mit den Experten gesprochen. Und das war sehr inspirierend. Und ich sah das auch so wie die, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich eine reale Geschichte, die ein bisschen wie ein Drei-Fragezeichen-Fall anmutet. Was können wir denn damit machen? Und bereits in Bremen sind mir dann erste Dinge eingefallen, die ich auch gleich präsentiert habe. Das war ein tolles Gespräch mit den Leuten dort und meine damalige Lektorin und Redakteurin war auch noch mit dabei. Und das war einfach sehr schön, weil man einen sehr konkreten Startpunkt hatte, mir aber gleichzeitig sehr viel kreative Freiheit gelassen hat. Das ist natürlich optimal. Und so ist das dann dazu gekommen. Drittens, hast du einen persönlichen Lieblingsfall unter deinen Werken? Das ist immer schwer zu beantworten, genauso wie ich schwer beantworten kann, was mein Lieblingsbuch ist, also als Leserin, weil ich das oft sehr abhängig mache von der Jahreszeit, von den Erlebnissen, die man beim Lesen hatte, davon, was man gerade selbst für eine Stimmung hat, ob man gerade etwas Leichtes lesen möchte, ob man gerade etwas Spannendes, Dramatisches oder Geheimnisvolles lesen möchte. Und so geht es mir dann mit meinen Büchern auch. Und es ist durchaus so, dass ich auch Bücher, die ich als Buch gar nicht so gerne mag, dann in der Hörspielumsetzung total mag und umgekehrt die Hörspielumsetzung teilweise da weniger Zugang habe, gleichzeitig aber das Buch mag. Und inzwischen ist es aber so, dass ich sowohl bei Buch und Hörspiel Im Auge des Sturms sehr mag. Ich finde die Umsetzung auch sehr gelungen. Ich mag gern Im Netz der Lügen und den Hexengarten und auch wenn das Buch viel Kritik bekommen hat, Verbrechen im Nichts, einfach weil ich diese Sommerfälle sehr gerne mag, habe ich als Kind auch schon gerne gelesen, so Abenteuer- und Krimi-Fälle, die dann irgendwie in den Sommerferien gespielt haben, wo dann die Protagonisten eine Reise machen, etwas Geheimnisvolles erleben und das passte da sehr gut. Vielleicht ist das jetzt auch mal die Stelle, wo man nochmal sagen kann, dass tatsächlich in dem Fall ein echtes Verbrechen ursprünglich drin war, was ich rausgekürzt habe bzw. verändert habe, weil es damals dem Lektorat zu hart war oder zu viel Spannung reingebracht hat. Auch das gibt es. Und dann wir nochmal gesprochen haben, ja, die Zielgruppe sind ja eben auch viele Leserinnen und Leser unter 10 Jahren oder um die 10 Jahre und dass man dann gesagt hat, das ist einfach, da ist der Gegner einfach zu hart oder zu gefährlich und ich sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht habe und gesagt habe, dann mache ich das jetzt gleich so, dass es augenzwinkernd in eine ganz andere Richtung geht und das, was viele Leute dann als schlecht empfunden haben, empfinde ich aber eigentlich als ganz schön, weil ich den Fall tatsächlich auch gut verschenken kann an Kinder und Jugendliche im Bekanntenkreis. Und das finde ich ganz praktisch. Man braucht ja immer Geschenke für die Kinder von Freunden oder Bekannten oder ja auch mal was zum Verlosen auf bei Lesungen. Und da kommt das ganz gut an. Das finde ich ganz schön. Ja. Ich danke euch, dass ich mit den blutenden Bildern wieder bei euch sein konnte und wünsche euch allen noch einen schönen August.
Ja, danke, Kari. Auch einen schönen August für dich. Das war super.
Danke sehr. Also wirklich toll. Jetzt haben wir doch einiges erfahren, ne? Und ja. Gerade, ja, wie wir es auch schon vermutet haben, ne? Wenn wir sagen, Brock, okay, er kommt wirklich aus einfachen Verhältnissen, wer weiß, in welcher Gemeinschaft er wirklich aufgewachsen ist. Der ist ja ganz weit ab wahrscheinlich vom Los Angeles-Leben, ne? Der wird da reingeworfen auf einmal von irgendeiner Provinz oder sowas, gell? Und da ist ja vollkommen klar, dass der sich so verhält. Auch interessant, so eine Figurentwicklung auch mal zu sehen, wo sie sagt, okay, sie hat ihn jetzt wirklich nur gewählt, damit er halt ein bisschen ein paar Infos streut und gar nicht so als Figur letztendlich auch gesehen hat. Ne? Also das fand ich jetzt auch ziemlich spannend zu hören.
Ist spannend, ne? Ja. Wie was vielleicht angelegt ist ja. Und was das trotzdem für eine Wirkung hat, weil ich glaube, das also auf mich hat das schon als mehr gewirkt.
Ja, fand ich auch.
Nur, genau. Um den Fall voranzubringen. Ja. Also ich habe gedacht, da hätte sie sich noch viel mehr beigedacht.
Muss ich auch sagen. Also fand ich den ja jetzt auch trotzdem nicht zu wenig von ihm preisgegeben. Man hat ja manchmal so Figuren, die du so gar nicht greifen kannst, wo du sagst, den weiß ich jetzt gar nicht, was ich von ihm halten soll oder wo der herkommt.
Aber ja, der ist nicht richtig böse genau. Oder der ist nicht richtig, der hat kein richtiges Motiv, aber den.
Und der war jetzt aber so angelegt, dass man sagen kann, okay, man kann sich selbst schon so irgendwie vorstellen, wo könnte der so herkommen und alles. Ne? Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ne?
Und auch mit Mrs. Kretschmer, ganz spannend, ja. Ne? Dass sie ja, dass so eine irgendwie immer da ist. Das ist ein spannender Gedanke. Also so sind wir alle ein bisschen
Kretschmer? Sind wir alle ein bisschen Kretschmer? Weiß ich nicht. Also das fand ich auch spannend, das so zu hören. Da habe ich auch mal so ein bisschen überlegt. Finde ich auch in mir ein bisschen Kretschmer.
Was?
Aber nein, also wo ich sage,
ach so, nein. Nee, also noch nicht, nein.
Kann ich nicht sagen, ich habe auch es gab auch ein Wort, was er gesagt hat, was ich mit Mrs. Kretschmer so gar nicht verbinde, das war sympathisch. Ja, also das ist so das, was mir sehr fern ist. Also ich kann mir keinen Moment, wenn ich jetzt mal an alle Szenen mir denke, die Mrs. Kretschmer so hatte, die ich bisher kenne, da konnte ich jetzt nie sagen, ach, das ist aber auch eine, also irgendwo, dass man eine Sympathie für sie hätte. Ne? Also es ist eher wirklich so, dass man, also ich bin sehr fasziniert von ihr, schon, weil ich sie so ätzend finde.
Ja, so, irgendwie vielleicht, aber wie vielleicht toll, so, auch ja, wenn eine Figur solche Emotionen auslösen kann und auch die Sprecherin, wie die das im Hörspiel macht, das ist schon cool, dass man denkt, oh, die.
Genau, oh, aber irgendwie braucht man sie. Also das ist halt wirklich, ist das so die Herangehensweise, ne?
Also nur Mrs. Fields wäre halt ein bisschen farblos und langweilig, wenn die jetzt alle so wären wie die Klapprad-Lady.
Genau. Das braucht ja dann auch, diese Reibereien, ne? Um gerade auch, also ich fand es auch schön, dass sie ja auch den Denkzettel dann gekriegt hat für ihre rassistische Scheiße da, ne? Wo sie gesagt hat, ich will hier nur einen Amerikaner, ja, der ist aber dann der Böse, ja, den sie sich da ins Haus geholt hat, ne? So, dass sie da halt eben auch diese Klatsche dann nochmal gekriegt hat. Schade, dass man ihr das dann nicht nochmal aufs Butterbrot geschmiert hat, das hätte ich dann gern nochmal erlebt, wo man dann sagt, naja, was ist denn hier mit ihrem tollen Ami-Gärtner, ha?
Ja? Oh, die hat ja jetzt Brock.
Ja, stimmt.
Und da kommen die beiden dann ja auch zusammen.
Wie der Wetter ist besser, kommen die zusammen?
Ja, weil er ja dann für sie arbeitet.
Ach so, ja, klar. Ne?
Das wird doch am Schluss gesagt. Ja, dann kommen die noch zusammen. Ja. Und dann soll sie den auch mal ruhig bei den anderen Ladies überall ein bisschen verleihen. So bei den Espensons und so. Mal gucken, was der da so zaubert. Vielleicht ist der auch total begnadet als Gärtner.
Ja, mit Sicherheit. Der, wie gesagt, hat der Kari auch gesagt. Ne? Der ist bestimmt in dem, was er gut kann, richtig gut. Ja.
Der legt den Maisfelder im Vorgarten an oder so.
Genau, richtig.
Genau, also das ist schön. Und das ist zum Beispiel was, ne? Das kriegen wir ja nur raus, wenn wir die Autorin fragen, weil sonst erzählt es uns ja keiner. Sonst müssen wir uns ja selber erfinden und ausdenken und so.
Richtig, und das fände ich auch ziemlich cool, dass auch dann hier Museum Bremen auf sie zukam. Ne? Also wie das überhaupt entstanden ist, geilo. Ja.
Wie geil. Und da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also ich habe gedacht, die hat das vielleicht in der Zeitung gelesen oder irgendwie gehört. Und dann hat sie es aufgegriffen. Das war jetzt so meine erste Idee. Ja. Aber dass die von sich aus gedacht haben, guck mal, jetzt haben wir diese Ausstellung, das ist eigentlich ein Drei-Fragezeichen-Fall. Mach doch bitte eine Geschichte darüber.
Mega. Also das war jetzt wirklich auch die Sensation eigentlich, ja, weil ich dann dachte, okay, das ist natürlich cool. Also da müssen die ja auch Drei-Fragezeichen-Fans sein, die Museums.
Vielleicht die Leute in der Kunsthalle sind, ne, wenn die so alt sind wie wir, vor ein paar oder ein bisschen, ne, so around about, dann sind das ja auch Erwachsene jetzt und dann haben die früher auch Drei-Fragezeichen gehört und dann haben die vielleicht auch irgendwie die rätselhaften Bilder gehört mit dem Bild unter dem Bild.
Ja, genau. Richtig, wie geil ist das denn, oder? Also das fand ich auch mega und das war natürlich dann auch super in Szene gesetzt. Also ich glaube, die waren wirklich sehr zufrieden mit dem, was dann letztendlich draus geworden ist, weil das ist ja... Muss ja klasse gewesen sein für die.
Weil es auch richtig viel Platz und Raum bekommen hat und nicht nur schnell abgewatscht oder nur als ganz kurzes Motiv eingestreut. Und da fällt mir halt auch ein, gerade wenn man sich die Bilder anschaut, und das solltet ihr unbedingt machen. Ich meine, dafür ist das Internet einfach da und da ist mit einem Klick könnt ihr sofort gucken. Das ist halt toll. Früher musste man für sowas irgendwie in die Bibliothek und Bildbände irgendwie wälzen, wenn überhaupt. Und jetzt ist das so leicht verfügbar. Also nutzt diese Chance. Also so, macht es doch mal eure Hausaufgabe.
Genau,
guckt euch die Bilder aus dem Buch an. Aber da habe ich auch so gemerkt, es ist eigentlich schon an der Stelle auch ein etwas erwachseneres Buch, weil die Bilder, das sind jetzt halt nicht bunte Pferde vor Palmen, sondern da sind halt irgendwie nackte Menschen drauf und Munk hat teilweise halt irgendwelche elementaren Gefühle dargestellt und da sind die Jungs teilweise auch ein bisschen überfordert mit was das ist so Kunst und was kann ich damit anfangen und das, das macht mir vielleicht irgendwie Angst oder ich kann es nicht richtig einordnen und sie hat es halt auch, ich finde es auch gut, dass sie es so beim Namen genannt hat und auch also dieser Schlussgag mit der nackten Madonna, egal wie es jetzt im Hörspiel oder im Buch umgesetzt wurde, finde ich halt sehr gut, dass Tante Mathilda sagt, so Moment mal.
Also nicht. Ja.
Hier wird sich nicht nackt geregelt auf dem Schrottplatz.
Kein Bier getrunken und auch keine nackten Frauen hier.
Genau, hier werden nur Schirme repariert und Brause getrunken.
Genau. Nee, echt mega, mega cool. Ja, und ich kann auch durchaus nachvollziehen, also das war, ich finde es immer ganz spannend, ob die Autoren auch selbst irgendwie so einen Liebling unter ihren Werken haben oder wie sie überhaupt dazu stehen. Und da hat Carrie, finde ich, was ganz Cooles erstmal offenbart, nämlich, dass sie die Hörspiele hört. Weil ich glaube, auch, das macht auch nicht jeder Autor. Also vom André Marx wissen wir ja, dass er eigentlich ja sicher überhaupt keine Gedanken über die Hörspielumsetzung macht und das für ihn eigentlich auch überhaupt nicht wichtig ist, sondern er schreibt seinen Fall und gut ist. Und ob er am Ende das Hörspiel hört, das ist jetzt auch nicht gesagt. Und
Ja, oder er sieht es halt vielleicht auch als separates Werk.
genau.
Also das ist ja auch, ne, ob jetzt Autor oder Buchautoren, wenn dann Film aus ihren Büchern gemacht werden, das ist ja auch oft sehr unterschiedlich zum Beispiel. Ich glaube, das sind wirklich unterschiedliche Kunstwerke auch.
Ja. Richtig, ich muss es auch getrennt sehen. Und da fand ich es aber sehr spannend, dass sie dann auch sagt, dass teilweise die Hörspielumsetzung ihr viel, viel besser gefällt als die Vorlage. Ja, also das ist auch mega cool. Schönes Kompliment für die Hörspielumsetzer. Und dass es eben manchmal natürlich auch andersrum ist. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil klar, wenn du dein Buch geschrieben hast und dann, weiß ich nicht, ersetzt Herr Minninger irgendwelche Figuren, gell, oder ist doch irgendwie die Stimmung vielleicht nicht so eingefangen, wie man sich das vielleicht auch gedacht hätte, ne? Aber so die Fälle, die sie dann auch nochmal aufgezählt hat, ne, fand ich auch mal ganz spannend, da vielleicht auch nochmal reinzuhören. Ne? So Auge des Sturms zum Beispiel.
Das ist die
Das ist die
Surfergeschichte.
Surfergeschichte, genau, mit dem Finlay. Oder auch.
Netz der Lügen ist was ganz
Ja,
Aktuelles,
Netz der
ne? Ich
Lügen
glaube,
heißt,
das
genau,
habe ich auch.
das war eins auch der ersten neueren, die dann in den neuen Covergewand quasi auf den Markt kam. Also, wo sie
Geht es
dann.
da nicht auch um Gärtner?
Ja, da geht es letztendlich auch um diese ganzen, also da kommt Mrs. Kretschmer ja auch vor.
Ja.
Und da ist es so ein bisschen, also auch so diese Frauen und dann irgendwas wird doch da auch,
Ja.
genau, da bricht doch immer jemand ein und hinterlässt immer irgendwas. War das
Ja,
das?
und ein Mädchen, glaube ich, engagiert die drei Fragezeichen, weil ihrer Mutter was geklaut wurde. Die will aber nicht sagen, warum bei denen eingebrochen wurde.
Ah ja,
Irgendwie
doch, genau,
so.
doch, genau. Es
Der war
wurde auf
ganz
jeden Fall
gut,
auch was
ja.
geklaut, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Fall. Den habe ich damals auch gleich gelesen, als er rauskam.
Hexengarten mochte ich
Ja,
auch.
die mögen auch die Kinder gerne, ja.
Der hat so was. Ich habe so was Fünf-Freunde-mäßiges. Vielleicht, weil dieser Junge, der sie dann aus der Schule sagt, kommt doch mit zu uns
Ja,
mit seiner Schwester und so.
ja.
Da hatte ich glaube, den höre ich auch noch
Ja,
mal.
genau.
Ja, und ich glaube, Verbrechen im Nichts muss ich mir dringend noch mal anhören, weil ich habe das gehört und dachte,
Ja.
außer dem Wortspiel ist doch
Genau,
da
das ist ja
nichts. Aber
da, wo
vielleicht
die
muss
in
ich da noch
Nothing
mal
sind,
reinhören.
oder was, ja?
Ja.
Ja.
Auch bei zwei Geschwistern, glaube ich, die sie angeschrieben oder irgendwie auf jeden Fall gebeten haben zu kommen.
Ja.
Aber also wenn sie sagt, da hat sie irgendwas
Und
rausgeknüpft.
das ist wieder, das fand ich ja auch sehr spannend, ne, dass er das erzählte, dass sie
Spannend.
das ja schon mal gemacht hat. Das hatte ich ja in der letzten Folge ja erzählt, als es ja Peter so an den Kragen ging, wo ich ja auch sage, hier Meister des Todes, wo sie Peter ja auch hätte sterben lassen oder zumindest auch anschießen lassen und sowas, ja. Und dann das dann doch nur auf die Stromschlag runter reduziert hat, ne, wo ich sage, okay, manchmal dürstet es doch auch die Autoren nach ein bisschen mehr Brenzligkeit, ne, und dann wird das aber dann doch vom Lektorat dann, ja, guck doch mal bitte auf die Zielgruppe, danke. Aber ich kann sie da durchaus verstehen, dass es dann einen doch noch mal danach lüstet, auch mal ein bisschen brenzlicher zu werden, ja.
Aber da bin ich auch dankbar für Ihre Antwort, weil das sind so Sachen, die kämen mir jetzt gar nicht so in den Kopf. Ich meine, klar, sie denkt natürlich als Autorin noch mal anders, aber ja, du sagst auch, man muss die Zielgruppe ein bisschen im Auge behalten und dann wird mir manchmal schmerzlich bewusst, ich bin ja eigentlich nicht die Zielgruppe.
Ja.
So, es ist ja ein Kinderhörspiel.
Genau.
Und dass man natürlich, vielleicht ist mir das deshalb bei diesem Fall jetzt auch so aufgefallen, so hey, da sind echte Gemälde mit nackten Frauen drauf. So, also das ist ja irgendwie, normalerweise finden solche Sachen in drei Fragezeichen Geschichten nicht statt.
Richtig,
So.
genau.
Und vielleicht ist es dann auch manchmal gut, zu den Wurzeln zurückzukommen.
Ja.
So, das gibt schon Verbrecher, aber die sind jetzt nicht, also das sind jetzt keine richtigen Killer,
Genau, die haben jetzt wirklich keine
sondern
echte Waffe
sind
dabei, ne?
Diebe.
Die haben
Ja.
eine Blastepistole dabei, ein Gasfeuerzeug. Ja, so,
Genau.
ne? Also, genau.
Und ah, das war auch spannend, dass sie ja auch sagt, das bringt sie dann, das empfiehlt sie gerne und das macht sie
Ja,
dann auch mal in der
das.
Lesung oder verschenkt
Ja,
das,
fand ich auch cool, dieser Hinweis
weil es mal
einfach, genau,
harmloser ist.
richtig, weil du es einfach ganz mit gutem Gewissen als erste Leseanfänge verschenken kannst. Ist doch genial.
Und ich meine, man muss ja auch nicht bei jedem Drei-Fragezeichen-Buch die Leute halt immer in irgendwelche Traumata stürzen und irgendwie
Ja.
gruseln, bis das Blut gefriert.
Richtig.
Dann muss man halt vielleicht doch auch als Erwachsener was anderes
Und das passt tatsächlich auch zu ihrer Aussage, wo sie sagt, sie kann noch nicht mal sagen, welches ihr Lieblingsbuch ist, weil das ja immer zur Stimmung passen muss. Ne? Was habe ich gerade Lust? Will ich mich gerade gruseln? Brauche ich was Romantisches? Mhm. Brauche ich was, hier alles ist rosa und Shishi? Ja, in was für einer Welt lebe ich eigentlich gerade und was spricht mich jetzt gerade an? Ne? Vollkommen richtig.
Und das kenne ich auch von mir. Also es gibt so Momente oder in so bestimmten Stimmungen, dann denke ich, oh, jetzt habe ich Lust auf das Hörspiel, weil ich will so in die Stimmung rein. Oder ich habe jetzt gerade zum Beispiel überlegt, also wenn es eiskalt ist und so, höre ich auch gerne zum Beispiel von 5 Freunden den dunklen Turm oder so. Da sind die halt auch im Schnee. Ja. Und dann fahren die auch Schlitten und das kann ich mir jetzt nicht im Sommer anhören. Oder es gibt so ein paar Folgen von TKKG, da sind die in irgendeinem Ferienlager. Und das passt natürlich jetzt so ne, Mitte Juli, Anfang August, Mitte August in die Sommerferien. Da würde ich jetzt nicht irgendwie so ein Herbst oder so ein Winterfall.
Nee, kann man sich da auch nicht reinfühlen. Dann genau. Wir haben auch mal auf einer Autofahrt, da war auch ganz, ganz viel Nebel und es war wirklich ganz gruselig und sowas, ja. Und dann habe ich dann auch Schreiende Nebel angemacht zum Beispiel. Ja? Und dann haben wir uns da auf der Autofahrt den Schreiende Nebel angehört. Da warst du halt wirklich richtig drin. Das war irgendwie geil.
Ja. Und vielleicht müssen wir deshalb auch dem einen oder anderen noch mal eine Chance geben, weil wir vielleicht nur nicht in der richtigen Stimmung waren.
Auch das, ne? Also das.
Oder was anderes erwartet haben, weil wir durch das Cover oder durch den Klappentext oder durch den Titel auf eine andere Spur gekommen sind. Also es heißt nicht, dass unsere Einschätzung immer falsch ist, aber vielleicht braucht es mal eine zweite Chance. Also ich glaube, diese Drachennummer, die ich da noch im Hinterkopf habe, ich glaube, die wird nicht. Ich habe sie letztens noch mal gehört und dachte, jetzt höre ich die mal, ganz aufmerksam und vielleicht finde ich ja was.
Und nein. Oh, wir müssen es wirklich lesen, aber ich glaube, es wird einfach auch nichts bringen. Wir hatten das eigentlich verzapft, ich weiß gar nicht.
Weiß, ja sie.
Was?
Ach nee. Nee,
das ist nicht von Kari.
Nee.
Warte, ich gucke.
Also, kurz nach. Bis Ende des Jahres sind wir uns ja schon halb sicher, was wir so machen. Aber so für 2025 können wir ja nochmal Anregungen mit reinnehmen.
Richtig.
So. Und da können wir natürlich auch Anregungen von euch. Also, das heißt nicht, dass wir jede Anregung von euch sofort umsetzen, aber ihr könnt uns ja Vorschläge machen. Also, wenn es irgendwas gibt, was ihr total furchtbar findet als Hörspiel, dann her damit mal.
So. Das ist von Christoph Dittert.
Vielleicht ist da was. Den hatten wir aber auch schon mal, ganz am Anfang, glaube ich.
Richtig.
Du kannst dir das immer besser merken, wer was.
Aber ich weiß jetzt gerade nicht, welchen wir da von ihm hatten, aber der war gut. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bisher wirklich einen mal hatten, wo wir gesagt haben, boah, das war so gar nicht unsere Kragenweite.
Nee. Nee, also der Todesflug hat schon nicht geklappt, weil das fanden wir ja gut. Ich weiß noch, ich bin ja mit den Puppen, aber da lag das lag gar nicht an der Geschichte, sondern das lag einfach daran, weil beides so ähnlich war.
Ja.
Und ich bin ja jetzt mittlerweile so, dass ich immer denke, ich muss jetzt sozusagen so noch was schürfen und was finden, was ich noch nicht aus dem Hörspiel kenne und freue mich halt total über so Kapitel, die halt weggekürzt sind.
Ja.
Aber das gab es da halt nicht. Ansonsten ist es auch eine super Geschichte. Also alleine die Spinnengeschichte und die Puppen unterm Bett. Also das ist also gerade die Szene in diesem verfallenen Haus, das ist schon.
Das ist einfach mega.
Mega, 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 mega spannend, gruselig und so. Also von daher, auch das, also das ist auch ein guter Fall.
Oh, wir haben noch so viele schöne Sachen, die wir machen können. Ich freue mich einfach, dass das so, so viel schon gibt und dass wir jetzt wieder mal so ein tolles, tolles Buch einfach gemacht haben.
Ja, hat mir auch richtig gut gefallen und hätte ich auch gar nicht so erwartet. Deshalb ist es auch gut. Also man muss vielleicht, also jetzt, natürlich haben wir jetzt einen von deinen Lieblingsfällen gemacht, aber manchmal ist es auch gut, wenn man sich nicht so auskennt.
Ja.
Also ich bin ja oft beim Schluss total überrascht, dass ich denke, oh ja, jetzt höre ich den Schluss das erste Mal, weil ich habe es halt so nicht geschafft.
Richtig.
Oder manche Sachen doch überhört, selbst wenn ich wach bin. Mhm, also es gibt erstaunlicherweise immer noch so viel zu entdecken.
Ja, und gerade eben durch die Bücher auch. Und deswegen wird es vielleicht mal spannend, wenn wir uns doch mal an den Drachen wagen, ob da das Buch vielleicht doch noch mal ganz andere Sachen hergibt. Noch mal ganz andere Szenen noch, die vielleicht rausgekürzt wurden oder vielleicht auch sogar verändert wurden. Ne? Also wo man dann sagt, so, ne, weil ja auch hier bei den blutenden Bildern ja auch komplett da so diese, sie sind gar nicht noch mal in der Art Gallery Hall, sondern das findet alles noch an dem Haus statt. Ne? Ist ja auch letztendlich ein ganz anderer Schluss. Und vielleicht ist das im Buch vielleicht auch etwas anders gewesen, hoffentlich. Ja. Wer weiß, wir werden es vielleicht noch nächstes Jahr erfahren.
So, ich kann ja mal auf unseren Zettel für nächstes Jahr mal schreiben. Wir gucken vielleicht. Ja. Vielleicht machen wir was mit dem Drachen.
Ja.
Wir gucken mal. Ja, das ist also vielen Dank nochmal, Kari, für die tollen Antworten.
Danke.
Das hat uns jetzt wirklich nochmal ein Stück nach vorne gebracht. Ja. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage, Jenny. Wer ist jetzt auf dem Wer ist jetzt auf dem Bild auf unserem Cover? Wer ist auf dem
Cover? Und ich bin immer noch bei Mrs. Kretschmer leider. Also, weil ich mir einfach, es ist nicht der Junge mit dem Cowboy, es ist nicht irgendwas, es ist nicht, es ist auch kein Maskierter, der jetzt dabei war von The Forge. Das könnte random einfach nur jemand sein, der auch mal als Porträt entführt wurde vorher. Also, dass es einfach irgendjemand ist. Hast du eine Idee?
Aber seitdem ich ja jetzt entdeckt habe, dass mich da irgendwas unter dem
Bild. Ach so, anguckt, ja, muss es doch was sein.
Müsste es doch irgendwas sein, nur dass der Typ oder die Frau halt nicht maskiert sind, ja, obwohl es von den Gesichtszügen könnte es schon eine Frau sein. Ja. Du hattest doch die, guck doch noch einmal kurz in deine Liste von allen 13 The Forge maskierten Bildern. Also es ist nicht die Katzenlady, nee, das sehe ich schon.
Schon, ja.
Es ist nicht der Cowboy.
Es ist nicht der Junge als Pirat.
Es ist nicht der Zauberer.
Kind als Marienkäfer, kleines Mädchen als Fee, junges Mädchen.
Könnte das ein Zauberer? Guck mal, Jenny, könnte das ein Zauberer sein? Das
könnte der Zauberer sein.
Ja. Also der hat jetzt keinen klassischen spitzen Hut oder einen langen Bart. Nee, aber guck mal,
der hat aber trotzdem so ein bisschen so auch so wie so eine Art Mantel an. Mhm. Ne? Also das, ja, vielleicht ist es der Zauberer. Geil,
ja. Also ich wäre jetzt, lass uns doch vielleicht den Zauberer nehmen, weil da drunter war ja die Madonna.
Und der Zauberer ist der Vampir.
Ach so.
Und die Madonna war unter dem Cowboy, jünger als Cowboy.
Ah nee, den Cowboy nicht, aber vielleicht. Ja, dann ist es vielleicht die Madonna. Weil es wurde ja aufgeschlitzt.
Hm. Aber ich weiß nicht.
Ja, ich. Also ich hätte, okay, also, ja, das gut, macht
aber,
euch doch
ja,
Gedanken.
Ja, aber ich, genau. Also vielleicht war auch einfach noch nicht so richtig klar. Wie gesagt, Coverbild ist entworfen worden. Mal ist es Bild in Bild. Na, und dann hat sich vielleicht Frau Christoph auch nichts dabei gedacht.
Die kriegt wahrscheinlich auch, vielleicht müssen wir die mal
ja,
fragen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das, eigentlich.
Vielleicht müssen wir die mal zum Interview vielleicht
steht
bitten.
Steht das nicht in dem Buch, da, so, wo du hier die Alternativcover und sowas hast? Da steht nichts über die Entstehung des Covers. Also, dass mal irgendwie die auch mal zu Wort kommt und sagt,
die sagen, was ihre Lieblingscover sind. So. Ich habe noch nicht alle Texte gelesen. Jenny, ich gucke mir immer die Bilder an.
Ja, ich weiß.
Ich lese doch nicht alle Texte. Aber vielleicht,
ja, vielleicht steht da was. Vielleicht weiß das, es aber auch einfach jemand. Liebe Hörer, Schwarmintelligenz. Falls ihr wisst oder das herausfinden möchtet für uns, wären wir euch sehr dankbar.
Nee, aber sind wir euch sehr dankbar. Ich würde jetzt aber auch einfach schlussfolgern, dass wenn die Cover genau, also manche Sachen müssen einfach sehr früh beauftragt werden. Klar. Und dann läuft es wahrscheinlich wirklich unter Umständen parallel. Ja. Dann kriegen die so ein paar Sätze hingeworfen. Genau. Pass mal auf, in dem nächsten Fall geht es um Bilder, die werden ermordet. Da sind dann irgendwie Bilder drauf und darunter verstecken sich andere Bilder. Richtig. Und dann wird das irgendwie mit Blut und Farbe bekleckst.
Genau. Und dann geht es um Porträts. Also da hat sie vielleicht auch, das Wort Porträt war auch dabei. Dann wurde halt ein Porträt gemalt von jemanden, ne, und dann aufgeschlitzt und drunter erkennt man halt noch ein bisschen was. Und das war ja für mich, Katrin, die Erkenntnis auch des Tages, dass du dieses kleine Detail justusmäßig da gefunden hast. Mega.
Ich merke aber auch, ich brauche langsam eine Lupe.
Ja. Das ist aber
auch und auch wirklich, nur, weil ich das auf dem Alternativcover gesehen habe. Und
halt jetzt, wenn man genau hinguckt, das ist halt auch wirklich so versteckt, dass man das wirklich nur sieht, wenn man es weiß, und das ist so geil.
Und es hilft halt auch durch die Bücher, weil früher habe ich ja überwiegend CDs gehört. Ich weiß noch, als Kind hatte ich halt immer Kassetten, selten Platten. Platten war natürlich gut, weil da waren die Cover relativ groß. Ja. Und auf der Kassette habe ich auch immer mir die durchaus immer sehr lange angeguckt und studiert, während ich das Hörspiel gehört habe. Das hat irgendwann aufgehört, nachdem ich dann überwiegend CDs hatte, beziehungsweise jetzt, wenn ich das bei Spotify oder bei irgendeinem anderen Streamingdienst oder so online höre, da kannst du ja gar nichts mehr erkennen.
Dann geht das dann nur, und dann geht das dann nur, da gucke ich es mir auch nur genau an, weil die Kinder dann immer sagen, oh, zeig mal das Cover. Also die sind gerade auch so in so einer Phase, wo die sich immer am liebsten erstmal das Cover angucken. Also auch wenn ich sage, welchen Fall wollen wir hören, dann sage ich den und den. Ja, wie sieht denn das Cover aus? So, und dann muss ich erstmal das Cover zeigen, und wenn das dann gruselig oder nicht so schön ist, dann sage ich, naja, aber geht doch um die Story, Freunde. Ja, so, also müssen wir dann auch immer uns so ein bisschen noch mal kurz schließen, und dann kriegt es mal eine Empfehlung. Da muss ich natürlich auch mal gucken, was ist jetzt vielleicht dann doch noch ein bisschen zu gruselig, aber sie wachsen jetzt gerade in die Zielgruppe rein. Der eine ist ja schon drin und der andere kommt jetzt langsam. Ja,
wie cool. Ja, aber also das ist halt auch heute beim Machen entstanden. Ich glaube, sonst hätte ich mir das Cover so auch nie angeguckt.
Ist aber voll schön, und dass du es jetzt noch eruiert hast. Ja, das ist dann eben, klar, freuen wir uns natürlich jetzt auch, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Sachen findet und sagt, ach Mensch, darauf seid ihr aber nicht eingegangen und mir ist das und das noch aufgefallen. Also lasst uns da ruhig dran teilhaben und schickt uns das gerne per E-Mail auf dgdb@freenet.de oder schreibt uns bei Instagram eine Nachricht. Da freuen wir uns sehr drüber.
Genau, und hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Google, bei Apple und auch bei YouTube könnt ihr uns angucken. Und da seht ihr dann immer unsere Cover, unsere selbstgemachten.
Genau, sehr schön. Ja, da kümmerst du dich auch immer sehr liebevoll drum. Das finde ich auch immer super, immer da auch da welche Sachen zu finden, die man dann halt auch dafür nimmt, so als Rätsel. Hat ja auch schon meine Hörerin gesagt, dass alleine schon die Cover ihr manchmal reichen würden als Rätsel. Mhm. Weil manchmal muss man auch dann um die Ecke denken und sagen, oh, was könnte das sein? Ja, cool, ne? Also richtig schön. Ja.
Ja, ich bin ja auch immer noch stolz auf unsere nicht Kosenamen, sondern unsere...
Na, unsere Anagrammnamen.
Unsere Anagrammnamen, ja, so.
Die waren cool.
Weißt du, ja, da noch?
Nee, du warst Stine Cobra und ich war Mary Jane Zingst. Geil. So muss ich mich zukünftig auch mal vorstellen irgendwo. Ja. Meinen Namen kriegen sowieso immer keine hin, da wird ja immer einiges draus gemacht. Ich habe ja schon viele Kosenamen in dem Sinne, ja. Aber das ist halt natürlich ein richtiges Anagramm, also auch richtig meinen Buchstaben, ne? Also.
Also auch wenn ihr mal Langeweile habt.
Ich bin auch eine Mary. Ich bin die Schwester von Brock. Schande.
Noch eine.
Ich bin Mary Jane. Oh.
Ne, dann könnt ihr mal Anagramm-Sachen aus euren Namen basteln.
Ja, auch schön. Wer weiß, dass da manchmal so kommt. Manchmal finde ich auch rückwärts ziemlich cool. Ja, ich finde, so meine Kinder, die heißen nämlich rückwärts Nibor und Trannel. Das finde ich, das klingt auch immer wie so ein Detektivteam irgendwie. Und es haben wieder zugeschlagen, Nibor und Trannel. Ja, finde ich ziemlich cool.
Könnten auch Zwerge oder Elben sein. Ja, eher Zwerge, oder?
Ja, so Trannel klingt so zwergisch, ne? Nibor klingt dann wieder irgendwie wie aus Mordor, hier aus Herr der Ringe irgendwie entsprungen, ne? Ja.
Stimmt. Ich finde Nirtak fand ich als Kind auch toll. Ja. Also ich rückwärts Nirtak. Das hatte sowas, weiß ich nicht, so indianisch oder sowas. Irgendwo.
Ja, stimmt. Nirtak ist geil, ja.
Jenny?
Ja, das ist halt so Innei oder so, gell? Innei.
Innei, ja. Du, das hat aber auch was, Innei. Innei. Nirtak und Innei? Und schon sind wir auch wieder ein Duo.
Und ihr habt gehört, Nirtak und Innei mit das Geheimnis der Bücher. Schön, dass ihr dabei wart.
So, und wenn ihr uns nicht stoppt, machen wir einfach immer so weiter mit Dingen, mit denen wir unsere Freizeit verbringen. So.
Ach, es war wunderbar.
Rätsel, Ausdenken und so.
Ja, das macht aber auch Spaß. Oder Geheimschrift. Was haben wir früher an Geheimschriften gemacht, meine Freundin und ich? Ja, wir haben uns ganze Briefe in Geheimschrift geschrieben, ja. Haben wir uns vorher ausgedacht, so Symbole für alles Mögliche. Und dann haben wir uns verschlüsselte Briefe geschrieben. Geil.
Ja, und ich habe jetzt für eine Freundin zum Geburtstag, weil wir immer zusammen ein Brückenrätsel, was jede Woche in der Zeitung ist, das fotografiert sie mir immer ab und dann schickt sie mir das. Also ein Brückenrätsel ist, dass du vorne ein Wort hast und hinten ein Wort. Und das verbindende Wort mit dem einen hört das erste Wort auf und das andere fängt mit dem Wort an. Und also manchmal ist es halt total easy und manchmal, da bin ich da das ganze Wochenende dran und das habe ich ihr jetzt zum Geburtstag auch gemacht, aber natürlich noch mit der Steigerung, dass es auch irgendwas mit, am besten haben die Wörter noch irgendwas mit ihr zu tun, auf jeden Fall das Lösungswort.
Ja, wow.
Habe ich mich letztens sehr schön von der Vorsteuer abgelenkt, dass ich dachte, ich müsste jetzt eigentlich meine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Aber nein, erst muss ich dieses Rätsel entwickeln.
Prokrastination at its best. Das ist ja wunderbar. Liebe ich sowas.
Also in Sachen, die Katrin kann sich beschäftigen, das funktioniert gut.
Herrlich. Sehr schön.
Und ihr könnt uns ja auch mal schreiben, mit was ihr euch so beschäftigt, ne? Ja. Geheimsprache entwickeln und so. Oder ihr schreibt uns mal einen Brief in Geheimsprache.
Oh, das wäre natürlich auch spannend. Ich knubbel total gerne an sowas rum. Ja, es ist jetzt eure kleine, ja, kriegt jetzt auch eine Hausaufgabe. Nicht nur ganz viel 3 Fragezeichen hören und Podcast hören, sondern auch uns mal einen kleinen Knubbelbrief schicken. Ich bin gespannt, wer es ist. Oh, jetzt haben wir vielleicht was losgetreten. Ah, ja. Es könnte eine Einsendung geben oder null oder ganz viele. Wir sind gespannt.
Aber macht euch doch mal dran und Ja, und guckt doch auch mal, was ihr mit euren Namen alleine so ein bisschen rumspielen könnt.
Ja, da können wir ja, das ist ja auch cool. Also alle, die uns ihre Namen einschicken, werden auch eine fürstliche Erwähnung finden in der nächsten
Auf
Folge.
Auf jeden Fall. Oder in den, wenn es uns erreicht.
Genau, jawohl.
Je nachdem, was, ja, also das ist doch mal, genau, nicht nur Hausaufgaben für uns, sondern auch Anregungen für euch.
Richtig, habt ihr jetzt wieder einen Monat Zeit, wenn ihr jetzt gleich am 1. hört, da habt ihr auch einen Monat Zeit bis zur nächsten Folge, also.
Genau, also kommt gut durch den August. Aha. Und wir hören uns am 1. September wieder.
Das machen wir, denn wir lesen auch den nächsten Fall.